Zum zweiten Mal bei der Welle Nerdpol. Wir sind heute hier zusammengekommen im Hause des Gaben, um in perfekter, zerstrahlter Zombie-Heit über Resident Evil zu sprechen und all die abfallenden Körperteile, die dazugehören. Mit mir hier ist der wunderschöne
Pascal
und der nicht weniger wunderschöne
Gaben.
Und Sascha ist auch da. Ja.
Hi.
Ich würde sagen, wir gehen einfach ganz spaßig mit unseren normalen Spielen rum. Ganz vorweg, wir sind heute zu dritt, das heißt, der Podcast wird wahrscheinlich nicht so lang, aber wir haben viele, viele Spiele vor uns.
Ja.
Und ja, wir werden auch spoilerig über alles reden, also betrachtet das hier als eure offizielle Spoilerwarnung.
Ja.
Bevor wir anfangen, nochmal der übliche Hinweis, hey, gebt uns Kommentare, gebt uns Likes, Sterne, folgt Gaben bei Snapchat, der braucht da mehr Fans.
Ich bin jetzt bei Instagram.
Ihr arbeitet beide aktiv an euren 25 Posts.
Ich habe schon genug.
Ah, oh, immerhin.
Pascal hat ja auch einfach schon ein Jahr Vorsprung oder zwei zu
mir. Ja, ich habe 2012 schon Instagram.
Ah, du warst einer der coolen Kinder damals schon.
Mhm. Als das noch Indie war.
Ja, Mann, das ist schon echt, du bist echt oldschool.
Ja, aber in den 5 Jahren halt mehr als 5 Posts gemacht. Jetzt so.
Ich habe ja 4 oder 5 Jahre Pause, aber jetzt. Poste ich wieder High-Quality-Instagram-Stuff.
Das freut mich.
Letztens ein KitKat gepostet.
Den haben wir kommentiert. Das war wirklich hart, Mann. Da brannte die Welt wirklich.
Der war grün.
Du hast einfach reingebissen, ohne ihn durchzubrechen, Mann. Das machst du nicht. Ja, ich kommentiere ja nicht ohne Witz. So.
Ich mag ja eigentlich gar keinen KitKat.
Ach du Scheiße, das wird ja was schlimmer.
Das spielt gerade perfekt in unser Essensspiel rein, dass wir jetzt einfach mal vor das Update-Meeting ziehen.
Okay.
Weil der Übergang gerade so schön ist. Und zwar hat der große Gott Matze uns mit einer neuen, unlösbaren Aufgabe konfrontiert. Und zwar, auf welchen Schokoriegel würdet ihr verzichten?
Nicht abgesprochen.
KitKat?
Ernst?
Bounty?
Ja, das ist ganz
oder
klar.
Snickers?
Ja, das ist ganz einfach. Das ist selbstverständlich Bounty. Ich hasse Kokos einfach wie die Pest.
Dankeschön. Ich hasse Kokos nicht wie die Pest, aber der Bounty wäre auch der erste Schokoriegel, der sofort zurück in die Karibik fahren darf.
Snickers definitiv nicht und KitKat ist okay, aber Bounty mag ich halt einfach nicht. So daher.
Nee, Snickers ist so, Snickers esse ich wirklich nur, wenn ich richtig Hunger habe. Nein, also das ist so, das ist halt so dieses wirklich so, ey, nimm dir mal einen Snickers, du wirst schon wieder zur Diva, so. Weil ich eigentlich nicht so der Mega-Nuss-Fan bin, so. Deswegen so KitKat, Twix, das und Mars, das ist so eher mein Ding.
Bei mir hat sich auch immer in der Kindheit das alles sehr verändert mit den Schokoriegeln. Ich war mal mega auf dem Milky Way Trip.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann, ich mag die also eigentlich gar nicht mehr. Und KitKat fand ich immer scheiße, weil ich alles, was, also nicht scheiße, aber war mir zu trocken, ist mir zu
pff. Ja, okay.
Genau, wie ich mag auch nicht diese, die alle mögen, diese Kinder
Ballisto und so.
Ballisto und diese komischen
Kinder Country?
Ja, irgendwie so.
Ja, die mag ich auch. Ich mag diesen Puffreis nicht. Das ist halt so.
Ja, genau. Nee. Und aber trotzdem würde ich, weil ich Bounty auch kein Fan von bin, würde ich Bounty wegnehmen, weil ich KitKat ja immer so, ich kann es schon essen. Und weil es halt in Japan dieses Phänomen gibt, der 200 verschiedenen KitKat-Sorten, möchte ich mir das nicht versauen, da vielleicht in, dort mal irgendwie voll KitKat-mäßig auszurasten und einfach mich durch 100 KitKat-Sorten zu essen.
Stell dich mal vor,
das Japan... Das müssen wir in Amerika mit den Energy-Drinks, oder wie?
Stell dich mal vor, die in Japan wären so auf Bounty abgegangen, es gäbe einfach 1 Million Bounty-Sorten.
Ja, aber Bounty ist halt Kokos. Das ist halt Kokos.
Wusstet ihr übrigens, dass die KitKat, dass die Füllung von KitKat ist einfach nur KitKat?
Was?
Weil sie halt, das ist der ganze, das was abfällt und die ganzen Verschnitte und so, damit füllen sie das KitKat. Nichts wird verschwendet bei KitKat.
Aber ist das nur Schokolade?
Ja, und Keks halt.
Ach so. Und dann ist da noch eine Füllung drin.
Nee, das ist ja diese Mischung aus Keks und
Schokolade.
Ist halt das, das ist das Abfallprodukt von sich selber.
Ja, aber wie kann ein Keks ein Abfallprodukt sein, wenn es gar keinen Keks gibt?
Ja, war denn zuerst das Abfallprodukt da oder zuerst der KitKat?
Das ist die gute Frage.
Ja, stimmt, womit ist denn der erste KitKat gefüllt?
Mit den Prototypen von KitKat wahrscheinlich.
Ich bin nicht überzeugt, Sascha.
Aber ich habe die Anekdote auch wieder nur noch halb im Kopf, deswegen ist
das okay. Okay, cool.
Ich werde es als Fakt verkaufen müssen.
Ja. Okay. Aber damit ist das, glaube ich, ein First. Wir sind hier komplett unisono einer Meinung.
Aber das war auch einfach.
Verbrennt das Bounty. Ja. Ja. Habe ich zum Mats aber auch gesagt, das ist viel zu einfach.
Das war kein gutes Essensspiel. Ich bin nicht, vor allem, weil es auch einfach so drei random Schokoriegel. Es gibt halt so viele.
Ja, also wir hatten, am Anfang war, was hatten wir denn statt KitKat? Wir haben da noch mal kurz drüber diskutiert. Genau, Twix war da ursprünglich drin statt KitKat. Ja,
das nimmt sich auch.
Das mag ich mehr. Was ich überhaupt nicht mag, zum Beispiel, ist Mars.
Mars finde ich geil, das ist nur süß und Karamell.
Nee, ich mag Mars gar nicht.
Gar nicht, würde ich nicht sagen. Aber ich finde Mars auch irgendwie langweiliger als Snickers so. Aber ich bin halt auch deutlich mehr der Erdnuss-Dude.
Ja. Ja, Snickers ist halt mega geil. Snickers esse ich sehr gerne und sehr viel.
Ja, aber Snickers fühlt sich halt für mich echt an wie eine Mahlzeit.
Das ist schon
Riegel. Das ist ein mächtiger Riegel, ja.
Okay.
Gut, das war ein Essensspiel.
Wir stellen dann. Wenn das gelaufen ist, habt ihr das Ding auf Twitter auch schon mitgemacht wieder. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Update-Meeting.
Ja.
Wer von euch beiden Stradis möchte anfangen?
Gaben.
Okay. Ich habe zwei Dinge, die mich in letzter Zeit auf Trab gehalten haben. Zum einen, ich will da überhaupt gar nicht vorgreifen für eine mögliche Fortsetzung. Aber ich war letztes Wochenende auf dem Rock am Ring. Hm. Hab da eine ganze Menge Spaß gehabt, eine ganze Menge erlebt. Viele nette Zeltnachbarn getroffen, viele gute Bands gehabt, viel getrunken, viel getanzt, viel gelacht und unfassbar nass geworden.
Allein wenn man sich das Kraftclub-Video anguckt, was Matze so durch die Gegend hypt, wie das pisst.
Ich war einfach so nass, ich mochte nicht mal mehr klatschen, weil es so kalt war, wenn du die Hände in die Luft genommen hast und deine Körperfläche sich vergrößert hat. Einfach so gefroren wie noch nie. Ich habe viel Negativität, viel Aversion, die ich im Vorfeld über das Rock am Ring am Nürburgring gehört habe, habe ich zumindest auch irgendwo gesehen, dass die gewissermaßen gerechtfertigt sind, einige Punkte. Habe mir davon aber den Spaß überhaupt gar nicht verderben lassen. So, und dachte, ja komm, ist egal. Das ist jetzt halt so, es ist super weitläufig, du hast echt lange Wege, so, aber was soll's. So, die Bands waren gut, die Terrorwarnung hat auch keinen Abriss getan.
Es ist ja beim Rock am Ring auch ein bisschen, man weiß ja inzwischen, worauf man sich einlässt.
Ja, also zumindest das Festival ist halt da seit 30 Jahren. Also die Leute wissen, wie das da abläuft, was sie machen. So, das ist schon alles soweit gut durchplant. Gerade auch, hab mir eigentlich geschworen, vor 10 Jahren geschworen, dass ich nie wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Festival fahre. Ich habe es jetzt natürlich wieder gemacht. So.
Mit dem Zug dann runter?
Und dann mit dem Shuttlebus von Koblenz aus.
Ah, okay.
Genau. War an sich schon eine gigantische Odyssee. Wir sind dann zurückgefahren, weil wir durch Zufall jemanden gefunden haben, der in dem Camp auch mit war, der nach Mainz wollte, der da wohnt. Da haben wir uns einfach da angezeckt und ich war unfassbar positiv überrascht. Ich bin ja eigentlich immer der Mensch, der nach der letzten Band am letzten Tag abhaut, die er sehen will. Ja. Und wir sind halt jetzt bis Montag noch geblieben, also noch eine Nacht länger. Und die Abfahrt war das Unproblematischste, was man sich vorstellen kann. Nicht eine Sekunde Stau, gar nichts.
Das ist aber
auch und das wahrscheinlich aber, das liegt aber wahrscheinlich auch an der Location, weil dieser Nürburgring ist halt anders als Wacken, Hurricane, hast du nicht gesehen, dafür ausgelegt, dass da viele Leute hinfahren und viele Leute weg sind. Der ist halt viel zentraler gelegen als ein Dorf in Schleswig-Holstein mit einer Autobahnausfahrt.
Ja, wobei Pascal und ich 2014 ja auch damit die Erfahrung gemacht haben, dass die Nacht länger bleiben und dann am nächsten Tag fahren einfach tausendmal entspannter ist.
So. Gerade bei der Entfernung. Also wir sind aus Mendig, 2 Jahre vorher sind wir zurückgefahren nachts nach, ich glaube Slipknot oder so war das. Ich habe keine Ahnung, wie die gefahren sind. Ich habe geschlafen, ich hätte für kein Geld der Welt auch nur im Entferntesten diese 6 Stunden abreißen können oder 7. Aber ja, so wie gesagt, gerade auf dem Wacken so 1 Stunde Fahrzeit, das ist völlig egal. Das kannst du auch morgens um 3 noch machen. Aber
halt, Wacken zählt halt eigentlich auch nicht, richtig, weil es halt für uns Vorgaben
so,
ist.
Richtig, so. richtig. Aber wie gesagt, ich war echt positiv überrascht. Ich hatte keinen Bock. Ich habe gedacht so, oh nee, jetzt im Stau. Aber gar nichts. Vor allem, weil ich halt auch diesen Stau von der Anreise vom Hurricane nur kenne, ja, so, wo halt der Weg sind, ich weiß nicht, 75 Minuten eigentlich, ja, Strecke zu Strecke, Tür zu Tür, aber du brauchst halt, für die ersten 60 Minuten brauchst du 60 Minuten, ja. für die letzten 15 Minuten brauchst du 60 Minuten, ja. Vielleicht auch 120, je nachdem, wie viel Glück du hast. So, es ist, naja, so, Rock am Ring war gut, genauer gehe ich in 10 Jahren bei unserem Revival-Podcast drauf ein, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und dann bin ich gerade ganz aktiv in der zweiten Attack on Titan Anime-Staffel. Hab mich in dem Zuge auch ein bisschen mal darüber informiert, was das eigentlich auf sich hat in Japan mit der Anime-Industrie. Also wie das zustande kommt, dass die jetzt nur 12 Folgen hat, warum das 4 Jahre gedauert hat, bis die gekommen ist. Hab da eine ganze Menge interessante Informationen eigentlich aufgegabelt. Das also gerade auch bei so Serien wie Attack on Titan, also jetzt nicht diese Dauerbrenner wie One Piece, Naruto, hast du nicht gesehen.
Die werden ja ganz anders.
Genau, dass da die erste Staffel auch echt eigentlich nur so als Grund dafür ist, um den Manga zu hypen. So, da wird eine Staffel rausgebracht, dann werden die Manga-Verkäufe kurbeln sich gigantisch an und dann lohnt sich das finanziell auch. Dann hat er finanziell eigentlich auch gar kein großes Interesse, eine zweite Staffel rauszubringen, weil du halt mit dem Manga deutlich mehr Geld verdienst. Und wofür den Aufwand betreiben, wenn du dann dein Produkt eh schon verkaufst.
Ja.
Und zudem halt auch diese ganze Knappheit und die ganze Arbeitsumstände der Zeichner.
Das ist so übel.
Richtig, die halt auch damit reinspielen, dass die nur 12 Folgen lang ist, diese zweite Staffel.
Die Kosten sind halt in den letzten Jahren halt eher hochgegangen statt gesunken.
Und es gibt halt so unfassbar viel Animes, so viel Output.
Genau, da haben die Japaner sich quasi das bei den Amerikanern orientiert und jetzt sind da erste Staffeln halt oft das, was, also früher waren Anime eigentlich immer 26 oder 56, 52 Folgen lang, genau. Halt immer ein halbes Jahr oder ein Jahr so und jetzt hast du halt diese Halbstaffel, damit können sie halt erstmal gucken, ist es erfolgreich genug, dann machen wir die zweite Halbstaffel so und kannst halt viel geringere Kosten dann, also die Kosten noch ein gutes Stück drücken so.
Richtig.
Und committest dich nicht so lang.
Ja, und zudem halt auch diese ganze Thematik, dass halt auch die Studios selber da auch überhaupt gar kein Geld dran verdienen. Also die das ist wie so ein Projekt, die kriegen den Auftrag so, ihr kriegt hier Betrag X, dafür macht ihr den Anime und dann verdienen die selber gar nichts mehr daran. Aus dem ganzen Merchandise, aus dem ganzen Verkauf verdient dann irgendwer anders, der die Rechte daran hält. Aber nicht das Studio selber, das produziert hat. Deshalb haben die überhaupt gar kein Mitspracherecht in erster Linie, ob die jetzt was machen oder
das
nicht.
Das ist sowieso ganz interessant mit dieser ganzen Lizenzgeschichte. Ja. Wenn du zum Beispiel jetzt,
Ich habe da irgendwie ein Gremium, wo unterschiedliche Leute drin sitzen, die auch dann für Product Placement und aus allen Ecken. Und das ist.
Es ist zum Beispiel auch so einfach, wenn jetzt, bei Bleach war das zum Beispiel so, solange es den Anime in Deutschland nicht gab, durfte Tokyopop Merchandise verkaufen in der Optik vom Manga, weil es ja nur den Manga hier gab.
Mhm.
Und sobald der Anime da auch in Deutschland rausgekommen ist, der ist ja damals über Panini gekommen, musste alles Merchandise nur die Anime-Optik haben. Deswegen findest du so wenig Merchandise in Japan zu beliebten Serien in der Optik des Mangas, weil sobald der Anime da ist, ist es quasi eine Verpflichtung vom Lizenzgeber, dass du die Optik nimmst.
Das ist ja abgefahren.
Das ist ganz schräg.
Das ist ja richtig abgefahren. Abschließend, zweite Staffel ist gut. Gerade das ist auch so eine Serie, die meiner Meinung nach echt vom Anime profitiert, weil die ganze Stimmung, die ganze Spannung, die lebt einfach im Anime deutlich besser, als wenn du das irgendwie auf einer Seite liest.
Der Manga
ist so viel mehr Emotionen.
Einer der
so viel
hässlichsten Manga aller Zeiten.
Ja, und es ist halt auch gerade noch so genau der Block, der auch storytechnisch noch richtig, richtig, richtig gut ist. So, danach geht's, der nächste Arc ist schon so ein bisschen okay. Und mittlerweile, ich habe es glaube ich auch mal erzählt oder auch nicht, bin ich ja auch, sagen wir mal, größtenteils raus, weil ich einfach seit 5 Kapiteln überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich mir überhaupt erzählen möchte.
Läuft doch jetzt alles auch soll. Auf Ende, oder?
Es wirkt alles so, dass das alles irgendwie
ein paar Kapitel noch und dann müsste da auch irgendwann Schicht sein.
Ja, das war schon wieder jetzt ein riesiger Schnitt und Timeskip und ganz woanders und ich habe keine Ahnung mehr, was passiert. Aber wie gesagt, jetzt gerade noch ist richtig gut, macht richtig Spaß. Viel Dinge, die man jetzt beim zweiten Mal oder wenn man schon weiter gelesen hat, und das dann sieht, dann versteht, sagt, ach, guck mal einer an, das haben die da tatsächlich schon so ein bisschen angeteased so und das ist tatsächlich schon ein bisschen länger gedacht und das macht Spaß. Und das Intro ist eins, habe ich mir tatsächlich von YouTube geklaut, weil ich die Vollversion 5 Minuten, weil ich das Lied einfach so geil finde.
Ich habe letztens einfach ein Meme gesehen, wo Armin sich in einen Titan verwandelt, so wie Aaron das macht, und dann halt einfach steht er als He-Man auf einmal.
Ja.
Das fand ich sehr lustig. Ja, ich hätte auch zwei Dinge, aber beide auch nicht so lang. Und zwar war ich mit dem werten Herrn Gaben Full Metal Jacket gucken.
Ach ja,
bei mir. Von Stanley Kubrick im Filmclub in Hamburg. Savoy, unser Lieblingskino, es war wunderschön. Es war, ich war wieder geflasht, wie hochwertig das wirkt, wie wenig, also wie selten man in den Aufnahmen einfach sieht, dass das Ding von aus meinem Geburtsjahr ist, so, dass das Ding jetzt auch 30 Jahre alt ist. Und dass das Ding halt komplett in England gedreht ist.
Das hat mich so hart geflasht, hätte ich das nicht gewusst, dann wäre es überhaupt gar nicht aufgefallen.
Also das ist echt, das ist super und ist da jetzt halt auch nochmal im O-Ton zu sehen und auch wirklich, das ist so ein Film, ich kannte den, ich habe den vorher auch schon gesehen, aber ich habe ihn nie ganz am Stück gesehen, nie von der ersten bis zur letzten Szene quasi. Das wäre jetzt das allererste Mal, dass ich ihn komplett gesehen habe und dass er, wie krass der halt anfängt mit Title Card und dann kommt der Drill Sergeant rein in den Raum und fängt halt an, die Leute einzupacken und zusammenzuscheißen. Und das macht er die nächsten 45 Minuten eigentlich durchgehend. Und das ist so, so beeindruckend. Also, und dann ist auch der Vietnam-Part tatsächlich nochmal so viel besser als in meiner Erinnerung gewesen. Also ich fand, das ging komplett in sich geschlossen, super, super gut.
Absolut empfehlenswert.
Krasse Bilder, toller Soundtrack. Ist halt auch einfach, damals konntest du halt noch Painted Black in einem Vietnam-Titel sehen, heutzutage kannst du es halt nicht mehr machen, weil das jeder gemacht hat, so. Und so dieser Kontrast mit zwischen Musik und Bildern und alles, also es ist ganz, ganz toll und halt auch filmisch wieder enorm, enorm gut umgesetzt. Kubrick hat sich gesagt, dass die Arbeit mit dem Drill Instructor, das ist ja, war ja ein echter Drill Instructor, der ursprünglich nur als Supervisor dabei sein sollte. Und Kubrick war so zufrieden mit dessen Arbeit, dass er für die meisten Szenen nur 2 bis 3 Takes gebraucht hat. Was für Kubrick halt super ungewöhnlich ist. Die einzige Szene, wo er irgendwie angeblich 37 Takes gebraucht hat, ist, wo der Typ den Donut isst.
Ah, oh, ja.
Und mega, mega Ding, super, auch super Stimmung im Kino. Das Beste war tatsächlich, die haben dann gefragt, so, wer ist denn das erste Mal da? Und es waren genau 2 Leute zum ersten Mal da. Der Rest war alteingesessene Filmclub-Leute, das war richtig cool.
Mittlerweile, glaube ich, auch die 34. Vorstellung, dachten sie, glaube ich, kann das sein?
Ja, von irgendwie sowas. Auch,
ja. Genau. Ja, wir haben 2000, wir waren ja recht
lange da. Die davon auch.
Ja. Achso, ich habe 2014 nochmal angefangen, ne, mit das Ding. The Thing?
Da warst du das erste Mal dabei, ja.
Aber da,
ja,
da
fing das auch alles irgendwie an,
genau. Nee, das erste war Ghostbusters?
Ja, aber ich meine, das waren 3 oder 4, also wir waren bei der 4. oder 5.
Vorstellung. Ja, ab der 2. Vorstellung bin ich der Meinung,
waren wir dabei. War das The Thing schon?
Ich weiß nicht, warst du nicht bei Zurück in die Zukunft auch dabei?
Weil das war später, das war später.
Nee, die haben das ja später nochmal gezeigt, aber ich bin
dann,
das war das zweite und dann war das Ding irgendwie dritter.
Ja. Naja. Aber zumindest irgendwie so, ja.
Ja, auf jeden Fall ist super, super.
Da kommt er in 3 Jahre, 34 Vorstellungen, jedes Jahr 12 ungefähr, Pi mal Daumen.
Das ist echt eine super Institution inzwischen. Und ich habe diesmal beim Quiz mitgemacht.
Mhm. Und hast du da was gewonnen?
Freikarte gewonnen.
Sehr cool.
Ja. Hashtag sehr cool.
Und hast du trotzdem Fluch der Karibik in einem anderen Kino gesehen?
Am Tag vorher, ja.
Ach so, okay.
Ja, Fluch der Karibik. Und Mats hat, glaube ich, alles Wichtige dazu gesagt in seiner
Kinowoche,
wie auch immer sein komischer Podcast da heißt.
Hast du die gehört?
Nein.
Was kannst du sagen?
Also ich würde Podcast hören.
Mats ist Podcast.
Mats ist
Das ist, glaube ich, voll gut. Gib mir mal das da und dann schicke ich das hier rein.
Das da? Ja.
Und kombiniere das.
Flug der Karibik war besser als der 4. Ja, es war wirklich besser als erwartet. Verliert sich aber in der 2. Hälfte so krass. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, der so stark anfängt und sich dann so, so heftig verliert einfach und dann so nicht mehr funktioniert. Und es ist halt seit, ich habe das schon mal in der Gruppe gesagt, dass seit Gore Verbinski weg ist, hat halt keiner mehr verstanden, wie die Figur von Jack eigentlich funktioniert, weil die halt eigentlich clever ist und nicht nur besoffen und tüdelig so. Und immer nur reinstolpert in alles, sondern halt irgendwie auch selber Pläne schmiedet und schemt und Leute irgendwie verarscht und so. Und also wenn man sich den im 1. anguckt und jetzt im 5. oder im 4., das ist halt nochmal ein ganz anderes Gelöt. So. Ja, also wie gesagt, der Film ist auch so, so klassisch, er ist eine halbe Stunde zu lang gefühlt, so, also die letzte...
Mit der Karibik-Problem sowieso und irgendwie so aktuell.
Ja, aber so im dritten zum Beispiel hat es mich nicht gestört. Hm. Der ist ja, hat ja auch seine Länge, aber da gefällt mir erst, da ist das besser geschrieben, es sieht alles hübscher aus. Ein paar der Effekte waren so grässlich schlecht in dem Film, da wo du da denkst, ja, so, wow, das Ding hat auch, glaube ich, 100 Millionen Budget oder was auch immer. Und dann hast du da einige Bluescreens drin. Wow, es gibt so eine Szene, da fällt ein Charakter in den Tod, so, so die so klassisch Hollywood-Klischee mit den ausgebreiteten Armen nach hinten ins Wasser und in so einer ganz, ganz schlechten Zeitlupe. Und es sieht halt original aus wie bei Turtles 3. Da gibt es ja auch diese legendäre Szene, wo er ganz schlecht ins Wasser fällt. Also da sah das in Stirb langsam 1, wo Gruber vom Hochhaus fällt, sah besser aus als das. Es ist ja so, wow. Oh
Gott.
Ja, aber davon abgesehen, also dass die neuen Figuren sind tatsächlich ziemlich sympathisch. Die ganze Auflösung um Orlando Blooms Figur ist cool. Auch so, was sie bringen halt ganz viel Fanservice mit rein. Also zum Beispiel sind die beiden Soldaten aus dem ersten Teil, die dann ja in 2 und 3 irgendwann zu den Piraten wechseln, tauchen jetzt auch wieder auf und so und haben auch wieder so ähnliche Szenen wie früher. Also da ist schon, es kann schon was, aber Kino muss, glaube ich, nicht. Okay, und mein zweiter Punkt ist eigentlich auch nur, dass ich mir jetzt Witcher 3 gekauft habe und jetzt irgendwie noch 200 Stunden finden muss, um das auch zu spielen. Aber ich bin optimistisch, dass ich da morgen wenigstens ein paar Stunden finde. Und ja, das wäre tatsächlich
mein... Na gut, hier, oder?
Ja, genau. Für mehr Geld als ich wollte, aber trotzdem ein okayer Preis. Irgendwie 40 für die Gotye, Gotye für die Xbox One. Und eine andere...
Puh.
Es gibt Spiele für die Xbox One?
Es gibt vor allem nicht nur Halo für die Xbox One. Ich
dachte, das Call ist of Duty, Halo-Maschine. Call of Duty, Halo, TV, Xbox.
Xbox, go home, you're drunk.
Ach ja. Hast du auch irgendwas gemacht?
Ja, Entschuldigung. Das passt ganz gut zu dem, was Sascha gesagt hat bezüglich dem Drill Instructor. Denn ich habe für einen anderen Podcast alle Texas Chainsaw Massacre Filme gesehen. Und habe da halt, ich kannte vorher auch nur das Bay Remake schon vorher und The Beginning.
Ja.
Hab dann halt noch die drei.
The Beginning ist der Klassiker, ne? Oder ist das?
Nee, das nach dem Bay Remake kommt.
Ach, der zweite, ja.
Klar. Genau, und dann gibt's aber vorher noch, gab's ja noch drei Sequels, also 2, 3, 4. Und dann gibt's ja noch den 3D jetzt, der irgendwie 2013 rauskam.
Ah, okay, ja.
Und ich war echt beeindruckt, wie schlecht ich die alle finde. Also, dass man so einen geilen ersten Film hat und es dann schafft, ist komplett verplant, das irgendwie auch nur innerhalb von 6 Filmen auch nur ansatzweise immer wieder zu erreichen, was am ersten Film so geil war, diese Stimmung und worum es halt geht, komplett verrafft.
Hast du mal versucht, Starship Troopers zu gucken? 2, 3, 4, 5, 6, ich habe keine Ahnung. Es ist so eine Kunst, die können viele.
Es gibt ja auch nur einen Highlander-Film.
Danke.
Es kann nur einen geben. Ja. Genau. Ist aber ja schon schwierig mit den Star Wars-Filmen 4 bis 6, ne? Ich meine 1 bis 3. Es ist so kompliziert.
Aber ich war beeindruckt, was für Schauspieler da teilweise mitgespielt haben und sich das angetan haben. Ich wusste nicht, dass im zweiten Dennis Hopper einfach mitspielt. Das war oft, aber das war tatsächlich, dann hat mir auch Chris erzählt, bis Super Mario war das der Film, wo er sich am meisten für geschämt hat. Dann hat er bei Super Mario Bros. Mitgespielt.
Das Ding ist halt auch einfach, was das so auch für Bob Hoskins und Dennis Hopper einfach bedeutet, so wow. Mhm. I'm doing this for the money,
Björn. Aber überlegt, das ist im gleichen Jahr rausgekommen wie True Romance, wo er halt auch mitspielt und ist einfach so gut.
Und das ist so scheiße. Jetzt, Mario Brothers oder?
Mario Brothers.
Ja, okay, krass.
Ja, und dann im dritten spielt auch Viggo Mortensen mit und Jessica Biel in Lightning Bay.
Ja. Aber das ist ja wie die meisten großen Hollywood-Leute fangen ja irgendwie in den Indie-Horror-Dingern an. So Jennifer Aniston hat zum Beispiel eine ihrer ersten Rollen ist Leprechauns in Space. Mhm. Was halt irgendwie der 6. Leprechauns oder 4. Leprechauns-Film ist. Johnny Depp im ersten Freitag der 13. Nightmare on Elm Street. Mhm. Freitag der 13. war Kevin Bacon, glaube ich.
Ja.
Ja, also deswegen, du hast ja immer...
Ja, klar, aber dass ich meine, so Dennis Hopper war halt schon eine große Nummer und ich glaube auch Jessica Biel hat schon einiges davor gedreht, also das war ich immer noch recht beeindruckt, wie viel Geld da geflossen sein muss, dass die sich das antun. Aber ja.
War halt auch ein fettes Ding damals, ne? Also ich meine, war ja.
Der Bay jetzt, oder?
Ja.
Der ja, der hat auch. Ja, ich glaube, das Budget ging sogar irgendwie 10 Millionen und 100 hat er eingespielt.
Ja.
Also das hat sich schon gelohnt.
Ja, war auf jeden Fall aber ein Prestigeprojekt für ihn.
Und so. Im Bay Remake und in The Beginning spielt halt der gleiche Duel Instructor den Sheriff.
Ach, tatsächlich? Ja. Ich wusste gar nicht, dass der noch weiter gemacht hat.
Doch, da hat er noch ein bisschen was gemacht und ja, da ist halt auch so dieses richtig asoziale Arschloch. Also er ist ja nur der, in Anführungszeichen, Sheriff. Ja. Er hat ja einfach einen Sheriff getötet und dann seine Uniform angezogen.
Was man so macht, ne?
Ja, und spielt dann den Sheriff. Richtig witzig. aber habe ich auch, da ist mir beim Gucken nicht aufgefallen. Erst als ich dann ein bisschen auf Wikipedia rumgeklickt habe und dann so, hä, warte mal, den hast du doch schon mal woanders gesehen. Ach, geil.
Ja.
Ja, das fand ich ganz witzig.
Dazu möchte ich nur sagen, ich habe danach noch ein bisschen IMDb gestöbert, so Fakten und so. Dass er sein Bewerbungsvideo an Kubrick geschickt hat, weiß man ja, dass er da eine Viertelstunde ohne Unterbrechung quasi geschimpft hat, beleidigt hat, ohne sich einmal zu wiederholen dabei. Er wurde dabei aber auch noch mit Orangen und Golfbällen geworfen. Das ist halt einfach so. Und er steht da halt einfach und lässt es sich nicht anmerken. Das ist so, boah, es ist richtig abgefahren.
Mhm. Ja, gut. Jetzt mal den Mund zu nehmen, Pascal, das war sehr klug, oder? Pascal, das ist ein Freibrötchen kauen.
Pascal, kauen.
Schluck. Runter.
Oh ja, geil. Okay, und dann habe ich mir noch ein Spiel geholt, das ich gerade spiele. Night in the Woods. Das ist ein ganz süßes Indie-Game, wo du eine Katze spielst und halt in so quasi ausgestattet.
Eine Nacht in im Wald verbringst.
Ja, nee. Das ist quasi eine Katze, die wieder nach Hause kommt in ihre Stadt. Und das ist halt so eine Optik Sidescroller-Adventure-mäßig, dass du halt so wie kleine auch so Paper-Cutouts halt
so die Tiere hast.
Ja, nee, nicht so depressiv und aber so wie aus Papier ausgeschnitten und dann aber so ganz flüssig animiert, also nicht mit Sprites, sondern alles ganz richtig hübsch.
Sehr cool.
Und das ist ganz süß und das sind halt, vermenschlichte Tiere, die da abhängen und chillen. Das ist süß, das spiele ich im Moment, weil ich jetzt immer noch Angst vor diesen ganzen AAA-Games habe, für die ich halt keine Zeit habe und ich nicht noch mehr Spiele anfangen will, die ich nicht beende, weil ich nach 40 Stunden irgendwie keinen Bock mehr habe.
Das ist halt auch deswegen, ich habe Witcher 3 aus irgendeinem Grund, irgendwas hat mich angefixt, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was es war. Und dann hatte ich jetzt das dringende Bedürfnis und ja genau, das eine Postmortem von der GDC, wo er redet, wie die Stadt aus dem DLC, aus dem Blood and Wine Ding gebaut wird. Und da war so, wow, das ist alles so geil, du musst das jetzt endlich abend nachholen. Und ich habe halt seit Weihnachten Final Fantasy bei mir rumliegen, ich habe es nicht angefangen bisher. Das ist einfach, die Zeit fehlt, das ist...
Dann ist Witcher genau das Richtige.
Ja. Gut. Auch GTA habe ich noch nicht durchgespielt, mir ist das jetzt egal. Ich muss jetzt...
Ja, das ist halt bei mir das Gleiche, genau. GTA habe ich nicht durchgespielt, Witcher habe ich nicht.
GTA habe ich nach einer Stunde abgebrochen, aber das zählt bei mir nicht.
GTA habe ich und 80 Stunden, glaube ich, reingetan, das ist okay.
Ich will Witcher jetzt auch nochmal, ich werde mir das dann irgendwann nochmal, wenn es noch günstiger ist, eine gute für die Playstation und nochmal von vorne anfangen einfach.
Das kostet 25 für die Playstation, das ist total legitim.
Ja, und dann fange ich einfach von vorne an, habe ich es halt zweimal, ist ja egal. Weil ich jetzt auch nicht mehr auf dem PC... Ich habe jetzt also das ein bisschen für mich getrennt, Indie-Games und halt Shooter-Games auf dem Computer und alles, was sich sehr... Ich kann auch Controller am PC anschließen, aber... Dann kann ich halt mich ins Bett legen, das ist halt auch cool dabei. So deswegen würde ich Witcher da nochmal anfangen. Ja. Achso, hier bezüglich GDC, habe ich dir auch schon erzählt, gibt jetzt einen sehr geilen Postmortem zu Civilization von Sid Meier, der auch da ist.
Und ach! Mir das anzugucken.
Ja, der putzige Sid Meier wieder rumsteht.
Und das ist cool.
Riesigen Kollegen, mit dem er das entwickelt hat. Ich habe seinen Namen vergessen. Shelly? Irgendwas, ja. Ja, sehr interessant.
Okay.
Coolio, ey.
Cooler Parkplatz.
Dann gehen wir zum Hauptthema des Tages, würde ich sagen. Main Attraction. Und zwar reden wir über Resident Evil, wie ihr schon am Cover und allen gesehen habt. Wir haben das wie immer aufgeteilt in das Wissensgewichse am Anfang und dann reden wir über die Kernreihe. Dann reden wir nur ganz kurz über die Ableger, die Animationsfilme, die Realfilme, die Romane.
Und die Realfilme?
Nein, die heißen nur zufällig genauso.
Gut.
Und ich würde jetzt einfach kurz anfangen, meinen Monolog zu halten bezüglich des Wissensgewichts. Es ist tatsächlich auch nicht so viel. Resident Evil, beziehungsweise in Japan heißt es Biohazard oder Biohazardo, irgendwie Japaner halt. Das Ganze ist erfunden und erdacht von Shinji Mikami und Capcom, dem Entwickler. und ist quasi die Definition von Survival Horror, auch wenn es das Genre nicht begründet hat, hat es das aber quasi definiert. Stand 2017 sind es 11 Spiele in der Kernreihe und mindestens 11 Ableger. Capcom hat 2016 erzählt, dass sie ungefähr 68 Millionen verkaufte Exemplare haben und das war vor Resident Evil 7. Hm. Also da kann man bestimmt nochmal so seine 7 Millionen draufrechnen. Das Ganze basiert ursprünglich auf dem NES-Titel Sweet Home von 1989, das auch schon von Mikami, glaube ich, mitgemacht wurde. Das ist tatsächlich, das sieht völlig abgefahren aus. Das hat diese typische Zelda Final Fantasy isometrische von Draufsicht und du läufst mit verschiedenen Gruppen von Menschen durch so ein Horrorhaus. Habt ihr mal ein Let's Play gesehen? Das ist ziemlich cool. Also für die
Zeit, wenn der Charakter stirbt, dann ist er auch tot.
Genau, so mit Permadeath und so, ist ziemlich cool. Ja. Das erste, da kommen wir dann gleich nochmal im Detail zu, ist in Japan rausgekommen am 22.03.1996 für die PlayStation 1 als unter dem Titel Biohazard. In den USA eine Woche später tatsächlich nur, am 30.03.1996 als Resident Evil. Und zwar, weil es bereits ein DOS-Spiel mit dem Namen Biohazard gab und wegen der Metalband Biohazard, weil man da Angst hatte, dass es da Copyright-Streit gibt. Es gibt eine sechsteilige Realfilmserie von Paul W.S. Anderson und Mila Jovovich, über die wir vielleicht reden, aber vielleicht schweigen wir sie auch tot. Dazu gibt's zwei, beziehungsweise später dieses Jahr drei Abend für Animationsfilme, zwei Kurzanimationsfilme, 11 Romane, Sachbücher, Comics, Manga, Manhwa, wir kommen da aber später noch zu. Und das wäre es tatsächlich schon für den Teil. Und ich würde sagen, wir switchen direkt. Obwohl, wir können ja einmal, wir haben wie immer so Lieblingssachen vorbereitet. Und wir können damit ja einfach mal anfangen. Und zwar sagt mir doch mal eure Lieblingshauptfigur. Oder eure Top 3.
Top 3 ist schwer.
Wenn ich anfangen?
Ja.
Mit einem. Dann fangen wir
an. Sag mal alle drei.
Alle drei?
Okay. Du hast ja diesmal drei vorbereitet.
Ich hab drei vorbereitet. Und zwar habe ich Jill Valentine. So, ist durchaus auch mein Lieblingsszenario vom ersten Teil. Finde sie einfach cool. So, ganz einfach. Dann Leon Kennedy. So, ist im zweiten Teil mein Lieblingsszenario.
Ja.
Und als drittes habe ich mir natürlich Hello Stranger. What are you buying?
Ah, der Shopkeeper.
Der Händler aus Resident Evil 4. Ist es einfach.
Den habe ich komplett nicht mehr auf der Pfanne gehabt. Der ist so cool.
Der ist so ein geiler Dude.
What are you buying?
Hello Stranger.
Das hat mal einer. Es gibt diese YouTube-Serie Games in Real Life oder so, wo halt ein Typ rumläuft und sich verhält wie eine Spielefigur in den USA vorm Supermarkt. So, da steht er halt in dieser Shopkeeper-Klamotte so vor dem Supermarkt und sagt, hey, what are you buying? What are you selling? Das ist so richtig. Ja, da ist dann auch die Polizei gekommen und die mitgenommen.
Der erste Auftritt von dem war halt im vierten Teil schon so geil, dass du irgendwie ausgenockt bist als Leon und dann wachst du auf und dann steht er auf einmal vor dir und ist,
what?
Okay.
War super cool.
Ja.
Ich habe tatsächlich nur mir diesmal nur eine rausgesucht, das ist auch Jill Valentine. Einfach weil der dritte so der ist, den ich am meisten gespielt habe. Und da läufst du halt mit ihr rum und so, der hat eine MG und so, alles ist geil. Und ja, deswegen ist das mein Lieblingsfigur.
Ja, bei mir ist das so schwierig. Claire Redfield finde ich halt auch cool.
Ja.
Also Jill Valentine und Claire Redfield teilen sich das so ein bisschen. Weil ich auch immer, weil ich auch die Wahl immer eher lieber mit den weiblichen Figuren spiele. Und sonst Barry finde ich aber auch cool.
Barry ist cool. Außerdem, der hat einfach die geilste Line aus ganz Resident Evil 1 mit dem Jill Sandwich.
Was?
Stimmt.
Also, wenn du die Schrotflinte mit ihr holst und nicht die kaputte Schrotflinte hast und in den Raum reingehst, dann kommt die Decke doch von oben. Und er rettet sie bei Chris. Rebecca kann die nicht retten, so klar wie dann auch.
Ja.
Zieht er sie raus und sagt, oh, that was close. You'd almost been a Jill Sandwich.
Ja. Also.
Die ist halt so cheesy, dass sie auch in allen Remakes drin geblieben ist. Genau so.
Sehr cool. Okay, Resident Evil 1, lass uns doch darüber reden. Ich ratter jetzt einfach mal aus Spaß die Release-Daten für alle Versionen runter und dann reden wir einfach ein bisschen über das Spiel. Und zwar erschien das ganze Ding in Japan am 22. März 1996, in den USA am 30. März 1996, in Europa dann am 1. August 1996 für die PlayStation. Mhm. Ein Jahr später im Sommer erschien das Ganze dann für den Sega Saturn. 97 im Herbst, im September erschien es für Windows. Dann kam 2002 das GameCube Remake raus. Mhm. Dann kam 2008 bzw. 2009 das Ganze für die Wii raus. Dann gab es 97 im Herbst den Director's Cut. Und 2006 die DS-Variante. Und 2015 dann noch das HD Remastered. Und es gibt ja auch noch Resident Evil Gaiden, aber das war, glaube ich, der zweite Teil, oder? Wie war das?
Gaiden
ist die Game Boy Color-Variante
von 2001. Ja, das ist nochmal wieder ein eigenes...
Achso, war es ein eigenes Spiel?
Okay. Irgendwie, glaube ich.
Ja, völlig abgefallen. Okay, wie seid ihr denn, gehen wir mal rum, wie habt ihr das Ganze das erste Mal, wie war euer erster Kontakt damit?
Mit dem Spiel jetzt oder
mit Resident Evil 1?
Wir waren im Urlaub in Dänemark vor Jahren, also es muss wahrscheinlich mittlerweile auch fast 20 Jahre her gewesen sein. Ich glaube, der zweite war definitiv auch schon raus, aber der ist ja, glaube ich, kurz Zeit später rausgekommen, irgendwie dann 98. Ja. Und ja, mein großer Bruder hat das irgendwie so ein bisschen initiiert, dass wir uns den kaufen. Der war mir immer viel zu gruselig, viel zu schwer, hat mich immer völlig, völlig überfordert, aber das war halt seitdem irgendwie im Haus und so präsent. Bis ich das selber gespielt habe, geschweige denn meine Liebe dafür entdeckt habe, das ist tatsächlich erst auf der PlayStation 4 mit dem Remake passiert. Also ich habe dann die GameCube, den ersten Teil von GameCube habe ich mir dann auch irgendwann gekauft, weil die wurden ja alle dann rausgebracht. Dann habe ich gesagt, passt, kannst du dir mal beschaffen. Habe den einmal durchgespielt irgendwie mit Guide und so. Und hielt Resident Evil auch immer für so das unspielbare Spiel, wenn du kein Guide benutzt. Wie kann das ein Mensch nur irgendwie von alleine durchspielen? Müsste ich das halt dann einmal selber gemacht habe und dachte, hey, komm, wenn du, das führte dann so weit, dass ich diese Schlüssel, so, die kannst du ja einfach umdrehen und dann steht hinten drauf, dass das der Schwertschlüssel ist, oder der Rüstungsschlüssel, aber wenn das halt nicht machst, steht das da halt nicht. Ja. Und ich dachte mir, woher wissen die Leute, welche Schlüssel das ist, weil der Guide hat einfach gesagt, geh jetzt einfach zu der Tür und geh da durch. Und der hat dann gesagt, okay, ich schließe die Tür auf und wusste halt nicht, welcher Schlüssel welcher ist und den ganzen Unfug. Und
also das von jemandem, der halt leidenschaftlich die Souls-Spiele spielt.
So. Ja, mittlerweile, wie gesagt, das hat halt alles, so ein bisschen Zeit gebraucht.
Ja, klar.
Aber mittlerweile, der erste, gerade das Remake, ist pure Liebe. Ich habe, glaube ich, allein für die Platinum-Trophäe musste ich das Remake, glaube ich, 10-mal durchspielen.
What?
Ja, mit beiden Charakteren, mit allen Endings, auf normal, auf True Survivor, auf Invisible Zombie, alles ohne zu speichern, nur mit dem Messer, hast du nicht gesehen.
Wow.
Und es ist mittlerweile einfach pure Liebe. Vor allem halt das Jill-Szenario im Remake, weil Chris hat so kleine Schlüssel, die er finden muss, wo Jill ihren Lockpick benutzt. Und das geht mir halt nur auf den Sack. Zum einen hat halt Chris weniger Item-Space, was ihn sowieso schon ätzender macht in dem Spiel, was halt voll und ausschließlich auf Item-Management aus ist. Sind halt zwei Slots mehr oder weniger echt eine ganze Menge. Ja, und dazu halt noch diese Schlüssel und das ist halt... geht mir nur auf den Senkel. Sie hat mir Waffen, also klar, Jill ist einfacher so, aber gefällt mir trotzdem deutlich besser. Was ich dann noch hatte, das war ein ganz fancyes Erlebnis. Ich habe dann, wie gesagt, das Remake so super gefeiert, habe irgendwann gedacht, okay, so, es kann doch nicht sein, dass du den ersten Teil nie so richtig, das Original nie gespielt hast. Mhm. Und habe mich dann mal so ein bisschen versucht, da damit zu beschäftigen und habe da was ganz Spannendes herausgefunden. Das ist die ganz normale erste Auflage gibt, die Black-Label-Version von Resident Evil. Und wer es kennt und mal gespielt hat, die europäische und die amerikanische Version haben keine Zielhilfe. Das heißt, du musst, wenn du zielst, musst du dich eigenständig zum Gegner hindrehen. Mhm. Das ist ein Feature, was aus der japanischen Originalversion rausgenommen worden ist. Das ist in allen anderen Versionen, in der Platinum-Edition, im Director's Cut, ist diese automatische Zielhilfe wieder drinne. In einer original japanischen Version war sie auch drinne. Ich habe gehört, dass das den Grund haben soll, weil zu der Zeit Mitte der 90er sollen wohl in Amerika gerade auch diese Verleih-Videotheken, Verleih von Videospielen super in Mode gewesen sein. Und du musst das Spiel halt häufiger ausleihen, wenn es schwerer ist.
Klar.
So,
ist halt aber auch
dafür haben sie es dann rausgenommen.
Es ist halt auch die PSX-Phase, da hast du sowieso die Dinge ja eigentlich nur einmal ausgeliehen und noch ein Rolling dazu gekauft. Oh. Und danach hattest du das Spiel ja, ja eh so.
Und da gibt es in der ganzen Videospielgeschichte gibt's einige völlig abgefahrene Dinge, die genau in die gleiche Schiene gehen. Ein anderes Beispiel wäre, dass das Ninja Gaiden 3 auf dem NES, wo halt jeder Gegner in der amerikanischen Version doppelten Schaden macht. Im Gegensatz zur NES-Version. Und du nicht unbegrenzte Continues hast. So, einfach um diese Verleihstruktur ein bisschen anzukurbeln. Ja, zumindest, ich habe dann mir die Black Label Version gekauft, weil ich dachte, okay, das Original ballerst du mal durch. Und ich wusste, dass es kürzer ist, aber ich wusste halt auch nie genau, wie viel im Remake dem zugekommen ist.
Im Remake ist eigentlich nur das von Director's Cut noch dazu gekommen.
Im Remake ist unfassbar viel. Okay. Also wirklich gigantische Bereiche in der Mansion. Diese ganze Subplot mit Lisa Trevor ist dazugekommen. Hm. Ist die Trevor? Ich glaube schon. Und Rätsel sind allesamt deutlich, also es gibt im herkömmlichen Sinne eigentlich überhaupt gar nicht so die Rätsel im ersten Originalteil wie im Remake. Also da ist schon wirklich eine ganze Menge mehr. Und ist auch meiner Meinung nach die bessere Version. Also man kann man kann das Original durchaus mal so spielen, wenn man Bock drauf hat. Aber es ist halt auch eine frühe 3D-Ära, Mitte der 90er. Du musst echt Bock drauf haben. So. Aber es ist durchaus knackig vom Schwierigkeitsgrad her. Und auch wenn man das Remake oft durchgespielt hat, heißt das nicht, dass du das normale Spiel einfach so aus der Hand schüttelst. Ja. Das ist also meine Liebeserklärung an Resident Evil 1.
Ich bin mit dem ersten auch erst, ich habe früher 2 und Nemesis gespielt auf der PSX und den ersten dann auch tatsächlich erst jetzt auf der PlayStation 4. Mhm. Und entsprechend dann halt sehr spät. Aber gefällt mir da, also nicht mein Lieblingsteil insgesamt. Also ich habe auch nicht alles gespielt, aber von den Sachen, die ich gespielt habe, schon definitiv. Ja, eins, das mir auch, ja, wahrscheinlich irgendwo, naja, wir kommen ja wahrscheinlich noch zu den Lieblingstiteln.
Mhm. Ja, easy.
Genau. Aber ich mag einfach dieses Haunted House oder dieses Mansion-Ding, ist einfach ein geiles Setting, so, das bockt. Ich meine, das finde ich eh, was die Resident Evil-Spiele immer ganz gut gemacht haben, das ist halt immer sehr, also, zumindest die guten, ein gutes Setting gefunden haben, ja. Ein cooles Areal, wo dann, du deine Zahnräder, Schlüssel und Kurbeln.
Ja, das ist auch eins meiner allerliebsten Resident Evil Memes. Dieses, okay, so, ich stehe hier und drücke vor dem Buchregal auf Aktionsknopf und sie sagt, hier brauche ich nichts. Du sagst, okay, hier brauche ich nichts und dann gehst du zum Schreibtisch und dann nimmt sie eine Schachfigur mit. Sagt, die brauche ich jetzt, weil ich klaro, wie. Und das zweite ist, wie in Gottes Namen haben diese verdammten Forscher sich eigentlich in diesem räudigen Haus irgendwie bewegt, wenn jede verkackte Tür durch 3 Zahnräder und einen Schlüssel, der im Halsband vom Hund versteckt ist.
Das heißt, denk mal,
da kannst du doch nicht wohnen, Mann.
Denk mal an den zweiten Teil, das ist eine Polizeistation. Und
du musst ein Bild abbrennen, da kommt dann ein Diamant raus, mit dem musst du zum Brunnen und da kommt ein Schlüssel. Digga, nein, Mann.
Aktive, in Dienst stehende
Polizei. Könnt ihr jetzt bitte können wir jetzt diesen Verbrecher jagen? Ja. Nein,
wir müssen noch. Wir müssen erst mal ganz kurz hier die Statuen verschieben, damit da noch ein Stein runterkommt. Ach mal, bei Yakuza.
Mega gut, so. Ja, also, das haben die Japaner definitiv nicht drauf gehabt, die Rätsel irgendwie
auch nur im Entfernen
subtil mit den realen Begebenheiten zu verschmelzen. Ja. Das ist einfach so, und jetzt Rätsel drauf.
Ja.
Schwertschlüssel, los. Das ergibt gar keinen Sinn. Niemand würde so wohnen, niemand würde so arbeiten. Scheißegal.
Ja. Aber es hat halt auch einen gewissen Charme dadurch, so, dass es halt so obskur ist. Also okay, welches random Ding finde ich jetzt und muss damit irgendwie Unfug anstellen?
Resident Evil ist einfach unfassbar cheesy, aber das ist halt auch cool. Das ist ja genauso das, wenn immer halt Japaner halt in den 80er, 90ern halt immer den ganzen westlichen Kram irgendwie kopiert haben und dann diesen japanischen
Pathos noch drauf
gepackt. Kitsch da reingepackt haben. Ja. Auf einmal ist es halt irgendwie super witzig. Ich mag das.
Ja.
Ich habe das tatsächlich. Ich bin der Meinung auch, dass der zweite schon draußen war, als ich meinen ersten Kontakt damit hatte, war irgendwie ist für mich die erste war, ich bin mir nicht sicher, wir haben das damals halt über die Spielezeitschrift mitbekommen und Also schon 97, 96 irgendwie. Mhm. Und ich kann mich halt noch daran erinnern, dass ein Kumpel irgendwann meinte, hey, ich hab das für PC. Ich so, okay. Mhm. Und dann, lass mal das zocken. Ich so, okay. Bin dann rüber zu ihm und ich war jetzt in dem Alter, ich weiß nicht, da ist 9, 10, und ich war da super empfindlich, was Gewalt angeht in allen Medien, also egal, Zeichentrickfilme oder richtige Filme oder so, also so, so von Bad Boys habe ich mal Albträume bekommen, von der Gewalt, also auch von der Lady Oscar-Folge und so, oder, also sobald da Gewalt exzessiv ein bisschen dargestellt war, war mir das schon zu viel. Und in Spielen ging das immer besser und dann ist das halt, ne, du fängst halt an zu spielen, wir wussten halt beide noch nicht, was abgeht und wir laufen halt.
Oh, habt ihr den Zombie dann richtig mitbekommen, den ersten?
Oh ja.
Oh, wie geil.
Da wollte ich gerade hin, du läufst ja dann nur durch das Esszimmer und dann gehst du die Treppe hoch und du schleichst dich da rum und dann fängt diese Cutscene an, du hörst ihn ja vorher schmatzen, dann fängt diese Cutscene an und der Zombie kommt hoch und dreht sich und das sind dann ja noch diese graubraunen, hässlichen Labor-Zombies, der dreht sich um und ich so, fuck! Das hat mich als Kind richtig, richtig fertig gemacht, das Ding. Das war echt unangenehm. Vor allem, weil dann ja auch das gängigste Gerücht war, dass sie dafür echte verbrannte Leichen abgescannt und abfotografiert hätten, die Japaner. Um die Zombies.
In dieser Pixelsoße.
Aber das war das Gerücht damals. So, ne? Und boah, das war echt unangenehm. Und dann habe ich das auch einfach, da war dann auch Schluss für mich. Deswegen, ich habe das bis heute nie nachgeholt. Mhm. Weil ich auch, das als junger Mensch, waren mir die Rätsel halt auch viel zu viel. Ich konnte mich in diesem Herrenhaus überhaupt nicht zurechtfinden. Nee. Ich habe also auch Metal Gear Solid nie durchgespielt, weil ich mich einfach auf dieser Basis immer verlaufen habe. So. Ist ganz schlimm. Ja. Und richtig eingestiegen bin ich dann mit dem zweiten noch. Also das ist so meine Resi 1 Erfahrung, dieser Zombie, wie er sich umdreht, so.
Wo wir bei Cheesy eben schon waren, ich muss noch einmal einen ganz kleinen weiteren Hate gegen Chris Redfield abgeben, Mann. Das ist ein fucking Special Tactical Advanced Rescue Service. Mann, die sind in ihrem Hubschrauber unterwegs, weil das Alpha Team abhanden gekommen ist. Und wenn du seine fucking Story startest, dann hat er keine Pistole dabei. Ja. Die findet er auf dem Boden, Mann. Ist er irgendwie doof oder so?
Das ist aber
ist das sein? Und Barrys Beretta, die du hast, die ist so stark, wenn du ihn am Ende bei Jill sterben lässt, die tötet den Tyrant in 2 Schüssen. Warum kann ich mit der nicht starten, Mann? Er ist der Einzige, der anständig ausgerüstet auf diese verdammte Mission gegangen ist.
Ich finde sowieso die Fallhöhe dann zwischen wie stark deine Gegner in der Story dir verkauft werden und wie stark sie dann im Spiel sind, relativ krass. So, ich meine, das erste Team wird komplett von den Hunden vorm Haus auseinandergenommen.
Ja.
Und dann musst du hinterher, um denen den Arsch zu retten. So. Und ne, die Hunde machst du halt eigentlich auch so. Pff,
pff, okay, das ist ein Cerberus, so. Zack, kaputt. So.
Ja, der kommt dann in die Hosentasche und ist gut.
Die Hunde sind echt, also die Hunde finde ich mit Abstand am ätzendsten und das sind immer die Plätze, machen tatsächlich mir auch keinen Spaß. Diese scheiß Hunde kämpfen mit dieser Panzersteuerung.
Ja, die Hunde sind halt so wie die Schlange. So. Das sind halt genau die Gegner, die in dieser Originalversion, wenn du keine Zielhilfe hast, dann ist halt nur zum Kotzen. So. Die Schlange bewegt sich halt einfach super schnell und hat super den Radius und das ist echt ein anstrengender Kampf
gewesen. Wie fies das im Ersten ist, wenn du den Gang am Anfang zum
Essen. Und dann kommen die Hunde da raus.
Genau, du siehst sie das erste Mal nur so huschen und dann später kommen sie dann durch. Und
das sind alles Dinge, die beim Remake, wenn man dann in dem Spiel drin ist und auch durch diese ganzen Speedruns, wo dann die Speedrunner dir immer was erzählen, wenn man da dann so den Kniff raus hat und weiß so, okay, wenn du den Gang immer von unten längs gehst, dann kommen die Hunde nicht. Das Spiel ist so programmiert, die kommen nur, wenn du von oben wieder reingehst.
Okay.
So, wenn dann das Spiel so quasi auswendig kannst, irgendwo noch sowas weißt, dann wird das alles noch viel angenehmer gewissermaßen, weil du dich einfach um gewisse Dinge nicht mehr scheren musst, weil das Ätzende passiert halt nicht mehr. Oder das im Remake kann irgendwie eine Tür kaputt gehen, wenn du da 4-mal durchgehst. Ja. So, und wenn du halt 3-mal durchgehst, so, dann ist, wenn du das so timest, deine Route, dann ist alles okay. Sonst musst du halt immer einen gigantischen Umweg laufen. Dann denkst du,
Ach, sowieso also so Jumpscares sind halt für mich eine Sache, die Resident Evil ganz lange sehr ausgemacht hat, so. Auch, es gibt ja auch diesen, das Ding, wo du das Tagebuch findest von dem einen Forscher, der sich so langsam verwandelt hat und dann kommt er aus dem
Waschenschrank.
Genau, das ist halt so. Oder wenn du versuchst, aus dem Haus rauszugehen, und der Hund wieder geht.
Aber abseits der Jumpscares, gruselt ihr euch dann auch noch, wenn ihr das jetzt spielt? Oder wenn du es zum ersten Mal gespielt hast, Gaben? Oder wenn ihr das spielen würdet?
Damals schon.
Ich meine, aber jetzt.
Ach so.
Dafür habe ich es zu oft gespielt, um also cool zu sein. Ich muss aber auf der anderen Seite gestehen, ähnliches Genre, ein bisschen später, Silent Hill 2 hat mich vor ein paar Jahren echt richtig abgefuckt. Also der Anfang da in der Stadt, so das war wirklich, echt heftiger Shit, so vom Gruselfaktor. Ja, aber
Musik macht
gruselig fand ich jetzt
Silent Hill 1.
Also doch klar, wobei stimmt, ich muss lügen. Ich habe es ja erzählt, der siebte Teil zumindest, die erste Stunde. Ich habe 10 Minuten mit Licht ausgespielt, habe ich alle Lichter in meiner Wohnung wieder angemacht, habe gesagt, nie wieder. Nie wieder ohne Licht. Ich sterbe 1000 Tode, wenn wir da gleich hinkommen.
Da muss ich übrigens dann gucken, weil ich habe es jetzt leider nicht geschafft, den nachzuholen. Matze hat dem dann jetzt noch jemand anders ausgeliehen, leider.
Okay. Ich versuche möglichst wenig dann zu spoilern, möglichst.
Ja, oder ich gehe kurz raus.
Okay.
Nee, aber das ist auch so früher, fand ich das auf jeden Fall spannend, also und auch ein bisschen gruselig, so auch der zweite so. Weil du halt immer die ganze, du bist halt, gerade als junger Mensch, der da drauf viel besser triggert, bist du halt die ganze Zeit so auf Spannung und du hast halt diesen clanky Tank-Steuerungsding. Genau. Und dann die späteren, so der Vierer und der Rest danach, die sind ja sehr viel mehr actionmäßig. Und da ist man dann auch abgestumpft. Ich glaube, der Siebener funktioniert dann halt schon wieder so gut, weil er halt dieses Immersive mit der Ego-Perspektive und so hat.
Was mich manchmal tatsächlich immer nochmal wieder zum Zusammenzucken bringt, das sind dann die Jumpscares, wenn irgendein Gegner durch die Kameraposition halt doch nicht da ist, wo du ihn vermutest. So, es gibt im ersten Teil gibt's diesen Balkon oben über dem Esszimmer, wo du eigentlich immer vorbeilaufen kannst an dem Zombie. Wenn halt dann mal doch auf einmal von vorne kommt und du läufst genau in ihn rein, dann, oh Gott, wo kommt der denn jetzt her? Aber, wie gesagt, ansonsten gruseln will ich da nicht mehr zu sagen.
Ja. Habt ihr, wir können jetzt theoretisch weiter...
Ah, wobei, ganz kurz, ich muss noch Lieblings-Item aus dem ganzen Spiel, bisschen an Ewigkeit, ich muss immer noch lachen, wenn ich das sehe, das ist letztes Buch Band 1. Dann ist es nicht das fucking letzte Buch, Mann. Seid ihr irgendwie doof? Und Rebecca Chambers, die hat einfach das perfekte Gehör. Es gibt dieses Rätsel mit dem Klavier. Jill spielt das selber. Und dann setzt sich Chris ran in seiner Story und drückt da irgendwie 5 Tasten so. Und dann kommt Rebecca zufällig rein und sagt, hey, das klingt wie die Mondscheinsonate. Du sagst, nein, das klingt nach allem. Aber es klingt sicherlich nicht wie die Mondscheinsonate. Und das ist halt auch so ein Ding. Wenn du dann weißt, okay, sie kann es, sobald du im Esszimmer bist und wieder zurückgegangen bist, so, und ansonsten läufst du wild durch die Gegend, sagst, was muss ich tun, damit die jetzt endlich mit diesem scheiß Klavierstück weitermacht, so. Das sind halt so dann die Kleinigkeiten, die man, oder wenn du auf der Treppe bist, können die Zombies dich nicht greifen.
Ja.
So, und dann kannst du dich halt ganz anders bewegen und sagst, okay, dann muss ich mich gar nicht drum scheren, weil der kann dir sowieso nichts tun.
Habt ihr eine der obskureren Varianten mal gespielt? Irgendwie Saturn oder Wii oder die DS-Variante oder so?
Nee.
Okay. Wollen wir dann einfach weitermachen?
Mhm. Ja, genau.
Ich glaube, Resident Evil 2 ist halt sowieso, der steht ja noch mal ein bisschen mehr raus. So.
Mhm.
Der kam 98 raus im Januar in Japan und in den USA und im März dann in Deutschland, beziehungsweise Europa. Der kam raus für Windows, für die N64, später für den GameCube. Der ist auch noch mal für die Dreamcast relaunched worden.
Es gibt auch so eine Tiger Electronics Version davon.
Echt? Und die habe ich tatsächlich nicht auf der Liste und für die PlayStation halt, logischerweise. War indiziert von Mai 98 bis März 2014. Und das spielt, glaube ich, ein paar Monate
nach dem ersten dann, ja.
Genau, der erste endet ja quasi damit, dass man das Haus in die Luft jagt.
Genau, du entkommst. Alle 4, das ist das Einzige, was du so kennen weißt, bei Resident Evil halt immer ein bisschen die Problematik ist, gerade bei den ersten, dass egal wie du es durchspielst, das offizielle Ende, wie die Story dir das verkauft, das kannst du nicht bekommen.
Ja.
So, weil halt nicht immer, ne, du kannst es nicht schaffen, dass Chris, Jill, Rebecca und Barry alle 4 überleben. So, du kannst dich selber retten und dein Hiwi sowie den zweiten Charakter, aber sein Hiwi kannst du halt in keiner der beiden Endings retten.
Okay.
Und die überleben halt eigentlich alle 4. Genau, Robert Wesker ist als Böser bekannt.
Ja, da ja noch Ist er da? Hat er da schon? Ah, stimmt, er
am Ende,
kriegst dann schon gegen ihn, ne?
Genau. Und ja, am Ende lässt er den Tyrant frei.
Ach ja, genau.
Und der boxt ihn einmal durch. Genau. Ja. Dann ist er weg, so, und dann fliegt das Haus in die Luft, du wirst gerettet. Ich glaube doch, du hast auch am Anfang vom Spiel hast du das Meme mit dem toten Helikopterpiloten, was sich durch, wie so ein roter Faden durch Resident Evil durchzieht, das glaube ich in fast jedem Spiel irgendwie ein Helikopterpilot stirbt.
Ja, Helikopter haben das nicht so.
Die haben das bei Resident Evil leider, das ist keine gute Idee.
Genau, der Zweier später, wie gesagt, 3 Monate, glaube ich, später, und da introduced dann Leon S. Kennedy, der mit einer der wichtigsten Tag Figuren. Polizist. Genau, sein First Day in Service kommt nach Raccoon City. Das Haus war ja schon quasi im Vorort da zu Raccoon City die haben halt quasi diesen T-Virus, also in Resident Evil geht's halt um Zombies, ist klar, das glaube ich, das kennt auch jeder, der das jetzt hört. Im zweiten Teil ist dann quasi die Hölle schon losgebrochen, die Stadt ist schon komplett im Ausnahmezustand. Eigentlich lebt da auch so gut wie nichts mehr drin. Spielst du dann halt entweder als Leon Kennedy oder als Claire Redfield, die Schwester von dem Chris Redfield aus dem ersten Teil. Und kämpfst dich da dann halt durch die Stadt, und der größte Teil spielt halt in dieser Polizeistation.
Genau, es geht, glaube ich, dann um den G-Virus, den dann der William Birkins irgendwie erfunden hat und sich selber dann infiziert hat, der dann auch der große Antagonist und letzte Boss ist. Und auch da endlich, was der erste Teil ja nicht hatte, so eine wundervolle Thematik reinbringt und immer wiederkehrendes Bild von völlig abgefuckten, mutierten, biestigen letzten Endbossen, die einfach so geil deformiert aussehen. Das ist echt fett.
Wie habt ihr das Ding das erste Mal?
Ich habe das irgendwann zur PSX-Zeit, wo ich eine PlayStation, ich sag einfach mal, mit Chip hatte.
Ja, die hatte, glaube ich, jeder damals.
Und dann haben meine Eltern immer über Arbeitskollegen dann halt immer mal angefragt, ob die irgendwas haben, was ich dann spielen kann. Und dann.
Ja, hättest du denn die Welt 2?
Ja, hat mir das irgendwie in die Hand gedrückt. Und ich glaube, ich war 5., 6. Klasse oder so. Also ich war schon. Und dann habe ich halt gedacht, oh ja klar, leg rein. Und ich glaube, ich bin nicht mal ins Spiel gekommen, weil erst dieses erste Bild mit diese Illustration von den Zombieköpfen und die Musik. Und das
Resident
Evil. Da habe ich dann sofort ausgemacht und gesagt, nope.
Fand das Intro ja
das
so geil.
Das Intro ist schon so geil, ja.
Ja, und dann bin ich, habe ich das, glaube ich, dann 2 Jahre später, 7. Klasse, glaube ich, dann war ich auf irgendeiner Jugendausfahrt im Harz. Und da hat mir dann einer davon, haben wir über Videospiele geschnackt, und hat einer da erzählt, dass das ja so geil ist. Und dann bin ich nach Hause und habe es wieder angefangen und dann habe ich es durchgespielt. Fand's auch mega geil.
Ich habe das auf dem Flohmarkt gekauft damals. Ich war auch echt relativ jung, ich muss auch irgendwie 10, 11, keine Ahnung gewesen sein. Das ist immer noch die Version, die da vorne steht. Die
schöne, die schwarze.
Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, die Claire-CD funktioniert bis heute nicht. Das hat mich damals schon aufgeregt. Da kaufst du, kommst nach Hause so, Leon-CD funktioniert, Claire-CD kackt dir immer nach. Das ist ein bisschen ärgerlich. Auch da wieder viel zu schwer gewesen, viel zu, ja, bin völlig durchgelegt, hab irgendwann mal mit Hängen und Würgen das Leon-Szenario durchgespielt bekommen, aber hab das auch nie, lange Zeit nie wirklich weitergelebt. Hat mir dann auch da die GameCube-Version von gekauft, hab da dann einmal alles gemacht, also Leon A, Claire B, Claire A, Leon B, was auch ein ziemlich cooles Konzept ist. Weil halt beide erst ihr oder das gleiche Szenario haben, aber wenn du halt dann durch bist und dann tatsächlich die andere Seite spielst.
Ja, du dann ja auch wirklich siehst, diese Situation hast, dass ich...
Sie geht links raus, er geht rechts aus der Tür, wir treffen uns in der Polizeistation und dann auch einen Special-Boss hast, den du aktivierst, wenn du im ersten Szenario eine Tür aktivierst und mit ihr dann im zweiten nochmal die Tür aktivierst.
Dass man teilweise auf der verschiedenen Mauerseite ist und dann einen Stein drückt und auf der anderen Seite rauskommt, würde ich sagen, was ist das denn? So, also es ist schon ziemlich cool.
Ja, mittlerweile sitzt, ich habe es nicht ganz so oft durchgespielt wie den ersten Teil, aber zumindest das Leon A-Szenario sitzt auch noch sehr gut im Kopf fest. Also da könnte ich jetzt sicherlich auch in unter 3 Stunden zum Ende kommen und ist durchaus was ich gerne wieder reinschmeiße und einfach mal so durchspiele, weil wenn so ein Spiel sitzt und Spaß macht, dann kann man das einfach mal eben
so machen. Das ist halt auch so ein Guilty Pleasure, irgendwie so ein entspanntes Ding.
Genau. Introduce die Licker. Diese Szene ist, also wenn der Zombie im ersten schon gut war, dann ist der Licker im zweiten. Ja. Du kommst an der Leiche vorbei, drückst A, irgendwas scheint ihm den Kopf abgedreht zu haben. Dann gehst du weiter an.
Dann siehst du erstmal noch das Huschen vom Fenster wieder und dann.
Tropft der Speichel.
Und dann hast du auch diese mega gute Render-Szene, wo der Licker da am Start ist.
Ja. Boah. Der zweite macht es auch insgesamt noch ein bisschen besser in der Polizeistation mit der, der Spannung durch die Kameraperspektive. Ja. Also wenn du irgendwo einen Raum betrittst und dann gibt es da so diesen Durchgang und dann, da siehst du quasi gar nichts. Du siehst dann direkt dich vor der Tür stehen, aber alles, was die Figur sehen,
das ist so geil doof, ey. Oh. Er ist deutlich, das ist mir neulich erst aufgefallen, deutlich actionlastiger schon, weil du, das ist bei mir, ich bin da, Matze hat das bei Dark Souls schon mitbekommen, ich bin auch ein Mensch, der gerne mal Gegner ignoriert, so, der, wenn ich keinen Bock habe, und bei Resident Evil ist das, ich sag mal, nicht zwingend notwendig, aber doch durchaus schon eine gute Idee, weil Munition ist knapp, Heil-Items sind knapp, wenn du die Gegner nicht zwangsläufig töten musst, dann kannst du sie meistens ignorieren. Das funktioniert im ersten einwandfrei, aber im zweiten gibt das durchaus auch wirklich richtige Horden, also dass du, es gibt diesen einen Raum vor der Bibliothek, glaube ich, da sind wirklich 5 Zombies vor dir und die sind wirklich alle 5 dafür da, dass du sie mit der Schrotflinte umbringst. So.
Ja, oder ganz am Anfang der Basketballplatz da irgendwie.
Ja, exakt, so, du durch die noch engeren Gänge, du musst die Zombies tatsächlich teilweise wirklich töten, um. Du kannst da nicht einfach so ohne weiteres vorbeilaufen, wenn du jetzt nicht wirklich weißt, was du tust. Ja.
Also ich habe das Ding tatsächlich, das war da, seit da habe ich schon Magazine gelesen, so. Also schon Spielmagazine. Und da waren dann halt, gerade aus die Bilder gesehen, dachte, boah, das ist irgendwie mega gut. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich das über einen Kumpel mal gekriegt habe oder über meinen älteren Bruder damals. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann das mal ausgeliehen und hab's dann, oder vielleicht war es auch Videothek vor der Indizierung, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich das dann auch mal, aber ich bin auch. Es war auch immer noch zu schwer. Also ich bin das Weiteste, was ich geschafft habe, war mit Leon in die Polizeistation. Und da ist dann war irgendwann Schicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich einfach nur keine Lust mehr hatte, weil mir die Rätsel zu schwer waren oder
wenn man irgendwas nicht gefunden hat.
Ich habe mich da drin halt dann auch fürchterlich verlaufen. Ich hatte irgendwie. Ich bin auch der Meinung, ich hatte bei Leon einfach das Ding, dass ich einfach den Revolver auch nicht gekriegt habe. Weil es gibt ja, du hast ja diese Szene, dass du erst in dieses Verhörzimmer kommst von der einen Seite. Und du siehst auf der anderen Seite den Revolver und du weißt, okay, du musst irgendwie auf die andere Seite kommen, das habe ich nicht hingekriegt. Irgendwas war da. Ich war als Kind, also ich bin auch bis heute nicht gut in Rätselspielen, aber als Kind war ich dann noch wirklich fürchterlich viel schlechter. Und deswegen ist für mich hauptsächlich Resi 2 so der Gunshop und
der Gunshop ist auch eine geile Szene.
Ja. Und halt der Weg zur Polizeistation und der Anfang von der Polizeistation und danach ist halt für mich dann schon wieder das Spiel vorbei. So. Ich will das irgendwann auf jeden Fall alles nochmal nachholen, auch gerne dann halt die GameCube-Variante, weil die sind echt einfach richtig sexy schick. Ja. Oder da ist ja auch für irgendwann nächstes Jahr, glaube ich, das HD-Remake angekündigt.
Da bin ich unfassbar gespannt, was Capcom daraus macht. Also sie haben mein volles Vertrauen nach dem Remake, dass sie da ja wirklich die Kameraperspektive, das Spiel, dass sie alles genommen haben und wirklich von neu auf gebaut haben. All den Vorschuss, den ich Squaresoft für kein Geld der Welt bei Final Fantasy VII auch nur in die Nähe werfen möchte, dass ich sowas bekomme. Aber ich bin sehr positiv gespannt, was dabei rumkommt.
Was noch eine total coole Sache ist bei Resident Evil 2, ist, dass in Japan, also der erste war ja schon ein ziemlicher Erfolg und der zweite ist dann ja mega durch die Decke gegangen. So. Und für den zweiten hat in Japan der George Romero, der Horror- und Zombie-Film-Regisseur, hat halt Werbeclips dafür gemacht. Die so in Schwarz-Weiß, mega fancy, super fies so. Findet man auch auf YouTube, kann man mal gucken. Lohnt sich tatsächlich, sich das mal anzugucken. Hat einer von euch die N64-Version gespielt?
Nee, ich habe die mittlerweile in meinen Nintendo-Facebook-Gruppen, taucht die immer wieder auf. Ich fand die irgendwann mal ganz spannend, dass es das Ding gibt, aber ich habe tatsächlich als Vorbereitung auf den Podcast habe ich bei YouTube eingefunden, deshalb wusste ich das mit der Tiger Electronics Version, der tatsächlich zu Resident Evil 2, es gibt glaube ich 7 unterschiedliche Versionen, wenn du wirklich auch den letzten Milcheimer mitzählst und die so ein bisschen vergleicht, wo da die Unterschiede sind und sagt halt auch, also so viel nimmt sich das meiste nicht.
Also der schlimmste Resident Evil Teil, was die Ports angeht, ist der 4er, der wirklich für jede Konsole nochmal re-released wird, so hey, die Wii U kommt, Nochmal wir brauchen auf jeden Fall nochmal Resident Evil 4.
Bei PS4 ist der jetzt auch rausgekommen.
Ja. Wie gesagt, also für N64 ist ganz cool, weil es das erste Cartridge war, was irgendwie 512 MB Speicher hatte, weil das Spiel einfach so groß war. Waren ja auch zwei Discs für die PlayStation. Okay.
512 MB?
Ja. Vielleicht war es auch 512 Bit, aber es war auf jeden Fall eine große Cartridge halt und der erste, der das genutzt hat. Habt ihr von der Indizierung groß was mitbekommen? Weil ich habe zwar mitbekommen, dass es indiziert war, aber das hat halt niemanden aufgehalten.
Wir sind noch beim zweiten jetzt, ne?
Genau. Ja, genau.
Nee, das war irgendwann im Nachhinein so, dass das, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat mein Bruder die Info irgendwo hergehabt, aber wie gesagt, ich war 12
irgendwie. Ich glaube, das war tatsächlich bei mir eine dieser ersten Kontakte, wo Indizierung dann auf einmal cool war. So, boah, das ist so hart, das ist indiziert.
Das hatte ich bei Eisregen, als ich dann 2004 mit der Farbfinsternis, die dann auch kurz Zeit später indiziert worden ist, so, und da wurde das dann ein bisschen Thema. So, wow, da gibt es eine Liste und kann man mal gucken, was ist sonst noch so drauf? Und, so eine kleine Einkaufsliste gewissermaßen. Ja. So was man so mit dem Internet sagt, guck mal, das muss gut sein.
Es ist verboten.
Das müssen wir mal gucken. Da will ich mal wieder auch mein Lieblingsargument dagegen, so genau den negativen Effekt gehabt. Ja, wenn es die Liste nicht geben würde, hätte ich den Scheiß niemals auch nur am Entferntesten irgendwo.
Ja, aber es geht halt, es ist ja nochmal was anderes, wenn das so
ausliegt, beworben wird, klar. Aber
genau, es geht ja auch einfach ganz viel so rassistischer Kram, der ja sinnvoll initiiert ist. So, ja. Das ist halt das.
Klar. Mhm. Naja.
Okay. Wollen wir direkt mit dem nächsten weitermachen? Oder möchtet ihr noch über zwei reden?
Ich mag den zweiten.
Ja, ich
mag den zweiten auch sehr.
Das Setting ist, wie gesagt, ich finde sowieso.
Ich finde Ada Wong super cool.
Stimmt, die taucht das erste Mal auf.
Die andere. Sherry heißt sie, glaube ich.
Sherry Birkin ist das.
Sherry Birkin ist genau die Tochter von William, die ja dann auch anscheinend, ich habe ihn nie gespielt und werde es auch in meinem Leben nicht mehr machen, im sechsten Teil dann, glaube ich, wieder ausgegraben wurde.
Genau. Und du hast das Survival-Level, wo du mit dem, ich habe den Namen vergessen, hatte so einen ganz dummen, geckigen Namen.
Hank, mit U, glaube ich.
Aber der Umbrella-Soldier, genau. Wo du das erste Mal einen Umbrella-Soldat spielst.
Genau, und wenn du das auch perfekt durchspielst, dann kannst du das Ganze noch mit dem Tofu durchspielen.
Stimmt, der Tofu, der Messertofu.
Der Messertofu.
Oh Gott. Ich weiß auch, ich habe mir genau einmal eine Maniac gekauft und da war ein Guide, also so ein Walkthrough, mit, wie man die ganzen Boni-Sachen kriegt für Resident Evil 2. Und das weiß ich noch.
Ja, schöne Setting, schöne Bosskämpfe, das Krokodil unten in der Kanalisation, war schön, wie gesagt, William Birkin finde ich so cool, dass ich auf dem Cover eigentlich drauf sein will, weil er einfach so geil, dieses Auge in seiner Schulter.
Kennt ihr das
kann diese Szene im Gefängnis unten, wo du Ada Wong das erste Mal triffst und dieser Reporter da ist und dann von ihm umgebracht wird, das ist alles schon echt.
Ihr kennt bestimmt das Cosplay, was letztes oder vorletztes Jahr so viral gegangen
ist. Ja, das sieht
mit den riesen Augen in der Schulter. So, oh, das war so fies.
Ja.
Das war so fies. Ich glaube, der zweite gilt halt auch einfach bei den meisten so als das Ding, weil es auch für die meiste, für so unsere Generation und nochmal halt die 5 bis 10 Jahre drauf, die jetzt Ende 30, Mitte 30 sind, die das ist halt, glaube ich, so das.
Ja, das hat halt auch noch durch diesen Weg zur Polizeistation bringt es halt auch noch so ein bisschen diesen Stadtcharakter nochmal wieder mit, den man ja in Zombie-Spielen eigentlich auch noch gerne eigentlich hätte.
Genau.
Die Zombie-Plage in der Stadt noch viel besser als in einem Haus. Und
deswegen, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil der Dreier, der Nemesis, der hieß in Japan übrigens Biohazard Last Escape.
Ja.
Der spielt dann nochmal, ich glaube,
er spielt währenddessen, genau innerhalb der Zeit vom zweiten
Spiel. Ich glaube, so kurz danach fängt er an und dann läuft er parallel ein Stück oder so.
Ja, oder er fängt mittendrin an und hört dann danach auf, glaube ich.
Ja, irgendwie so.
Er muss danach aufhören, glaube ich, weil am Ende von Jills Kampagne die Stadt in die Luft fliegt.
Ja, genau, da landet ja die Atombombe dann auf der große Sprengkopf auf jeden Fall. Es geht um Jill Valentine.
Du bist natürlich auch im zweiten wieder der Hubschrauberpilot abgestürzt, der
natürlich
oben auf dem Dach gefunden wird. Und
ja, im dritten Sturz auch, du stürzt auch im Hubschrauber.
Da gibt es die beste Cutscene aus allen Resident Evil Spielen.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Das ist, ich glaube, ja, muss ungefähr in der Mitte sein. So wunderbar, du läufst, ich glaube, aus der Kirche raus, irgendwie auf so einem großen Platz.
Ach, das Ding mit den U-Bahn-Waggons.
Und dann kommt der Hubschrauber an und Jill sagt, ich bin gerettet. Und auf einmal, steht er in Nemesis mit seinem Raketenwerfer und wumms. Ja, schade, kein Hubschrauber. Du musst jetzt gegen den Nemesis kämpfen. Ja. Pech gehabt.
Genau, also der titelgebende Nemesis ist ist der Antagonist. Das ist so ein 2,5 Meter großer Zombie-Supersoldat in einem schwarzen Mantel mit einem Raketenwerfer und einem fiesen, mega fiesen Gesicht. Und der läuft halt immer rum und sagt, Stars, Stars, weil er aus irgendeinem Grund seine Special Unit mega nicht abkann. Du bist Jill Valentine und bist auf der Suche nach deinem Teammates, glaube ich, einfach nur, ne?
Oder willst halt die Stadt, glaube ich, verlassen, weil du festgestellt hast, dass Umbrella auch in der Stadt irgendwie...
Ja, genau, die Umbrella-Soldaten sind da ja
die Finger im Spiel und so. Hat und...
Storymäßig fand ich den, also er wird da, fängt da an echt konvolut zu werden, also es wird ein bisschen unübersichtlich, finde ich, im dritten, aber mit, du hast dann halt auch noch die drei russischen Umbrella-Soldaten, die da rumrennen, die mega cool sind, mit denen du eine Zeit lang zusammen rumrennst, und was das auch zum ersten Mal hat, es hat automatische Schusswaffen.
Ja.
Und ich fand ich fange jetzt mal einfach mal an mit, wie ich dazu gekommen bin, weil das Spiel kam raus in 99 in Japan und USA und 2000 in Europa. Kam raus für wieder Windows, GameCube, Dreamcast, PlayStation. Und das ist ein Ding, das damals hatten wir dann die PlayStation mit dem Chip auch schon. Und das hat ein Kumpel von meinem Dad irgendwie angeschleppt in der US-Version.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ist nämlich in Deutschland, das
käme ich gleich noch zu, genau.
Ab 16 und stark zensiert.
Und das Lustige, also erstmal musste mein Vater dann noch zum Technikmarkt fahren und ein NTSC-Kabel holen, weil das Spiel einfach in Schwarz-Weiß war, weil es halt eine US-Version war und wir damit erstmal völlig überfordert waren. Und dann war die Version auch gecrackt, war ein Cheat-Mode schon eingebaut. Und du konntest quasi, bevor das Spiel gestartet hat, hast du ein Bildschirm bekommen, wo du alle Waffen freischalten konntest, unendlich Munition, unendlich Leben, alle das. Was? Und ich war damals halt, 11? Ich habe dann halt schön unendlich Muni, unendlich Leben und habe das Ding so durchgerockt. Das heißt, ich bin einfach durchs ganze Spiel mit der schweren MG gerannt und habe alles weggerissen.
Ich spiele nur für die Rätsel.
Das erinnert mich,
für die Story.
Das erinnert mich an meine Ausflüge in das Hitman-Universum, wo ich dann auch mit unendlich Munition und Unsterblichkeit rein und alles abzugehen. Weil du spielst ja auch nicht in Shooter, wo das funktionieren könnte. Nein, du musst das jetzt unbedingt bei Hitman machen. Ja,
natürlich.
Unbedingt. Derp.
Derp. Nee, aber ist tatsächlich das einzige Resident Evil, was ich entsprechend durchgespielt habe. Aber ich verbinde damit ganz viele warme Erinnerungen, weil es halt super cool war. Ich fand die ganze Nummer halt, dass du mit Nemesis einen Antagonisten hast, der immer wiederkommt und der da auch immer in den nervigsten Zeitpunkten wiederkommt und dann ballert er durch die Wand und dann denkst du, okay, ich laufe einfach in den nächsten Raum. Nee, scheiße, der kommt hinterher und kommt durch die Wand und verfolgt dich halt über mehrere Bildschirme, was halt einfach schon mega krass war. Und dann hast du auch sehr coole Settings. Du bist, glaube ich, noch mal ganz kurz in der Polizeistation, ne? Kann das sein? Und dann hast du dieses Ding mit dem U-Bahn-Waggon und die Soldaten an diesem Bürogebäude. Und also ich fand das genau, wie das auch die Stadt nutzt, weil es spielt halt komplett in Raccoon City wieder. Ja. Und wie das nutzt, mega cool. Mhm. Also es ist halt auch das Letzte, was für die PlayStation 1 rausgekommen ist. Und du siehst halt auch, es sieht so viel besser aus als die beiden Teile davor. Also das war halt, das war schon echt richtig nice. Optisch. Und das habe ich entsprechend auch wirklich viel gespielt. Also da hatte ich viel Spaß. Da habe ich dann auch danach, nach dem Durchspielen, diese ganzen Time-Trial-Sachen gemacht und so. Da ist ja auch so ein Mercenaries-Modus dann drin, der in der zensierten deutschen Version auch gar nicht funktioniert. Ja. Es ist ganz schlimm, was die da in der Zensur gemacht haben. Da reden wir gleich nochmal drüber.
Ich habe mich lange gefragt, warum Resident Evil 3 jetzt tatsächlich ein Hauptreihenspiel geworden ist und warum das nicht einfach ein Spin-Off geworden ist, weil das eigentlich viel besser als Spin-Off funktioniert hätte.
Das fühlt sich ein bisschen wahnsinnig.
Und ich meine, ich habe da auch ein YouTube-Video gefunden gehabt, was meinte, dass das wohl ein Deal war von Sony und Capcom irgendwie, dass die Hauptreihenspiele auf Sony-Konsole rauskommen müssen und Code Veronica hatten sie aber irgendwie schon in Planung und Code Veronica ist dann auch auf Dreamcast rausgekommen und deshalb haben sie nicht, deshalb durfte Code Veronica nicht Resident Evil 3 werden und mussten deshalb die Namen irgendwie hin und her switchen.
Aber eigentlich ist es eher
eigentlich Resident Evil 3. Es hat ja auch, ich meine, Code Veronica schließt diese ganze Story, ich will nicht sagen ab, aber irgendwo schon und ja. Nemesis ist halt einfach der Spin-off vor dem Herrn.
So. Was ist derweil passiert?
So richtig so. Ja. Treibt die Story nicht groß voran und du nimmst halt einen bekannten Charakter, der einfach auch irgendwas macht.
Ja. Ja, wobei du ja einige der Stars-Figuren halt zwischendurch nochmal triffst.
Ja, so. Klar, aber es bringt halt die überliegende Story.
Das ist richtig. So.
Ja, ich wusste, dass das Spiel zensiert ist irgendwann. Habe es auch in der deutschen Version nicht gekauft gehabt. Und habe dann mit meinem Bruder zusammen irgendwann bei eBay eine PEGI-Version, also auch eine unzensierte europäische PAL-Version, für damalige Verhältnisse für uns viel zu viel Geld. Also es war jetzt auch nicht teuer, aber wir hatten halt auch nicht viel Geld so. Klar. Und haben uns im Endeffekt ein bisschen geärgert, dass wir so viel bei eBay dafür bezahlt haben. Aber haben uns auch gefreut, dass wir es hatten. Da haben wir es einmal zusammen durchgespielt. Und das ist tatsächlich auch das einzige Mal, wo ich Resident Evil 3 durchgespielt habe. Ist das einzige, was mir in der GameCube-Kollektion fehlt. Ich wollte eigentlich zur Vorbereitung für den Podcast es mir einfach nochmal kaufen, damit ich es habe. Aber ich kam bis jetzt noch nicht dazu. Ist auch, die haben auch alle, die ganzen Gamecube-Spiele haben auch mittlerweile, da die Indizierung weg ist, ist es leichter, sie zu finden.
Ja.
Aber die haben auch jetzt, glaube ich, nicht die allerhöchste Auflage.
Also, nee, also gerade vom
ich alle auch ein bisschen suchen und finden und halt alles so 2, 3 Code Veronica X und 0 sowieso und 1 auch, aber.
Ich wusste tatsächlich bis zur Vorbereitung zum Podcast nicht, dass 2 und 3 auch für die Gamecube nochmal remastered wurde. Ich habe mitbekommen, dass der erste kam. Das war ein mega Ding so.
Ja, also remastered sind sie auch nur mäßig. Also es ist halt eher eigentlich eine Portierung, die ein bisschen aufgehübscht ist.
Ja, du hast halt...
Aber
du
es
hast
ist halt nicht dieses richtige
Remaster. Ja, aber sie haben ja schon die Hintergründe neu gerendert, oder?
Ja, wahrscheinlich haben sie einfach das 3D-Material höher aus... Also einfach
hochskaliert. So.
Das kann die Auflösung noch reduziert.
Ja, und halt neue 3D-Modelle für die Figuren gehabt, weil die sehen ja alle wie bei Zero sehr viel besser aus, als der krude Matschkram auf der Playstation.
So. Richtig, du kannst Cutscenes überspringen und so, und aber...
Ja. Aber die Türanimation muss drin bleiben.
Die ist auch tatsächlich sehr relevant. Also mir liegt viel an der Tür. Ich finde die Tür klasse, ich feiere die Tür und die Tür gehört zu Resident Evil.
Du
wie magische Kiste?
Wie die magische Kiste, wie Zombies.
Die müssen wir nochmal reden.
Bevor wir gleich bei 4 landen.
Schreibmaschinenband.
Ja.
Ja, nicht unbegrenztes Speichern. Das ist so.
Motherfucker.
Ey. Es geht voll auf den Sack. Ich habe ein paar Kollegen, die haben Resident Evil 4 Todes gefeiert und den habe ich mal so eins da mitgegeben, die sind durchgelegt. Die haben erst nach meinem Tag zurückgekommen und gesagt, Lukas, nee, Mann, Was ist das? Das ist halt ein völlig anderes Spiel, keine Frage.
Du kannst halt, glaube ich,
auch überhaupt nicht drauf einlassen, auf die Tank-Control, auf die feste Kamera, auf die Art, wie du schießt, auf das Speichern, auf gar nichts. Sind völlig wahnsinnig geworden.
Ich glaube, das ist dieses typische Ding der Reihenfolge. Wenn du von 5 abwärts spielst, es wird immer weniger komfortabel.
Ja.
Deswegen, wenn du das in Erscheinungsreihenfolge spielst, dann weißt du halt, dann wird es immer besser, immer smoother so. Und es ist cool. Aber es ist wie, wenn du jetzt ein Kind das AAA-Titel für die Konsole gewöhnt ist, setz dir mal vor ein DOS-Spiel.
Ja, oder nimm eine andere Langlaufen rein. Gib irgendwem Final Fantasy 3 und sei es nur das DS-Remake.
Oder Zelda 1.
Und du drehst schon völlig am Rad. Und die sind verhältnismäßig gut gealtert.
Ja.
So.
Also ja, das ist es halt. Also das ist halt ein krasser Unterschied
im Komfort. Du musst halt heutzutage echt Bock drauf haben, dich darauf einzulassen. Ich kann auch jeden verstehen, der das nicht möchte.
Ist halt eine Retro-Ding. So.
Ja, genau.
Ist ja sein eigenes Genre quasi.
So. Genau. Ja, ansonsten, so ein Nemesis ist halt klar eine absolut coole Sau. Ein bisschen zu cool. So, ich weiß gar nicht, warum, ich habe das so ein bisschen, ich vergleiche immer so ein bisschen mit dem Pyramid Head von Silent Hill 2, so, den kennt halt irgendwie jeder.
Ja.
Allein halt auch durch diese unsägliche Kinoadaption.
Ja gut, er ist am schlechtesten weggekommen.
Ja. Es gibt irgendwie einen Boxkampf am Ende vom Film, wo sie gegen den Nemesis boxt. Also
achso, du redest jetzt vom Nemesis-Film. Ja. Der
ist. Achso, ich dachte, du redest von Silent Hill.
Nein, um Gottes Willen. Ich rede von
dem. Ja, der ist ja auch, weil wenn man den Kanon der Videospielverfilmung nimmt, ist Silent Hill relativ weit oben.
Im Verhältnis. Genau.
So.
Naja, zumindest schönes Spiel. Auch diese Option, die du dann hast, dass der Bildschirm ja dann irgendwie, wenn Nemesis kommt, dann hast du die Option kämpfen oder flüchten manchmal. Ja,
genau.
Wenn du ihn dann besiegst, dann droppt er dir auch irgendwas, wie auch immer ihn besiegen sollte in dem Moment. Mhm, der wird die Items nicht brauchen, die Nemesis droppt, aber...
Ja, es geht eigentlich schon. Am Ende kriegst du auch, glaube ich, ist das... Also zumindest, glaube ich, verbesserte Version von den Waffen. Mhm. Ich sogar Barrys Magnum wieder oder so.
Wieso?
Ich weiß nicht, dadurch, dass ich das mit dem Cheaten halt gemacht habe, hatte ich die Waffen eh
immer. Aber also ich glaube, es ist schon besser, wenn man eigentlich immer an Nemesis vorbeiläuft, ja, wenn man es kann. Ja. Aber wenn man will, dann kriegt man zumindest ein bisschen was.
Ja. Ja, sie haben auch, glaube ich, dieses, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, ich glaube, sie haben dieses ganze Munitionssystem, du hattest doch irgendwie diese Munitionspulver, die du dann, glaube ich, zusammenmischen konntest zu der Munition, die das du gerade brauchtest. Ja. Das ist so ein bisschen, wie sie das bei Resident Evil 7 jetzt wieder rausgepackt haben.
Sie haben bei 3 auch eine Sache gemacht, die danach, das ist quasi schon eine Art, das ist schon ein bisschen wie die Quicktime-Events später. Du kannst an irgendwie 5-6 Stellen in der Story Entscheidungen treffen, wie das jetzt abläuft, ob du jetzt die Figur rettest oder nicht. War am Ende nicht so richtig wichtig, aber war damals schon eine coole Idee tatsächlich, die dich auch mal ein bisschen unter Druck gesetzt hat, weil du hattest einen Timer auch, der ablief für die Entscheidung, glaube ich. Und ich kann mich noch erinnern, dass diese relativ gegen Ende bist du auch in dieser... Ist das das Kraftwerk von Raccoon City oder was? Ich habe irgendwas Bohrinseliges im Kopf, aber das kann es nicht sein. Also da war,
glaube ich. Dann muss man zu, glaube ich, jetzt Code Veronica.
Nee, das habe ich nie gespielt.
Ja, wegen Bohrinsel.
Achso, nee, aber du bist am Ende von Resident Evil 3 noch in einem Industriekomplex auf jeden Fall. Mhm. Und da kannst du, glaube ich, einen der Soldaten retten oder halt sterben lassen. So. Das war ganz schön mies. Pascal.
Mhm. Ich habe mir das dann irgendwann. Also das war ein Spiel, das ich mir gekauft habe, original. Ich habe das gleiche, ich habe es glaube ich leider nicht mehr, weil ich mir eine Playstation irgendwann verkauft habe mit den Spielen. Ja. Weil ich blöd war. aber das habe ich mir damals gekauft und
war... Auch eine PEGI-Version, um auch Kopfschüsse machen zu können? Oder hattest du die...
Nee, ich habe die mir einfach, ich werde dann die Zensierte gespielt haben.
Das ist viel schwerer, glaube ich, weil du halt echt... Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, der fehlte, dass du halt echt nicht mehr mit der Schrotflinte nach oben oder mit keiner Waffe nach oben ziehen konntest.
Genau, du konntest, nur tierischen Gegnern Kopfschüsse noch verpassen.
Ja, und jeder, der es mal gespielt hat und das so ein bisschen drin hat, wie du das Timing machen musst mit der Schrotflinte, du sparst halt einfach so viel Munition, wenn du dem dreckigen Zombie einfach einen Kopf schießt, als wenn du da zweimal so drauf schießt.
Und das Krasse war auch einfach, dass der Gegner ja, die sind ja dann umgefallen und sind dann geblinkt und dann zu grauen Staub geworden.
Genau.
Und das war einfach, das hatte ich so rausgezogen, weil sie wupp und dann flapp, 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 pscht,
waren sie weg. Und es sind halt auch diesen ganzen Charme vom ersten, dass du ja weißt, und vom zweiten, wenn die Blutlache kommt, dann ist er tot. Ansonsten ist er noch nicht tot.
Ja.
Und so, okay, er ist weg, er ist tot.
Genau.
Cool.
Naja, das war ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ich da oft hing. Ich hatte immer Phasen, also so Stellen, wo ich das Rätsel nicht gelöst habe irgendwie, weil ich es verplant habe oder nicht so weit gedacht habe. Es gibt so ein paar, diesen Wurm finde ich mega ätzend.
Ach ja, wenn du da aus dem Krankenhaus kommst und dann
die beiden Schalter drücken musst und der Wurm aus allen Öffnungen rauskommt.
Ah ja, stimmt.
Der Wurm, der hat keinen Spaß gemacht.
Der ist richtig anstrengend gewesen.
Ist halt auch ist halt ähnlich bei mir wie bei Metal Gear Solid, ist halt auch ein Spiel, wo Bosskämpfe zwar irgendwo cool sind, aber die Steuerung lädt nicht unbedingt zu Bosskämpfen ein.
Nee. So. Genau so. Eigentlich ist es besser, wenn man das mit den Zombies, das kann man irgendwie so
managen. So,
aber jetzt irgendwie in so einem kleinen Areal. Es gibt diesen, da bin ich auch durchgelistet. Es gibt diesen Kampf gegen den Nemesis, wo er diese Ventile abhauen muss.
Pizza!
Wir machen gleich weiter.
Das war eine verdammt leckere Pizza.
Exakt. Um meinen Gedanken nochmal wieder aufzugreifen. Wir waren gerade beim Resident Evil 3 Nemesis. Und was ich halt auch super ätzend fand, wo wir gerade bei Bosskampf und dem Wurm waren, das ist dieser Bosskampf gewesen, wo du in diesem Raum bist und der Nemesis muss diese Ventile von den Dingern irgendwie abhauen, damit das die Säure auf ihn rauf ätzt.
Oh
so.
Gott,
das war so. Das musste er irgendwie dreimal machen, bis er dann für den Moment besiegt war.
Das war auch einer der letzten Kämpfe
in dieser Industrie. Durchgedreht, weil du musstest ausweichen. Das ist auch das erste Spiel, ich musste so lachen, musste so Gedankensprung, weil Mazda hat sich Resident Evil 7 gekauft und hat dann, nachdem ich das auch durch hatte, kam er zu mir und sagte, ey Lukas, wusstest du eigentlich, dass es einen Quick-Turn gibt? So, ich sag, klar, und die gibt es seit Resident Evil 3 in jedem Resident Evil. Unten und Aktionstaste ist Quick-Turn. Oh, ja, ich wusste das spielbar nicht. Bruder hat da durchaus das Spiel hervorgebracht. Und es gab halt auch Und darauf hat dieser Kampf ja auch dann basiert, irgendwie diese Ausweichmanöver irgendwie.
Genau.
Das war alles reichlich anstrengend irgendwie abzuziehen für mich.
Wo du das sagst, ich habe auch einfach ewig, also ich habe bestimmt 3 Versuche gebraucht, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo ich weiß, was das Spiel von mir will. Weil, der haut mich, ich weiche auf, ich kann unendlich lange auf ihn schießen. Wie gesagt, ich war ja auch gecheatet, das heißt, ich habe
halt... Du hast auch überhaupt gar keinen Grund gehabt, irgendwie nicht zu schießen.
Ich baller halt ewig lange auf ihn, es passiert nichts, bis ich dann gecheckt habe, dass er da Dinge kaputt hauen kann. Und das war echt eine Übertragungsleistung. Das hat mich einiges an Zeit gekostet.
Das glaube ich.
Auch wenn ich das eigentlich nicht zugeben möchte, aber es ist genau so.
Ja. Ansonsten, Resident Evil 3.
Also ich, wie gesagt, ich mochte das mega sehr gern. Ich fand auch den Teil, ich mag diesen Raccoon City Teil in der Lore auch einfach unheimlich gern. Das hat das allerbeste Intro, weil es diese Schlacht zwischen den Polizisten und den Zombies zeigt.
Die verstehe ich auch mal wieder nicht so ganz, als ob du als Jill Valentine eine andere Pistole benutzen würdest, wie die verblödeten Polizisten.
Ja, das ist doch das Problem bei der Zombie-Apokalypse immer. Wie schaffen die Zombies es eigentlich, eine gut organisierte, bewaffnete Streitkraft auszuschalten, so mit Panzern und allem?
Ja.
Wie?
Suspense of disbelief, so, aber es ist halt trotzdem irgendwie doof, wenn du die da siehst mit ihren Pistolen, sie schießen und nichts passiert und du stehst dann mit deiner Pistole und 2 Schuss tot.
Ja.
Easy peasy.
Naja. Sie wussten halt nicht, dass sie auf den Kopf schießen müssen.
Ja.
Aber trotzdem, Capcom war in der Zeit halt ganz weit vorne, was die Rennersequenzen angeht, und das Intro zu Resident Evil 3 ist halt einfach eins der coolsten Intros bis heute, finde ich, rein so von der ganzen, wie es halt den Story-Start erzählt und diese. Du siehst mal richtig geil Zombies in Action, in Big Scale und nicht nur du und Horror, sondern halt, es hat halt auch schon mehr diese Action-Set-Pieces und es hat immer noch dieses Survival-Horror-Ding, aber die Schwerpunkte liegen schon klar anders als in 1 und 2.
Ja. Sascha, kann ich mich zu dir auf die Couch mitkuscheln?
Ja,
klar. Ich drehe das mal hier so mit. Nur das gab so, sieht das jetzt noch ganz
anders. Das können wir machen.
Ich finde auch schön.
Ich
habe irgendwas runtergeschmissen.
Ich glaube,
das war mein Stuhl
eben.
Ich habe irgendwas runtergeschmissen.
Ah ja, das hebe ich gleich auf. Irgendwie
ein
Gitarren.
Fretboard.
Genau. Fabboard.
Fabboard. Oh Gott, das ist so viel besser.
Jetzt darfst du aber nicht einschlagen.
Nein.
Okay.
Ich mache jetzt den Rest des Abends. Tages, Nacht. Immer.
Sascha, haut mir auf den Poshi.
Hier ist ein Öffner in der Schere.
Achso, ich habe ein Fahrzeug.
Okay.
Was ist nicht nehmen wir eigentlich die ganze Zeit noch was?
Ja, wir sind die ganze Zeit dabei.
Live und ungeschnitten.
Richtig.
Aus Lord Gardens Lair.
Code Veronica X?
Vielleicht. Lass mich auf meine Liste gucken. Als nächstes kommt Code Veronica, genau.
Stimmt, erstmal ohne X auf der Dreamcast.
Genau, erschien 2000 im Februar in Japan, im März dann in den USA und im Mai in Europa. Auch wieder ursprünglich für die Dreamcast, weil die da mit Sega halt einen Deal hatten.
Mhm.
Und dann aber, weil die Verkaufszahlen für die Dreamcast halt lächerlich waren, ist es dann auch für die PlayStation 2 rausgekommen und jetzt fängt. Es ist auch für die PlayStation 3 rausgekommen, für die PlayStation 4, für
die PlayStation 360. Ist es auch rausgekommen, echt?
Ja.
Für die PS4, das wüsste ich nicht.
Für PS4 auch?
Ja, über den Store wahrscheinlich.
Ach ja, klar, also gut.
Und für den Nintendo GameCube.
Ja.
Indiziert zwischen März 2003 und April 2014.
Wir haben schon eine ziemliche Liste hinter sich.
Ja. Kann man ja auch...
Ist aktuell noch irgendwas indiziert?
Nee. Die haben sie 2014 jeden Monat irgendwie gefühlt ein Spiel vom Index geschmissen.
Ja.
Und so viele waren dann auch gar nicht. Also
nee, also es waren ja auch nur 2, 3 und... Nee, 3 nicht mal.
Nee, doch.
Ja, doch. Also die internationale.
Die Uncut-Version war...
Initiiert.
Genau, die 2er. Davon gab es, davon ist auch einfach jede... Also von 2er gab es auch nochmal eine runtergeschraubte Brutalitätsversion, die aber auch auf dem Index gelandet ist.
Ja, da fehlte dann irgendwie vor allem die Todesanimation, wenn du von den Zombies gefressen
worden bist. Genau, die fehlte in Japan nämlich. Das ist lustigerweise, fehlte die in der japanischen Version auch. Zumindest, ich weiß nicht, ob das in der ersten oder im zweiten auch war, aber im ersten auf jeden Fall. Erst mit dem Director's Cut haben die Japaner quasi diese Todesanimation bekommen.
Bei der deutschen PAL zu Resident Evil 2 kann man noch sagen, auf dem GameCube, dass da mal wieder der altbekannte Trick hilft, die Konsole umzustellen, um die unzensierte Version zu bekommen. Deswegen, bei der deutschen Version, also wenn die Konsole auf Deutsch ist, ist das blutgrau. Wenn du die Konsole auf Amerikanisch stellst, ist das ganz normales
Spiel. Deswegen sind auch die ganzen internationalen Versionen initiiert gewesen. Ja. Weil du halt genau wie damals mit GTA 3
und es der war, PlayStation. Es war San Andreas, war das, glaube ich, wo wir es dann irgendwie gemacht haben, dass wir die PlayStation auf Englisch gestellt haben.
Genau, und dann war halt gut drin. Ging halt schon ab dem dritten tatsächlich. Genau. Und Vice City war es auch drin. Ja, ich habe tatsächlich Code Veronica nicht gespielt. Ich hatte nie eine Dreamcast und habe auch irgendwie nie richtig mitbekommen, dass es dann noch für die PlayStation später kam, weil es ja auch indiziert war. Gar nicht. Ich glaube, du hast das als einziges Spiel, oder?
Ich habe es zweimal komplett über Let's Plays gesehen. Also, okay. Ich kenne das Spiel, aber gespielt habe
ich es nicht. Ich habe irgendwoher eine Platinum-Version von der PlayStation 2-Version. Ich habe keine Ahnung, die hat irgendwer uns irgendwann mal irgendwie ausgeliehen. Da habe ich das ganz kurz angefangen zu daddeln, aber bin nicht wirklich weit gekommen. Habe das dann auch in dem Zuge der ganzen GameCube-Spielerei einmal komplett durchgespielt. Ist ein echt langes Spiel. Ich glaube, das könnte gefühlt zumindest das längste Resident Evil sein. Vor allem, dass halt, es gibt zwar nur einen Story-Modus, so, aber es ist halt einmal komplett Claire. Und dann spielst du mit Chris nochmal, wie er dann auch diese und nochmal wieder sie findet. Und es ist wirklich lang. Ich habe es irgendwann nochmal dann mit einem Kollegen spielen wollen, habe da aber so an der Hälfte irgendwie abgebrochen. Ich weiß nicht, ob uns die Items ein bisschen ausgegangen sind und wir haben es auch irgendwie ein bisschen verfranst. Also irgendwas fehlte und wir wollten jetzt auch nicht das ganze Spiel absuchen nach irgendeinem rotzigen Item.
Ist der erste Teil mit komplett gerenderten Hintergründen, also mit live 3D-Hintergründen? Also du bewegst dich das erste Mal halt durch eine reelle 3D-Welt und nicht wie in den Teilen davor mit einer 3D-Figur vorgerenderten Hintergründen, was ja so ein klassisches Staple für die PlayStation 1-Ära war, so. Ganzen Final Fantasy-Teile.
Deshalb, und ja auch alle deshalb sehen die halt alle auch so gut noch aus, weil die halt im Hintergrund nicht
animieren. Das ist halt einfach nur ein Bild, genau.
Was gibt's ansonsten noch groß zu Code Veronica X zu sagen?
Was ich gelesen habe, dass die das erste Mal versucht haben, den Schwerpunkt nicht auf Gore zu haben, sondern mehr über Psyche und Angst. Also über die Stimmung, das den Horrors quasi zu transportieren.
Du hattest, ich glaube, das ist das erste, wo du so einen menschlichen Gegenspieler hast, ja, gegen den du kämpfst. Genau.
Schwestern oder
diese strange Geschichte mit ihm und ihr. Und ich weiß jetzt überhaupt gar nicht mehr, wie es jetzt genau war, gegen wen wer von den beiden jetzt lebte, wer tot war und ob ich glaube, er war letztendlich sie selber und hat sich verkleidet.
Ja, es
und
war
alles super.
Ganz, ganz schräg japanisch.
Exakt. Exakt, exakt. Ja, genau, und es hat halt auch diese ganze ursprüngliche Geschichte, die losgetreten worden ist, so ein bisschen abgerundet und zusammengepackt und einen Deckel drauf gemacht.
Also, mit den Umbrella-Leuten und so, ne?
Genau, das fing ja damit an, dass Claire, glaube ich, dann auf der Suche nach Chris in dem Umbrella-Hauptquartier war irgendwie und da Beweise gefunden hat. Dann musste er auf diese Insel verschifft, da ist dann ausgebrochen, der Code-Veronica-Virus oder so, Veronica-Virus wahrscheinlich. Irgendwie so. Und ja, hat dann letztendlich halt Chris Redfield getroffen. Beide sind dann zusammen abgehauen und Trololo, Umbrella ist besiegt, alle sind zufrieden.
Sonnenuntergang geritten.
Genau, eigentlich keine große Notwendigkeit für weitere Nachfolger. Eigentlich.
Denkste.
Eigentlich. Ja, ist. Ich habe es immer mal wieder überlegt, ob ich es nochmal spiele, weil ich halt die gerade 1 und 2 so im Blut habe. Ich denke, eigentlich ist die ganze Serie, kann man eigentlich so im Blut haben, aber es fehlt bis jetzt irgendwie die Überzeugung. Zum einen und zum anderen habe ich auch echt keinen Bock, jetzt mir hier ein GameCube hinzustellen. Das ist gerade so die zweite Problematik.
Das ist eigentlich inzwischen auch im Store?
Im PS4-Store, der ist erschreckend räudig. Also PS3-Spiele gibt das also jetzt, was alte Spiele betrifft.
Ach so.
Ja. Ich hatte da mal irgendwann überlegt, mir ein PlayStation 1-Spiel zu kaufen. Ich habe einfach gar nichts gefunden.
Was ist denn PS4?
Ja.
Nee.
Die sind da einfach nicht. Im PS3-Store haben die alles, aber im PS4-Store nichts.
Ja, wahrscheinlich ist das
mit das den können die dann.
Ja. Ich glaube, die PS3 konnte noch nativ abspielen. Die
genau, hat ja nicht
emuliert.
Genau.
Und exakt. PS4 müsste emulieren.
Exakt, das ist und das Problem. Und
dafür gibt es einfach.
Ja, auch einfach, weil sie ja quasi in die frühen PlayStation 3s einfach eine PlayStation 2 noch mit eingebaut genau. haben, mhm. weil sie das nicht hingekriegt haben, dass die 3er das irgendwie machen.
Mhm. Genau.
Aber beim Store, der läuft ja, glaube ich, nochmal anders.
Ja, aber ich glaube, das ist genau das.
Du müsstest es halt emulieren heutzutage, wie jetzt bei Nintendo. Und das ist dann halt nochmal ein ganz anderes Projekt, das so zu machen. Brauchen die halt erstmal einen richtig guten PlayStation 1 Simulator und so. Und das ist ja schon nicht so ohne. Mhm. Unterschätzt das immer gerne.
Daher, wie gesagt, bis jetzt sehe ich nicht, dass das in naher Zukunft irgendwann kommt. Vor allem auch, da kommen wir wahrscheinlich als nächstes zu, nach meinen räudigen Erfahrungen und versuchen, das Ganze mit Resident Evil Zero abzuziehen.
Okay, das wäre jetzt auch der nächste genau. Titel auf der Liste. Der kam raus ursprünglich für den GameCube. Und ich weiß auch, den habe ich gesehen bei Giga Games, als sie den da vorgestellt haben. Das war nämlich genau in dieser Hochzeit Giga Games.
Mhm.
2002. Oh. November 2002 in den USA und Japan und im März 2003 dann in Deutschland, beziehungsweise Europa. Ursprünglich halt für den GameCube, dann noch für die Wii, die PlayStation 3, 4, die Xbox 360, die Xbone und Windows. Und ist ja quasi ein Prequel.
Genau. Das ist. Ich persönlich bin mit der Story jetzt nicht unbedingt sonderlich zufrieden, was sie sich da ausgedacht haben. Mir missfällt auch dieses Partnersystem. Sie haben ja das ganze Spiel so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Du hast die Box nicht mehr. Dafür kannst du halt alle Items überall liegen lassen, was halt Backtracking noch viel extremer macht. Sie haben die Steuerung ein ganz klein wenig verändert, was mir gigantisch auf den Senkel gegangen ist. Wenn du halt mit der gleichen Steuerung alle Spiele gespielt hast und dann stehst du da und auf einmal, ich weiß nicht, gehst du nicht mehr auf Dreieck ins Menü, sondern irgendwie auf Viereck, und ich habe das bis zum letzten Bosskampf nicht in meinen Kopf reinbekommen. Oh, okay. Mich immer wieder verdrückt.
Das ist
ätzend. Und du spielst halt zudem dann noch mit zwei Charakteren. Und ich bin da vielleicht ein bisschen Super Nintendo geschädigt von Secret of Mana, aber ich hasse halt einfach KI, mit der ich zusammenspielen muss. Das wird mittlerweile alles besser so. Bei Resident Evil 5 war das auch, wobei auch da gibt es eine Geschichte, dass es überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und es ist halt einfach teilweise super ätzend, wenn du irgendwie in den Raum reingehst so und musst dann zwei Items, Item-Menüs, die du managen musst, dann musst du deine Munition austauschen, dann verlangt das Spiel von dir auf einmal ohne Vorankündigung, dass Charakter X jetzt einen Bosskampf hat, weil der muss das sein und er ist aber nicht richtig ausgerüstet, die Heil-Items hat der andere und alles irgendwie, ich weiß nicht, zieht sich alles. Den ersten Bereich, diesen Zug, den fand ich echt cool, aber sobald es dann ins Haus geht,
also ich von der Story nicht. Kurz, es geht ja ums Bravo-Team, ist das die?
Genau, Rebecca.
Rebecca, genau, die das ja überlebt hat und dann vom Rest des Teams getrennt ist. Das spielt zeitgleich mit dem ersten Resident Evil, also kurz davor.
Es muss kurz davor spielen.
Und sie trifft halt noch auf diesen entflohenen Billy. Sträfling, Juan oder wie er heißt.
Heißt er nicht Billy?
Billy, ich dachte, das war ein, ist ja auch egal. So. Auf jeden Fall.
Random Dude 1, 2, 3.
Genau. Und das, worauf die halt damals mega stolz waren, war halt dieses Buddy-System, mit dem du angeblich das relativ gut steuern kannst und halt die halt viel Management machen hast. Und die waren da halt mega stolz drauf. Und ich weiß auch, wie geflasht ich einfach war, weil sie sich da ja einfach dazu entschieden haben, wieder den Schritt zurückzumachen zu gerenderten Hintergründen mit 3D-Figuren, die sich darin bewegen. Aber auf der Hardware vom GameCube, der halt einfach ja
deutlich mehr Power
gutes hatte. Stück noch über der PlayStation 2 liegt, so gefühlt. Und das sah einfach mega schön hübsch aus. Da kam dann ja auch kurz danach kurz davor kam ja auch das Resident Evil Remake für den GameCube raus. Und das ist einfach ultra schön, was du mit diesen hochglanzpolierten, super schönen, nur noch 4:3, aber trotzdem richtig schöne 3D-Hintergründe, also diese gelben Hintergründe dann hast und dann diese wirklich guten Polygonmodelle, die dann da auch längs laufen, ist richtig, richtig geil. Weil ich habe letztens Rogue Leader nochmal ausgepackt, ich habe ein GameCube zu Hause und auf meinem Fernseher sah das nur noch matschig aus. Ich habe 42 Zoll und der zieht das dann da halt rüber und du erkennst nichts mehr. Das Spiel ist immer noch schön, aber eigentlich bräuchte ich eine Röhre dafür, um das auch nicht zu spielen. Mario Kart geht tatsächlich, aber das ist auch nicht so, da musst du keine kleinen TIE Fighter erkennen, die da irgendwo rumfliegen.
Richtig.
Ja, ist schon schwierig.
Richtig. Ja, ansonsten, es gab ein Rätsel, ich habe das mit einem Kollegen auch einmal zusammen komplett durchgespielt, das zog sich dann am Ende in dieser Research-Basis, ich weiß gar nicht warum, zog sich das bei uns wie Gummi, bis wir da irgendwie, da fehlt uns auch irgendwie ein random Item. Und da gab es ein Rätsel, was uns auch völlig, völlig zum Wahnsinn getrieben hat. Du bist irgendwie unten in so einem Keller und musst hast Tiere, die du die eine Information haben, irgendwie ein Wolf und ein Adler und keine Ahnung was. Du musst die dann, glaube ich, in der Reihenfolge andrücken, wie die sich gegenseitig auffressen oder halt nicht auffressen. Ja, das war alles so ein bisschen nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge du das jetzt machen musst. Und welches Tier, und irgendwo gab es auch eine Unstimmigkeit, welches Tier jetzt genau wen frisst. Und wir sind da so oft rumgelaufen durch dieses Ding und haben wieder gedrückt und nicht und schon wieder nicht. Und,
Wenn ihr das gezockt habt zusammen, macht ihr dann einfach so, jeder spielt eine Stunde und dann reicht ihr den Controller rüber oder wie Bock ist? Oder
das war durchaus einer von denen, denen ich das mitgegeben habe, der wollte das einfach dann sehen und ich habe einfach gezockt. Hier so, dann guck einfach zu, chill ein bisschen so und vielleicht hast du auch eine Idee, aber spielen selber wollte er nicht.
Ist ja auch
das ist eigentlich dann auch mehr wie so eine Art, ich sag mal, verfrühte Version von so einem Let's Play. Du guckst dann einfach zu und...
Ey, früher mit meinem Dad hab ich das ständig gemacht, weil ich habe mir das gar nicht zugetraut, aber ihm zuzugucken, wie er dann Age of Empires da irgendwie aufbaut und man sagt, pass mal auf, da bist du angreifen und da, so, oder Commandos dann da. So. Haben wir im Spieleinstieg erst ein bisschen drüber gesprochen. Das kann schon richtig cool sein. Auch einfach.
Wie gesagt, wenn das, wenn die Stimmung gut ist oder das halt einer kann, der das dann so ein bisschen zeigt, dann ist voll okay. Je nachdem. Resident Evil 0.
Habe ich nie gespielt.
Gibt das auch verrät natürlich. Ne? Es ist wie immer, nimmt natürlich den kompletten Spoiler, dass Albert Wesker der Böse ist. Ja, weil klar, du ihn halt schon siehst so.
Halt auch einfach.
Und der Antagonist ist halt.
Ja,
also wenn du jetzt bei 0 anfangen würdest,
das spielt man nicht. Klar.
Der Antagonist ist auch irgendwie ganz, ganz strange, die ganze Story irgendwie mit diesen, ich habe keine Ahnung, irgendwelche Larven, Käfer, schieß mich tot, was ist alles?
Stimmt, sie haben sich noch ein bisschen mehr mit Insekten gearbeitet.
Ja, ist alles irgendwie nicht ganz so meins gewesen, wie gesagt.
Jetzt wurde es, glaube ich, auch in der Gesamtrezeption echt eher umstritten. Also ich glaube, es gibt da die Hardcore-Fans.
Ja.
Und ist es nun mal dreckig hübsch so einfach?
Das ist halt auch oldschool so, aber es gibt halt vor allem durch dieses Buddy-System und durch das noch viel, viel krassere Item-Management, da du keine Box hast und alle Items überall hinlegen kannst, das versaut mir halt echt so ein bisschen das Spiel. Wenn ich das alleine spielen würde, mit einem Charakter, dann wäre das nochmal wieder eine ganz andere Nummer, aber so...
Es ist halt einfach kein komfortables Spiel, es ist nicht
richtig.
So, wo du wirklich entspannt zockst, weil ich da zu viel Aufwand dann schon wieder drinsteckt.
Ja. Richtig, du musst da halt so drinne sein, und um dein Item-Management zu wissen, dass da quasi kein Spiel mehr bei rumkommt, sondern wirklich nur noch einmal abrollen.
Ja.
So.
Wollen wir zum...
Wir haben noch 1000 Dinge hier, ne? An Spaß, Fragen.
Ja, aber die würde ich jetzt zwischen die großen Segmente einfach mal packen. Aber wir können auch eins zwischenschieben, wenn du möchtest.
Ja, warum nicht?
Was denn? Wie wär's mit dem Lieblingsgegner? Dann erstmal nur Gegner, noch nicht Endgegner und später?
Gegner habe ich gar nicht, ich habe nur Gegner.
Achso, okay. Willst du direkt anfangen?
Ja, ich habe den Licker, so, cooler Dude. Ich habe den Cerberus, weil die Hunde sind aber so kacke, die müssen einfach das ohne Cerberus, ne?
Die sehen aber auch einfach so garstig fies immer aus, diese
zu bekämpfen. Und das wird definitiv, ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, um das nochmal ganz groß und breit rauszuhauen. Für mich unfassbar relevant, das ist der Zombie.
Ja.
So, ich will.
Hab ich überlegt, auch mit aufzuschreiben tatsächlich.
Das sind auch die Gründe, warum dann bei den neuen Spielen ich immer noch so ein bisschen.
Das irgendwas fehlt. Ist halt nicht der
Zombie. Es ist halt kein Zombie, richtig.
Fühl ich, kommen wir ja gleich noch zu.
Genau.
Ich würde auch den Licker sagen, weil der die besten Schockmomente hat, im zweiten auf jeden Fall, von allen Spielen, die ich gespielt habe. Ja, am ätzendsten, darum geht es da gar nicht. Nee. Doch, das ist mein Lieblingsgegner.
Okay. Ja, bei mir ist es auch der Licker, einfach weil der auch diese ikonische visuelle Darsteller, also der sieht halt einfach schon fies aus, mit diesem offenen Gehirn und ohne Haut, alles ist nur Muskeln und Blut, diese lange Zunge, genau. und halt, weil er dich so richtig fickt, wenn er das erste Mal kommt. So.
Wer dann ähnlich guten Auftritt hat, immer so ein bisschen, jetzt wahrscheinlich auch wegen des Licker-Auftritts, weil die Optik vom Licker einfach so viel geiler ist, und dann Tischfeld, das ist der Hunter aus dem Resident Evil 1. Wenn du das zweite Mal zurück in die Menschen kommst, dann hat er ja auch diese Szene, dass du auf einmal diese Kameraperspektive aus der Kanalisation hast, fährt er auf den Fahrstuhl hoch und kommt durch die Tür und dann steht auf einmal dieses Ding, was dich mit einem Griff köpfen kann. Aber er sieht halt nicht so geil aus. So, ätzend sind die auch, aber wir wollen ja nicht um ätzend, sondern um coolste Gegner.
Genau.
So. Und da gewinnt halt definitiv der Licker.
Okay, und jetzt kommen wir zu dem Resident Evil Teil, der auf jeder Konsole und dessen Mutter rausgekommen ist, den auch jeder, glaube ich, mal gespielt hat.
Der Genre definierend ist für Action-Shooter, der Quicktime-Events eingeführt hat, der alles und seinen Hund. Da vorne stehen, glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich sehe von hier schon 4 Awards, die auf der Platinum-Version vorne draufstehen, die er gewonnen hat.
Ich glaube, es ist seit Resident Evil 1 hat halt nichts das Genre, oder, also es ist eins dieser Spiele, danach war die Spieleindustrie anders.
Exakt, wenn man sich halt vorstellt, wie vorher Action-Adventure aussahen und dass die einfach jetzt auf die Idee gekommen sind, lass doch einfach mal die Kamera fest über die Schulter des Charakters laufen. Zack, und auf einmal guck dir an, was heute an Batmans, Uncharted, Tomb Raiders, hast du nicht gesehen.
Alles ist
Resident Evil 4.
Ja, es ist so krass. Also das ist auch wieder von Shinji Mikami gemacht. Ja.
Gehst du auf diesen ganzen Werdegang ein von
Resident Evil 4? Mit 3.5 und so?
Mit 3.5, mit Devil May Cry, mit dem ganzen Kram, dass sich das ja ewig gezogen hat.
Ja, also lustiger, also erschien für den GameCube 2005 im Januar in Amerika und Japan und dann im März in Europa, ist inzwischen erschienen Windows 3.6, Xbox 360, es gibt eine Mobile-Version tatsächlich, ist für den GameCube rausgekommen, für die Wii U, für die PlayStation 3, für die PlayStation 2, für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Und wahrscheinlich auch noch wirklich auf jedem Taschenrechner, Engage und...
Wird bis in alle Ewigkeit.
Das ist halt einfach, ja. Genau, lass uns kurz über die Entstehungsgeschichte reden, weil die haben angefangen nach Resident Evil 2, ja, glaube ich schon. Also das ist relativ früh. Es gab eine Demo-Version, die heißt auch Resident Evil 3.5, die ist irgendwann mal geleakt online, wo du schon als Leon S. Kennedy rumrennst. Und auch schon, aber ich glaube noch mit der Tanksteuerung und halt mit gegen Geister und so einen Spaß kämpfst. Ja. Das war aber nicht so richtig cool. Und dann haben sie ja halt zwischendurch auch noch, dann sind sie irgendwie in so eine schnelle Richtung gegangen und da ist dann Devil May Cry raus entstanden.
Genau, zum Glück. Also schönes Franchise, aber das hat halt auch tatsächlich letztendlich mit Resident Evil überhaupt gar nichts mehr zu tun.
Das ist auch Shinji Mikami, der hat da für eine Zeit, der hat dann erstmal ein paar Jahre Pause gemacht quasi. Ne? Aber ich glaube, Zero und Veronica waren auch nicht mehr von ihm. Ich glaube, dass der hat nach 3, also 99, hat er den Cut, glaube ich, gemacht und angefangen an 4 zu arbeiten und hat bis 2005 gebraucht. Es geht halt an sich wieder um Leon S. Kennedy. Der inzwischen Agent für den
Präsidenten ist. Special Secret Jesus Agent.
Genau. Und der ist die Tochter des Präsidenten und entführt.
Geht's generisch.
Ashley, glaube ich.
Ashley. Help me, Ashley. Oh Gott.
Ja, genau.
Kannst du in eine Ritterrüstung gehen, wenn du gut bist, und dann macht sie gar nichts mehr. Dann ist das Spiel gut.
Und er wird nach Spanien geschickt, in das Dorf, das hieß auch nur das Dorf auf Spanisch. Das war stand sogar im Wikipedia-Artikel ganz bewusst, dass das Spanisch so reduziert ist, dass das Dorf heißt Las Dorf oder so, Las Dorfo. Mein Spanisch ist total gut. Und Las Plagas heißt einfach nur die Krankheit oder die Plage. Und also die ganzen spanischen Begrifflichkeiten sind halt meistens
immer nur El Gigante, der ist halt auch nur... Genau.
Ist super. Der Lake heißt halt auch noch El Lago.
Ja.
Ist wunderschön. Stimmt. Und du kommst dann halt rein und du hast, die Öffnung ist halt mega gut. Du steigst aus deinem Auto raus, du hast da irgendwie noch ein Telefonat, du marschierst mit gezogener Waffe da durch so ein Stück Wald,
kommst in ein Haus.
Auf das Dorf zu. Und dann ist ja der erste Typ, der so mega freaky auf dich zukommt und dich anschreit. Ich dachte, ich hatte früher immer das Gefühl, dass das irgendwas Osteuropäisches ist, aber es ist wohl krudes Spanisch. Und dann, der dann auf dich losgeht und dann erschießt du ihn.
Und dann hast du, glaube ich, schon den allerersten Verweis, dass Leon, glaube ich, selber sagt, das war kein Zombie oder irgendwie so einen kleinen Seitenhieb. So.
Und dann platzt, glaube ich, dem auch der Kopf auf und dann kommt schon direkt das erste von der Plage raus, oder?
Ich weiß nicht, ob das so früh schon war oder ob das erst ein bisschen später
gekommen ist. Ich glaube, du gehst dann ja noch in das Haus und dann hast du noch so einen kurzen...
Dann kommen zwei Dudes raus und dann siehst du ja dieses Dorf. Dann ist in der Zwischenzeit deine Fahrer weg und die siehst du dann, die dann alle abbrennen und dann geht's halt richtig rund.
Und dann bist du halt dann hast du so die ersten Spielstunden, bist du dann in dem Dorf und dann findest du irgendwann Ashley und musst dich durch so eine Schlucht kämpfen, das war ganz cool. Und du kommst dann später in das Schloss, da spielt dann die zweite Spielhälfte.
Und bist dann danach noch in so einer Höhle wieder und das Spiel ist ewig lang, hat unzählige verschiedene Locations.
Ja.
Mhm. Ich hatte ein Video gesehen, der sich so ein bisschen darüber lustig macht und das so ein bisschen auseinanderbaut, so wie dieses Spiel eigentlich überhaupt funktionieren kann. Es gibt eine Szene, die er da besonders hervorgehoben hat, da wirst du irgendwie von so einem riesigen Bohrer wirst du verfolgt und flüchtest vor dem und dann taucht er nie wieder auf und vorher nicht. Da muss die gigantische Summe muss da reingesteckt worden sein, diesen Bohrer zu implementieren, für nichts und wieder nichts. Dafür, dass du da, keine Ahnung, 20 Sekunden vorwegläufst. Ja. Also das ist so ein völlig überladener Haufen an völlig skurrilen Ideen. Und wenn man sich dieses ganze Set-Pieces anguckt, du rollst da irgendwie auf so riesigen Rädern durch irgendwelche Räume und what the fuck, man. Hast
du diesen lustigen Wolf, der dir regelmäßig hilft?
Ja, so, ja.
Ist das völlig wack?
Es ist sehr alles
panisch kitschig.
Völlig, völlig überdimensioniert.
Ja. Aber,
es funktioniert.
Was ist halt gut? Also es hat halt eine gute Sache der Spielindustrie gebracht, nämlich diese Third-Person-Shoulder-View auch mit dem Aim.
Ja.
Alleine, dass du jetzt den Laserpointer an der Knarre hast und wirklich Headshots geben kannst und kannst ja teilweise Waffen, die auf dich geworfen werden, aus der Luft
schießen. Die Echse kannst du wieder abschießen.
Genau, mega gut. Aber es hat auch als schlimmsten Dinge in die Spielindustrie gebracht, die danach für Jahre wirklich ganz, ganz krass waren. Inzwischen geht das ja wieder, aber die nächsten 10 Jahre waren übel, und zwar Quicktime-Events. Und es ist wirklich fucking dieses Spiel, das Quicktime-Events erfunden hat, mit einer Videosequenz. Ja. Und dann kommt, drück jetzt X, was sollst du jetzt machen? Und dann bist du schon tot.
Ja, und natürlich dem legendären Bosskampf, der ja nur aus einer ewig langen Quicktime-Event besteht, gegen diesen Army-Dude, der auch random irgendwie reingeschrieben und dann ist er auch wieder weg und hast du nicht gesehen.
War Shenmue kam früher raus, oder?
Ja, aber Shenmue hat Minispiele, glaube ich, und keine Quicktime-Events.
Doch, Quicktime-Events.
Zählt das
Quicktime-Events? Ja, du siehst ja, du musst links, rechts.
Ich dachte, das wären Minispiele.
Nee, das sind richtige Quicktime-Events.
Okay, aber für den Mainstream.
Ja, also zumindest wirklich genau so in die breite Masse Quicktime-Events.
Ich glaube, Shenmue ist kurz vorher gewesen. Ich glaube, Shenmue ist nicht so weit weg tatsächlich, weil es auf die Dreamcast kam.
Mhm.
Das müsste auch so 2002 rum gewesen sein, glaube ich. 2000, ich weiß auch, ist schwierig. So lange gab es den Spielcast ja auch nicht. Aber es gilt halt, also auf jeden Fall gilt Resi 4 so als der Erfinder. Ja. Zumindest halt in der Form, wie man es heute kennt. So, weil danach kam, relativ kurz danach kam ja auch God of War, der das dann halt ins Exzess getrieben hat. So, und danach hattest du halt immer dieses so drücke A für, ne? Ja. Und,
es gibt auf der PS3, jetzt fehlt mir der Name nicht, mein kleiner Bruder wird mich köpfen, wenn er das hört. Gibt das ein Spiel, das besteht nur aus Quicktime-Events. Was ist denn das nochmal? Fuck.
Dance Dance Revolution?
Nee, das wird ja irgendwas Sinn ergeben. Infinite, ich weiß es gerade nicht. Fällt mir vielleicht gleich noch ein, dann rufe ich es nach.
Okay. Ja, also das hat halt auch Resident Evil
einfach. Azuras Wrath. Das ist es.
Azuras Wrath.
Das besteht nur und ausschließlich
aus Quicktime. Das sah mega geil aus.
Ja, aber weil du halt kein Spiel hast, sondern nur eine Cutscene, die du spielst.
Aber die Setpieces mit diesen riesigen Göttern, also die Size war halt bei Azuras Wrath.
Ich habe da mal versucht, das Spiel zu starten und nachdem nach einer halben Stunde immer noch nichts passiert ist, was Spiel ist, sondern nur Quicktime-Event und Story-Video habe ich wieder ausgemacht.
Ich habe auch nur die Demo gespielt, tatsächlich. Mehr musste ich da nicht haben. Ja, aber Resident Evil 4 hat halt Resident Evil komplett wieder auf die Karte gebracht, nachdem das mit Zero
Halt, Zero lief halt schon relativ unter, da hatte ich das Gefühl, und Code Veronica durch die Indizierung und 3 halt auch durch diese, also an sich war 3 das letzte große also in meiner Wahrnehmung, weil Code Veronica war halt da, aber durch die Indizierung war es halt nicht richtig da.
Und zudem dann auch auf der Dreamcast so?
Das genau. Und Resident Evil 4 war halt der Deal mit Nintendo hatte mit Capcom diesen Capcom 4 Deal, wo sie, oder Capcom 8 waren es, 8 oder 4?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall hatten die halt einen Deal über x Spiele, 4 oder 8 Spiele, die Capcom halt eigentlich exklusiv für den GameCube oder für Nintendo bringen sollte. Wo dann auch Beautiful Joe zum Beispiel und sowas bei war.
Okay.
Und halt eigentlich auch Resi 4. Und das ist halt ganz, ganz schnell zu einer zeitexklusiven Nummer geworden. Mhm. Und das ist halt auch immer, seit Resident Evil 4 gibt es eigentlich diesen
Gag,
exklusive Titel, so exklusiv für Konsole, fuck you. Seitdem gibt es das eigentlich nicht mehr so. Es ist maximal zeitexklusiv.
Ja.
Ja, klar, das ist dann aber ja, das ist ja wie Nintendo Mario.
Ja, ja, klar.
Das ist ja.
Naughty Dogs ist halt.
Ist ja Sony inzwischen. Genau. Ich muss zu dem, also ne, ich
habt ihr es gespielt? Habt ihr
irgendwie gesagt, ich hab's ja gespielt. Ich hab relativ spät einen GameCube gekauft von einem Bekannten mit einer ganzen Batzen von Spielen. Das war 2007 oder so. Also da, wo das halt schon auslief, da war die 360, glaube ich, dann schon da und so. Und die PlayStation 3 und so, da war fing der GameCube halt gerade an, obsolet zu werden.
Mhm.
Und da ich halt das für einen guten Preis den GameCube und irgendwie 17 Spiele oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich das relativ lang gezockt. Ich bin bis ins Schloss gekommen und da hat es mich dann irgendwann verloren.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich hatte viel Spaß damit. Ich fand es mega cool.
Mhm.
Irgendwie auch das ganze Setting war cool. Es waren halt keine Zombies. Aber ich sehe das auch eigentlich nicht so sklavisch, weil es fühlte sich immer noch an wie ein Resi. Es war halt klar.
Die Atmosphäre hat gepasst. Das ist so der Hauptunterschied auch dann zum 5. Die Setting war gut, Atmosphäre war gut.
Ja. Und wie gesagt, es war halt, obwohl es in Europa spielt, fühlt es sich trotzdem mega alienmäßig an. So, es fühlt sich halt super creepy und so an. Und der Kettensägen-Typ ist halt auch einfach so. Also ich meine, es ist ja eine Pyramid Head mit einer Kettensäge, aber. Trotzdem, das war so ein fieser Typ, der mit seinem Scheißsack über dem Kopf.
Die Kill-Animation war auch echt die Härte, wenn der den Kopf abgesägt hat. Das war
der
schon
hat damals echt. Auch echt nochmal neue Standards gesetzt, was die Gewalt angeht. So.
Ja.
Und aber ich fand auch, dass mit dem Waffenmanagement und der Händler ist halt auch einfach mega der coole Typ. So. Nee, also ich hatte meinen Spaß damit. Es ist auch eigentlich noch auf der Liste von Dingen, die ich irgendwann mal so für mein persönliches Gewissen und für den historischen Abriss eigentlich nochmal zu Ende spielen will. So. Oder nochmal von vorne ran. Aber ja, ich weiß nur, dass ich damals mit den Quicktime-Events fürchterlich überfordert war. Weil die teilweise auch echt ein mieses Timing haben.
Ja, das stimmt.
Also die sind schon sehr streng.
Ich habe den GameCube, da ich keinen hatte, aber eine PlayStation 2 über meinen großen Bruder auch mit, habe ich den GameCube sowieso nicht so richtig verfolgt, als er rausgekommen ist. Die ganze Resident Evil-Geschichte habe ich erst Jahre später mir gekauft. Weshalb Resident Evil 4 auch dann vollständig an mir vorbeigegangen ist. Und mein großer Bruder kam irgendwann durch Langeweile bei Saturn mal mit der Platinum-Version an. Eigentlich hasse ich Platinum-Spiele wie die Pest, weil sie einfach optisch unfassbar hässlich aussehen, finde ich.
Ach, du meinst jetzt die Hülle?
Genau, die Hülle geht überhaupt gar nicht so, vor allem wenn du die im Regal stehen hast. Ja. Danke, ich habe eben auch. ja, genau. Und habe das Spiel dann angefangen zu spielen und war aber völlig begeistert. Hat mir richtig gut gefallen. Ich fand, dass die erste Hürde, das erste Dorf, weil das erste Mal reingehst, bis die Kirche klingelt, das habe ich als super anstrengend und unfassbar, ich sag mal schwer sogar in Erinnerung, weil ich da irgendwie tierische Probleme hatte, in das Spiel reinzukommen. Bis du dann irgendwie so ein bisschen drinne bist und Munition hast und so, aber dieser initiale Moment so, fuck, hier ist jetzt ein ganzes Dorf voll mit Gegnern, Stealth ist sowieso nicht ganz mein Ding, so, und musst jetzt irgendwie...
Ich finde das auch ganz schlecht. Aber ich finde, es ist auch dann diese, ich finde es, also es gibt dir aber dadurch halt genug Zeit, in dieses Spielprinzip reinzukommen, was es damals ja auch einfach in der Form nicht gab. Und dadurch hast du halt diesen etwas zähen Einstieg, aber danach aber so, bist du dann halt.
Sobald es dann läuft, läuft es dann auch. Genau. Wobei auch ich dann irgendwann, also ich habe es dann mit meinem großen Bruder zusammengespielt, irgendwann feststellt, so, es ist halt, wie schon zweimal gesagt, wirklich ewig lang. Es hört überhaupt nicht auf. Ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, das kann jeder für sich selber entscheiden.
Es sind auch einfach zwei Discs für den GameCube. Ich meine, da ist nicht viel drauf, weil es halt diese Mini-Discs sind. Also zwei Discs für den GameCube. So, wow.
Was ich noch ganz, ganz, ganz witzig fand, ich hatte erzählt von den Kollegen, die das auf GameCube ewig gespielt haben. Mhm. Ich habe irgendwann herausgefunden, da bin ich beinahe aus dem Glauben abgefallen, die das immer nur auf leicht gespielt haben. Und auf leicht ist das Spiel auch, da fehlen einige Segmente, einige Fallen werden nicht ausgelöst. Mhm. Es ist halt wirklich richtig leichter. Also es ist nicht, dass die Gegner nur weniger Leben haben und du mehr Schaden machst, sondern irgendwelche Stacheldecken kommen nicht runter, in irgendeinem Garten musstest du nur ein statt zwei Schlüssel suchen und da haben sie wirklich eine ganze Menge Content dann rausgenommen und es halt wirklich so viel leichter gemacht.
Krass.
Das war schon wirklich überraschend, dass man dass es sowas auch gibt als Schwierigkeit, als
Ich habe, ich weiß nicht, wie das ihr das macht, aber ich spiele halt in der Regel Spiele nicht auf leicht. Ich fange auf normal an oder mittel oder was auch immer das, was es da gibt und versuche das so lange durchzuhalten, wie ich kann und erst, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich halt wirklich gegen eine Wand laufe, also ich hatte es tatsächlich bei StarCraft 2, dass ich so ungefähr bis zwei Drittel des Spiels habe ich auf normal geschafft und dann musste ich irgendwann auf leicht wechseln, weil ich das einfach nicht hingekriegt habe. So.
Ich habe immer auf normal gespielt, was immer funktioniert hat, bis auf ein einziges Mal, das ist eine ganz, ganz großartige Geschichte gewesen bei Devil May Cry 3. Ich habe die ersten beiden gefeiert wie nix, war also dem Spielprinzip durchaus bewusst. Und ich weiß nicht, habt ihr Devil May Cry 3 mal gespielt?
Okay, den ersten habe ich da ein bisschen gespielt.
Im dritten oder vierten Level relativ früh kämpfst du gegen Cerberus als Boss und ich bin einfach durchgedreht. Ich bin so dermaßen durchgedreht und es hat wirklich, ja, ich habe keine Ahnung, 4 Stunden mindestens gedauert, bis ich den Dude besiegt habe. Ich wollte auch da nicht auf leicht runterstellen. Ja. Mittlerweile, ich habe mich da mit ein bisschen von meinen beiden Brüdern inspirieren lassen, fange ich sogar auf der schweren Möglichkeit an. Also ich habe Horizon habe ich auf der zweitschwersten Schwierigkeitsstufe gestartet, weil ich einfach dachte, Lukas, du spielst mittlerweile seit 20 Jahren Videospiele und durch dieses Mindsetting von Dark Souls, es ist okay mal zu sterben, ist es dann halt auch mal okay zu sterben. So, natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, aber auf der anderen Seite habe ich so gerade bei Horizon viele Dinge, die mir das Spiel gibt, auch dadurch erst gelernt, weil ich sie benutzen musste. Ja. Ansonsten hättest du dich so irgendwie durchgewurschtelt, bist durch mit dem Spiel und hast keine Ahnung. Die Hälfte der Waffen und gar keine Items benutzt.
Ja. So. Ich finde das auch immer, kommt krass aufs Spiel drauf an. Zum Beispiel Last of Us habe ich mich mega geärgert am Ende, dass ich nicht das direkt auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt habe, weil es das Spielsetting nochmal so viel mehr verstärkt.
Ja.
Und ich finde auch so open-worldige Sachen, also was wie Horizon, geht halt super gut, auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad anzufangen. Bei so anderen Sachen weiß ich halt genauso, sowas wie Dark Souls würde ich halt einfach nicht auf einem höheren, gar nicht erst auf einem höher als Mittel anfangen, weil ich weiß, dass mich Mittel schon überfordert.
Gelogen. Das kommt natürlich auch zu 100% auf das Genre an. Ich hatte das bei Doom. Ich bin überhaupt kein Ego-Shooter, erst recht nicht auf der Konsole. Der letzte Ego-Shooter, den ich gespielt habe, könnte Return to Castle Wolfenstein gewesen sein, vielleicht, so Größenordnung. Und ich glaube, ich hab Doom tatsächlich auf leicht begonnen, weil ich weiß, ich kann nicht zielen, ich weiß, ich drehe durch und es hilft halt einfach sonst überhaupt gar nichts.
Das ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, die ich auch wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspiele, sind die Halo-Spiele. Die zocke ich dann immer so auf normal bis heldenhaft alleine und dann immer noch mit Daniel den Kumpel dann halt schön Koop auf höchster Schwierigkeitsstufe, das ist dann auch immer, aber da bist du dann auch 3 Stunden pro Level dann dabei, so, und das Bock.
Ja, ich hatte mich da, wie gesagt, mein großer Bruder, wo du gerade Witcher sagtest, der hatte das erzählt, der hatte Witcher angefangen und dann auf der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe, so direkt blind, und hat erzählt, dass er dann für den ersten Kampf gegen die ersten Kobolde oder gegen die ersten, keine Ahnung was, da hat 3 Stunden gebraucht, bis das irgendwie durch war. Ich dachte, Bruder, bist du irgendwie doof? Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
Das ist halt nervig, wenn sie...
Aber also wie gesagt, so, wenn du das Spiel kannst und mit der Mechanik und Steuerung vertraut bist, dann sehe ich es deutlich entspannter, eine höhere Schwierigkeitsstufe zu wählen. Aber wenn ich halt wirklich nicht weiß, wie es geht, dann will ich erstmal in das Spiel reinkommen. Und ich hatte das bei den Arkham-Spielen. Arkham Asylum als erstes auf normal und dann auf hart. Alles gut, so, hat Spaß gemacht, war herausfordernd, aber gut. Wenn du das direkt auf hart angefangen hättest, ich wäre komplett überfordert gewesen.
Ja, bei den Witcher-Spielen dann auch nochmal, weil die ja gerade der erste halt auch einfach eine enorm hohe Einstiegshürde hat, was die Steuerung angeht, weil die halt echt nicht komfortabel ist. Das, was halt dann erst mit dem 2er und dem 3er jetzt halt perfektioniert wurde, aber der erste ist halt echt noch sperrig, auch mit dem Kampfsystem und dem Crafting und allem. Das ist halt so ein komplexes Monstrum von einem Spiel. Da dann direkt so schwer einzusteigen, ist halt auch echt wow. Eine Ansage.
Ja. Naja, aber wie gesagt, normal eigentlich. Ja. Also Level 4.
Wie ist das denn mit dir und Resi 4?
Ich habe das damals bei Steffen beim Kumpel auf dem Gamecube mal so schon miterlebt, angefangen. Mhm. Fand es aber dann irgendwie erstmal nicht cool, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie gar nicht mehr Resident Evil. Das ist jetzt halt irgendwie, keine Ahnung.
Und du warst damals schon der elitäre Typ.
Nö, aber also ich weiß auch nicht, bin ich mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, Schande! Sondern ich habe es gedacht mir so, ach Mann, ich hätte jetzt lieber so diesen Wechsel auf den ja dann auf PlayStation 2 die meisten Spiele gemacht haben, von vorgerenderten Hintergründen zu echtzeitgerenderten 3D-Welten. Fand ich ja gut. Aber ansonsten hat sich da erstmal zu viel geändert. Und dann habe ich es nochmal später auf dem PC angefangen, aber auch nicht komplett durch. Und ich finde es auch gut, ich habe Spaß, aber ich finde es nicht so richtig geil. Also, ich finde es anders geil. Also, es ist, ich finde von der Stimmung fühlt es sich noch an wie Resident Evil. Mhm. Aber das Spiel ist halt ein anderes, so ein bisschen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja,
total. Und deswegen, und ich mochte halt mehr dieses mit diesen cheesy Rätseln und diesen komischen Locations.
Rätsel hast du ja immer noch.
Ja.
Natürlich nicht in dem Rahmen wie in den anderen, klar, aber. Ja, ich weiß total, was du meinst. Es ist natürlich, du merkst halt schon, dass da der Genre-Kipp ist.
Genau, so. Das ist halt genau so ein Genre-Wechsel. Und deswegen, da hat mich nicht so erwischt zu der Zeit. Und dann, daher habe ich auch, kann ich direkt sagen, auf bei 5 und 6 habe ich nichts gezockt. Mhm. Erst jetzt wieder Revelations und 7 möchte ich zocken. Aber, ne, aber 4 ist ein super Spiel, definitiv. Ich will es auch noch beenden.
Ja. Eine Sache, die man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen muss, auch weil sie hier einfach steht, es gab erst in Japan exklusiv und später dann auch in Europa und den Staaten den fucking Kettensägen-Controller.
Das ist einer das Blödeste, was man sich ausdenken könnte, aber das Coolste gleichzeitig. Das ist.
Bewegt er sich auch?
Wenn man der macht
den gar nichts. Doch, der ist der erste Sound.
Den, was?
Ich bin der Meinung, der macht Krach. Das ist halt,
du wirst ihn wahrscheinlich nie auspacken,
ne? Ich glaube, also er ist offen, wir können gleich mal nach Pause gucken, ob man ihn irgendwie einmal rausholt, irgendwie anfassen kann, aber...
Das Ding ist halt wirklich...
Ich habe nicht vor, damit zu spielen, weil er einfach unheimlich hoch 10 ist.
Ja, es ist halt wirklich ein Controller für GameCube oder PlayStation 2. Ja,
mit den zwei Versionen.
In Form einer kleinen orangenen Kettensäge, wie es der Antagonist halt mit sich rumschleppt, und es ist mega wack und mega lustig, und die Box ist aber einfach mal eine der schönsten Special Edition Boxen, die ich jemals gesehen habe. Ich habe die halt ein paar Mal irgendwie in Flohmärkten und Grabbelkisten gesehen so und fand immer mega hässlich, auch weil dieses scheiß Fake-Chrom-Plastik hier, das sieht halt immer richtig scheiße aus, aber diese Kiste ist so sexy.
Ja.
Also wir verlinken nochmal den Twitter-Post in der Timeline oder so. Das Ding ist einfach wow.
Ja.
Das ist, es ist
optisch ein echter Hingucker.
Ja, und das in der Zeit vor Donkey Konga und Guitar Hero, wo dann halt diese ganze Peripherie sowieso nochmal.
Richtig.
Also das ist halt echt schon wack, aber auf eine gute Art. So.
Ja, sieht echt geil aus.
Definitiv.
Ja, hat einer von euch mal die 3.5 Demo gespielt?
Nee.
Hatte ich theoretisch noch, aber ich wollte auch noch mal dieses komische Gameboy Color Ding spielen.
Das Gaiden?
Wenn es das ist.
Ja, ist es. Das ist Resident Evil Gaiden 2001 von Gameboy Color.
Und es gibt auch noch zwischen... Welcher Teil ist das, der im Zoo hätte spielen sollen? Das wäre zwischen 2 und 3 gab es noch einen, 2, 5.
Scheiße, wahrscheinlich dann das.
Da hatten sie noch, also so ein, da haben sie erst angefangen, was loszuentwickeln, dass er dann im Zoo gespielt über Coon City.
Genau, 2, 5 gab es auch
noch. Und da haben sie dann, glaube ich, auch relativ viel für Nemesis dann recycelt an Grafiken, an Schauplätzen.
Genau, und der Zoo taucht, glaube ich, auch in Outbreak nochmal auf.
Mhm.
Oder Umbrella Cross, auf jeden Fall wird er später nochmal aufgegriffen.
Mhm.
Okay. Ich wollte mir, wir noch bei 4 sind, immer noch mal, was mich schon immer stört, so ein bisschen eine europäische PEGI-Version kaufen, also eine unzensierte, weil es fehlt dieser Mercenary-Modus, wo ich überhaupt ja kein Fan von bin, aber der fehlt halt. Und
es ist halt einfach, als würde das Töten für Punkte, also für einen Highscore, irgendwie verwerflicher sein als das Töten einfach so. Das ist halt, das ist so ein, das ist, das
ja,
ist
wow. Gibt wahrscheinlich dann andere, einerseits musst du überleben und andererseits...
Es ist ein Reward, so. Und es ja, fehlt halt auch irgendwie die, doof, die Special-Waffe, glaube ich. Ich weiß nicht, die man entweder im Mercenary-Modus bekommt, deshalb fehlt sie, oder aus irgendeinem anderen Grund. Also irgendein Special-Revolver, schieß okay, mich tot, was den du bekommst, wenn du es durchspielst.
Zum Kopf.
Ja, der Chicago-Type, wo er heißt, also irgendwie so eine Chicago,
so ein großer Police-Revolver wahrscheinlich.
Aber wie gesagt, irgendwie so eine Waffe fehlt. Das fände ich schon immer ein bisschen störend. Ist jetzt nichts, was dem Hauptspiel irgendwie Schaden tut, aber ein bisschen ärgerlich ist es halt trotzdem.
Ich glaube, die nächsten Teile werden wir ein bisschen schneller.
Aber 5 kann ich eine ganze Menge reden.
Ah, okay.
Überraschenderweise.
5 kam dann tatsächlich 4 Jahre später. Da war echt eine lange Pause, die dann mit anderen Titeln gefüllt wurde. So. Mhm. Kam dann Resident Evil 5 raus für die 360 und die PlayStation 3. Da gibt es auch lustigerweise, also ich glaube, es gibt noch einen Windows-Port inzwischen. Erschien tatsächlich weltweit im März 2009, also der erste weltweit komplett zeitgleiche Release, auch relativ zeitgleich. Mhm. Chris Redfield ist zurück und diesmal ist er in Afrika.
Und er hat eine neue Organisation ist herbeigetreten, den genau. BSAA, glaube ich, irgendwie so, schieß mich tot was, wofür es steht. Und das random Support-Charakter, ich weiß gar nicht, wer ist Shiba? Ist die Shiba? Ich weiß echt nicht.
Keine Ahnung. Und so. Es bringt halt das Buddy-System zurück, so, aber in einer etwas angenehmeren Variante. Sie ist
deutlich
angenehmer. Das Spiel hat tatsächlich so den Ruf von einem Underdog, weil es halt, wenn man es im Koop spielt, noch echt gut funktioniert. Ja. Und wenn man es aber mit einem NPC spielt, halt die Hölle ist. Oder Hölle sein kann, sagen wir es so. Ich habe dazu eine Verkaufszahl gefunden von 5 Millionen Exemplaren. Ist immer noch ziemlich anständig. Ist aber, glaube ich, so in der. Ist so ein bisschen ungeliebtes Stiefkind in der Reihe.
Es ist halt nicht 6 so, aber es
ist. Ja, 6 ist ja halt. 6 hat war ja einfach so schlimm. In der Rezeption, dass sie danach ja...
Dass sie selber festgestellt haben, das muss schon was heißen.
Wenn der Japaner merkt, dass sein Prinzip nicht mehr funktioniert, ne? Das ist echt schon...
Ich hab eine ganz, ganz interessante Beziehung zu Resident Evil 5.
Mhm.
Das ist die exakt identische, die ich zu Devil May Cry 4 habe. Das sind beides PlayStation 3 Spiele, beides Spiele von Reihen, die ich gespielt habe. Und sind beide zu einer Zeit rausgekommen, in der ich einfach unvorstellbar viel Freizeit hatte. Ich glaube, Resident Evil 5 ist rausgekommen im März 2009, als ich gerade meine Uni-Klausuren durch hatte und halt mal einen Monat frei hatte. Und ich habe einfach so unvorstellbar viel Zeit in Resident Evil 5 reingepumpt, weil es einfach so... Das war halt so ein Action-Spiel so und ich hatte Bock drauf, habe mich drauf eingelassen und war dann halt so... Genau das Spiel so für diesen Monat und habe da wirklich, ich habe keine Ahnung, auf fast allen Schwierigkeitsstufen bis auf der höchsten, weil die höchste ist mit einer KI nahezu unmöglich, so, weil du darfst halt nicht getroffen werden und das kann halt die KI nicht. Du brauchst dann 2 kompetente Menschen dazu. Ich fand, die Atmosphäre war bei Weitem nicht so gut wie beim 4. Dafür haben die da ja damit angefangen mit dem Live-Item-Management, was ich persönlich ziemlich cool fand, aber es zum einen natürlich notwendig war, wenn du zu zweit spielst, weil es kann nicht der eine pausieren und der andere nicht. Auf der anderen Seite bringt es aber auch mehr Action und sagen wir mal eine gewisse Gefahr mehr rein, dass du nicht einfach sagen kannst, okay, Pause, ich heile mich erstmal, sondern nein, warte, ich muss jetzt hier live, während die Zombies da sind, meine beiden Kräuter kombinieren und die auch noch schlucken und gleichzeitig aufpassen, dass ich nicht von den Zombies aufgefressen werde. Das fand ich ziemlich cool. Ansonsten hat es eine ganze Menge Charaktere auch wieder zurückgebracht. Jill Valentine tauchte irgendwann als übernommene Zombie, brainwashed Bosskampf auf. Albert Wesker hatte seinen großen neuen Auftritt als Wesker Black, der dann am Ende irgendwie in einem Vulkan abgeschossen wurde. Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile tot ist oder auch nicht.
Nee,
wahrscheinlich
der ist
nicht.
Der Todd, der kommt doch im 6er nochmal.
Da bin ich dann auch ausgestiegen. wunderschönster Couch-Koop. Also wer irgendwie so ein Spiel in die Richtung sucht, dass man zu zweit spielen kann, kann ich absolut wärmstens empfehlen.
Und das Ding sah echt richtig gut aus.
Ja.
Also ich muss sagen, dass das viele haben ja gesagt, dass dieses Afrika-Setting ist einfach zu hell und zu freundlich und zu sonnig für Resident Evil. Ich finde halt, es hat eine ganz eigene Beklemmung so. Mhm. Also auch gerade, weil halt, finde ich, diese Horden von infizierten Afrikanern halt auch so eine ganz eigene Wirkung entfalten durch den Farbkontrast. Also der Kontrast ist halt einfach da, ohne da jetzt irgendwie komische Sachen sagen zu wollen. Aber es ist halt einfach, es wirkt krass so. Und es ist ja nun mal auch für uns Mitteleuropäer nicht zwingend eine Welt, mit der man groß vertraut ist. So. Und dadurch hast du halt noch eine Abstraktionsebene mehr da drin. Und deswegen fand ich das schon bei den Trailern vom Setting ähnlich gut und gruselig wie beim Vierer. Das ist dann, ich habe es dann halt nie gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, ob sich das Ingame wirklich so durchgezogen hat. Aber es war halt so ein Ding, das habe ich immer gesagt, ja, irgendwann hole ich das mal nach. Und dann war aber die Rezension halt auch nur so mäßig. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn es mir halt mal für ein kleines Geld in den Schoß fällt und ich jemanden für Couchkorb finde, dann werde ich es mir bestimmt nochmal geben. Aber da meine Zeit auch einfach limitiert ist, hat das Ding keine hohe Prio. So.
Wie hoch ist denn die Auflage von deiner Zeit? Was? Weil sie limitiert ist.
Okay. Ja, 500.
5. Okay.
Aber weltweit 500. Ah,
cool. Dann geht's ja wieder. Ist ja doch was wert.
Ja.
24 pro Tag. ja, hast du irgendwie.
Nee, beim Film habe ich Kontakt? Hab ich nicht gespielt. Ich weiß, worum es geht, aber hab dann auch die Bilder gesehen. Hab, glaube ich, unverhältnismäßig viel negativen Wind mitbekommen. Also der dann anscheinend, wenn sich so mehr in so einer mäßigen Kritik insgesamt geäußert hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich dann bei Metacritic irgendein 70er oder so.
Ja, also es war das erste Resi, was halt nicht überall Bestnoten mitgenommen hat, aber da halt 5 und 6 trotzdem immer noch ziemlich gute Werte mitgenommen haben, ist halt immer die Frage, wie repräsentativ ist das und die Internetstimmung. Es ist halt auch wieder dieses Ding, die Leute sagen ja, ey, auch Call of Duty X ist mega scheiße. Die Spiele sind nicht mega scheiße, sie sind halt nicht innovativ und sind vielleicht nicht das, was die Spieler haben wollten, aber die Spiele sind für viel, viel Geld hochgepolished.
Als Spiel funktioniert es, aber es ist halt, also allerspätestens da ist halt von Resident Evil überhaupt nichts mehr übrig, was du vorher Resident Evil genannt hast. So, du hast. Das Spiel war in einzelne Levels, also gewissermaßen aufgebaut, die du dann im Nachhinein nachspielen konntest. Also du musstest nicht mal das komplette Spiel neu spielen, sondern sagst, okay, jetzt Chapter 3, Kapitel 2 spiele ich jetzt. Um da dann irgendwie auf deine Sub-3-Stunden zu kommen, hat das auch gereicht, um dann am Ende den Raketenwerfer freizuspielen. Dann hast du nicht gesehen. Und ja, wie gesagt, das ganze Setting, die ganzen. Noch viel mehr Action als im vierten Teil und muss man Spaß dran haben.
Ja. Okay, dann wollen wir ganz kurz, also jetzt käme erstmal Revelations, der erste, in der Timeline, bevor wir zum Sechser kommen. Der erschien nämlich Januar bzw. Februar 2012 für den 3DS damals.
Stimmt, und den haben die dann auf die Konsole.
Genau, und wo das Portal. Hat dann später ein HD-Master für die PS3, Xbox 360, Wii U und für den Computer gekriegt. Das Team hat vorher Resident Evil Mercenaries 3D gemacht für 3DS. Mhm. Das war quasi eine Tech-Demo dafür und haben dann halt Revelations gemacht. Und Revelations stückelt halt die Spiele ein bisschen zusammen. Das spielt als Verbindungsstück zwischen, ich weiß nicht mehr, welchen
Code,
Teilen.
Also der irgendwie zwischen Code Veronica und 5 muss es ja spielen, weil da ist ja ein Loch.
Und das hat tatsächlich ziemlich gute Kritiken bekommen. Ich habe es auch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
Überhaupt nicht.
Okay.
Den ersten habe ich jetzt noch habe ich nicht im Zimmer gekauft, aber der steht noch eingeschweißt, davon egal. Will ich irgendwann mal nachholen, wenn ich dann Revelations 2 auch mal durchgespielt habe. Oder das möchte ich halt echt im Koop spielen, deswegen muss ich dann noch ein bisschen warten.
Der erste hat aber tatsächlich keinen Koop.
Nee, aber ich möchte trotzdem irgendwie erstmal das eine beenden und nicht wieder ein neues Spiel
anfangen. Ja, klar, das ist ja total legitim.
Wollte ich durch.
Wie gesagt, das hat überraschend gute Kritiken bekommen, ist halt irgendwie, weil es halt auch wieder zu den alten Wurzeln zurückgegangen ist, stimmungsmäßig.
Ist dunkler, ist das Setting, ist das auch wieder auf dem Schiff oder ist das irgendwie...
Ich glaube, das war das auf dem Schiff, ja. Und es hat halt auch wieder die Tanksteuerung so zu diesem Ansatz. Ne? Also es geht wieder Richtung Resident Evil 4 so mehr von der Steuerung und allem. Als wieder entspannter, ruhiger, gruseliger. Das war schon ganz cool, aber warum gespielt habe ich es auch nicht. Den nächsten Teil habe ich auch nicht gespielt. Das ist nämlich Resident Evil 6.
Ja.
Der erschien für die 360 und die PlayStation 3 und später dann auch nochmal für die PS4 und die Xbox und auch für den Computer. Und zwar erschien es im Oktober 2012. Ist einfach super kontrovers. Du hast halt drei Kampagnen mit jeweils zwei Figuren. Das heißt, du hast relativ viel Content. Und ich weiß auch, dass ich damals, als der erste Trailer kam, das war zur Leon-Kampagne in Hongkong. Oder was, Chris? Ich weiß, auf jeden Fall ist halt die Zombie-Apokalypse in Hongkong ausgebrochen. Und du hast halt wieder dieses Großstadt-Settings mit einfach unglaublich vielen Zombies. Das hat mich mega geflasht. Also ich fand das super, super cool von den Trailern. Und dann kam das Spiel halt raus und ja, alle waren mir so, meh. Alle waren halt so, ja, ist ein Actionspiel. Ist halt eher Gears of War als Resident Evil. Und hält wohl auch bis heute den Rekord für Resident Evil Verhältnisse an wacky Endgegnern, weil du kämpfst einfach gegen den T-Rex, der vom T-Virus oder G-Virus oder F-Virus oder welcher Virus das auch momentan ist,
infiziert ist.
Genau. Und das ist halt einer deiner Endgegner. Du spielst Leon und Ada, glaube ich, und dann gibt es eine Kampagne, wo du Weskers Sohn irgendwie noch spielst. Und die sind so über den Globus verteilt, und die überschneiden sich teilweise zeitlich. Man spielt ja halt, kann die entweder hintereinander oder, glaube ich, zeitgleich spielen. Ist grundsätzlich viel Content drin, sah mega nice aus. Also Capcom macht da gute Spiele optisch so. Aber ich hab's halt, die Rezensionen waren halt super, super mäßig so, weil es halt einfach nur ein Actionspiel ist. Und die Leute das halt überhaupt nicht mit diesem Resi-Namen zusammenbringen konnten. Und ich weiß nicht, das ist auch so ein Ding, ich würde es, glaube ich, gern irgendwann mal nochmal nachholen, wenn es mir für Kleinstpreis oder für geschenkt
ist. Reinfalle. Ich habe das auch immer gedacht, ob ich es nicht für irgendwann mal der Vollständigkeit mitnehme, aber ich habe es, glaube ich, neulich bei Saturn, neulich vor einem Jahr oder so, für echt 5 Euro liegen gesehen, habe gesagt, ne.
Ich hätte aber auch so eine Situation.
Das tue ich mir nicht an, das spare ich aus.
Das Ding ist, ich mag halt diese so Third-Person-Action-Dinger, finde ich halt eigentlich ganz geil. Und wie gesagt, es hat halt, optisch macht's was her. So. Und da mir die Story bei Resident Evil sowieso halt immer so ein bisschen mäßig egal ist, weil es halt inzwischen so unübersichtlich ist.
Bei 5 bin ich vollständig, das habe ich erst festgestellt, wie vollständig raus ich war. Weil in den Cutscenes haben sie dann irgendwelche Story-Parts eingeblendet so und ich dachte einfach, what the fuck, man, worum geht's jetzt eigentlich gerade? Ich dachte, wir sind durch.
Ja.
Also ich dachte, was ist hier eigentlich los?
Ja, der Vierer in sich hat halt auch super
funktioniert. Der ist halt in sich abgeschlossen,
genau.
Ist halt einfach ein Spiel.
Und der Fünfer ist, ja, also da wird es halt...
Da fangen sie halt an komplett neu rauszuziehen. Es gibt ein neues Team, wo die jetzt drin sind und irgendwie neue Gegner und keine Ahnung und hast du nicht
gesehen. Ich glaube, der Sechser hat sich halt mit einfach seinen 3x2 Hauptfiguren plus nochmal 2 Bonus, also es gibt ja noch die Bonuskampagne, hat sich halt einfach völlig übernommen mit der Masse an Zeug.
Ich finde, was ich immer spannend am Sechser fand, ist halt die Charakterwahl. Also wie gesagt, die Sherry Birkins fände ich spannend, die Ada Wong spielen zu können und dann halt nochmal wieder mit Leon und Chris. Also von den Charakteren her ist das schon wirklich ein richtiges Brett gewesen.
Es sind dann einfach mal alle mal in einem Spiel so.
Ja, also Jill fehlt, aber...
Ja, aber die hast du ja auch im Fünfer umgebracht.
Nee, da kämpfst du gegen sie, dann rettest du sie.
Achso,
dann
rettest du, okay.
Nimmst ihr komisches Device ab. Aber ja, es ist halt trotzdem wirklich eine ganze Menge, deutlich mehr als in den meisten anderen Resident Evil-Spielen, so an wirklich namhaften Hauptcharakteren. Ich hatte dann eine Grundsatzdiskussion mit ein paar Kollegen, die das überhaupt gar nicht nachvollziehen konnten, dass ich jetzt so schlecht gelaunt bin, dass das Resident Evil ein Action-Shooter wird, weil es doch voll cool, dann können sie endlich auch Resident Evil spielen. Ich sag, Digga, du kannst auch jeden anderen Action-Shooter spielen. Ich will doch auch nicht, dass aus Metal Gear Solid ein Action-Shooter wird. Oder dass aus Gran Turismo ein Action-Shooter wird. Man ist doch,
cool, endlich kann ich Gran Turismo spielen.
Endlich kann ich Gran Turismo spielen. Ich kann endlich aussteigen aus diesem scheiß Auto, Mann.
Gran Turismo, fuck you, GTA, bitch.
Richtig, so. Also, naja. Daher habe ich das immer ignoriert und habe gesagt. Wobei ich ursprünglich auch echt im Hype drin war und dachte, den fünften habe ich so viel gespielt und so gesuchtet, von den Kritiken jetzt mal ganz abgesehen. Das kannst du mit dem Sechser ja auch tun. Und was hattest du gesagt? Wie viel Zeit lag zwischen 5 und 6? 2009 und?
12.
Okay, 3 Jahre. Ja. Aber trotzdem so.
Fühlte sich länger an.
Ja, definitiv. Nicht gespielt, nicht vor. Lass mich mit Resident Evil 6 in Ruhe.
Pascal?
Auch nicht. Wie gesagt, bin ich raus, hatte ich eigentlich auch dann. Weiß ich nicht, ob ich das mal nachholen möchte. Vor allem. Die Geschichte ist ja wirklich eigentlich so nach Code Veronica und eigentlich so ein ganz gutes Paket.
Ja.
Und der Vierer, wie ihr schon sagt, steht für sich. Und in dem Sinne habe ich auch nicht das Gefühl, dass mir was fehlt, wenn ich die verpasst habe. Überhaupt nicht. Und zumal, ich habe jetzt 7 noch nicht gespielt, aber ich gehe davon aus, dass das auch irgendwie was Neues macht bezüglich Geschichte und sich nicht wirklich groß mit dem Sechser beschäftigt.
Würde ich sagen,
Shady.
Also der Siebener spielt schon in der gleichen Timeline. Also
ja.
Ist
ja, klar. Gut. Das weiß ich, aber trotzdem kann er ja so ein bisschen.
Also ich glaube, das allermeiste kannst du einfach so spielen.
Ich denke mal, ich kann auf dem Siebener jetzt wieder einsteigen, ohne 5 und 6 nachholen zu müssen.
Die letzten 2 Minuten vom Abspann.
Vom Sechser?
Ja, vom Siebener. Das sind die, die irgendwas mit irgendwas zu tun haben.
Ach so, okay.
Alles andere hat mit gar nichts zu tun.
Okay. Okay. Wahrscheinlich so, okay, wir müssen jetzt auch eine Verbindung zur eigentlichen Serie herstellen. So.
Ja.
Naja.
Okay. Jetzt kannst du wieder was sagen. Wir kommen nicht zu Resident Evil Revelations 2. Da erschien die... Ich habe jetzt nur das VÖ der Retail-Fassung genommen. Das ist nämlich ein Episode... Ach nein, ich wollte noch eine Sache sagen. Haha, zum Sechser. Der hat sich nämlich... fucking 7 Millionen Mal verkauft.
Und trotzdem haben sie eingesehen, dass das Kacke ist.
Weil die Rezeption halt so schlecht war. Die haben verkauft, aber die Kritiker waren da nicht. Also weder die Spieler noch die Kritiker. Also es ist halt...
Immerhin etwas.
Aber es sind immer noch 2 Millionen Mal mehr als der Fünfer.
Ja.
Das muss man sich einfach mal vor Augen führen.
Mhm.
Revelations 2 war ein Episodengame, erschien für die PS3, PS4, für die Vita... die 360 und die X-Bone, glaube ich, ab Februar 2015 und dann kam im März 2015 schon die Retail-Version, die Box mit allen 4 Teilen. Ich habe das nicht gespielt, Pascal, erzähl mir mal was darüber.
Revelation 2 ist ja, wie du schon gesagt hast, episodenmäßig. Episodenlastig? Oh, das tut mir leid, ich bin noch ein bisschen verstrahlt.
Es fällt kaum auf.
Okay, perfekt. Und du spielst, es ist auch ein Koop-Spiel, ein sehr gutes sogar, finde ich. Also ich würde es auch nur im Koop empfehlen. Und du spielst einerseits ein Team aus Claire Redfield und wie heißt die Tochter von Barry, deren Vorname mir gerade nicht einfällt.
Achso, den Vorname kenne ich auch nicht.
Ich hab's vergessen.
Egal, Mädchen, Tochter von Barry. Die spielst du zusammen.
Cola?
Alles gut, mach kurz fertig. So. Und diese Geschichte ist, du bist, oh Gott, was war das? Du bist
auf dieser Insel, oder?
Ja, genau, die wachen auf einer Insel auf. Und da laufen auch Zombies rum, definitiv. Und die haben alle so Armbänder und die sind grün. Und die Infizierten haben ein rotes. Und zuerst wacht da halt dann Claire auf und die Tochter von Barry und sie laufen rum. Und das Spielprinzip ist ganz witzig, weil du hast halt Claire, die halt normal schießen kann. Und dann ein bisschen weit hergeholt, die Tochter von Barry, die auf einer Insel mit Zombies eine Waffe, die man ihr in die Hand drückt, nicht benutzen möchte, weil sie Waffen nicht gut findet. Oder schon mal ein schlimmes Erlebnis in ihrer Vergangenheit hatte mit einer Waffe und deswegen den Zombie lieber mit ihrer Taschenlampe anleuchtet. Das ist nämlich ihr Alter. Eine Taschenlampe und das ist halt offensichtlich da gemacht, damit du halt so ein witziges Koop-Gameplay hast. Das heißt, du kannst halt die Zombies blenden, wenn du sie anleuchtest und dann sind sie halt gestunt und dann kann Claire in Ruhe draufknallen und du kannst halt auch die Items damit finden. Das ist halt dafür gedacht, dass du da halt so im Koop so ein bisschen
Rollenverteilung
genau und halt dir auch gegenseitig helfen musst. So, das ist eigentlich ganz gut gemacht, wenn auch ein bisschen weit hergeholt, dass sie da keine Waffe benutzt. Genau.
Das geht nur mal überleben.
Und nachdem man da den ersten Teil gespielt hat und dann bis zu so einer Radiostation gekommen ist, hat man dann das nächste, wechselt die Hauptfigur und dann spielt man Barry.
Oh!
Und der nämlich auf diese Insel kommt, um seine Tochter zu retten. Und Barry trifft auf ein super generisches, Klischee kleines Horrormädchen in einem weißen Kleid. unterlaufenden Augen, das blass ist. Und die ist
ja halt, noch nie.
Nein, das gibt's überhaupt nicht. Und das ist halt super Klischee. Hm? Und das Mädchen, das ist auch ein bisschen, man weiß es nicht, denn sie hat auch dieses Armband, aber es ist rot. Aber sie ist nicht infiziert. Hui. Genau, und dann spielst du mit denen und das ist auch ganz witzig vom Gameplay. Barry ist offensichtlich halt einfach der starke Dude mit der Waffe. Hm? Und sie kann einerseits, es gibt nämlich dann noch zumindest diesen Unsichtbar. Und sie kann die aber so quasi sehen, so wie ein bisschen so infrarotmäßig die halt erahnen, wo die sind. Und sie muss dann quasi mit dem Finger auf die zeigen, damit dann bei Barry das auch sichtbar wird und er dann dahin schießen kann.
Das ist auch ein nettes Gimmick.
Das ist ein nettes Gimmick, ja. Dann kann sie, ist halt offensichtlich ein kleines Mädchen, deswegen musst du halt auch immer sie durch Sachen krabbeln lassen und dann Türen aufmachen lassen. Sie hat findet dauernd, das ist auch so ein bisschen, sie noch eine Fähigkeit von dem kleinen Mädchen ist halt der Ziegelstein. Den kann sie halt werfen und irgendwie auch so Zombies stunnen. Und es ist immer so, dass wenn du ein neues Areal betrittst und das Spiel lädst, dann liegt da immer wieder ein neuer Ziegelstein. Den alten hat sie immer vorher abgelegt. Das ist halt so, es geht nur durch die Tür.
Dieser Ziegelstein bleibt hier, Tür laden, boah, ein neuer Ziegelstein.
Das ist ganz putzig gemacht. Es gibt dann am Ende auch noch, es gibt auch immer ziemlich aufwendige Zwischenkämpfe, also Zwischenbosse. Da habe ich auch mit Quint, ich weiß nicht, vielleicht hat das ja, nee, ich bin recht sicher, dass da niemand zugeguckt hat, außer die Freundin von Quint und dem Kommiliton. Wir haben das immer gestreamt bis zu diesem Endboss. Der ganz witzig war, der Kampf. Und lustigerweise dann auch nach diesem ersten Zwischenboss, den es gibt, sieht man dann, wie andere Leute, die man da getroffen hat, man trifft nämlich noch wesentlich mehr Menschen dort, mit einem Helikopter, für den man vorher Benzin und alles Mögliche sammeln musste, damit dieser Helikopter losgeht, sieht man dann, wie andere Leute, die da versuchen, von der Insel zu entkommen, mit dem Helikopter abstürzen.
Hey, ein toter Helikopter.
Ja. Der Fluch der Resident Evil Hubschrauber.
Genau. Hat nicht funktioniert. Genau, weil ich habe ja nur zwei Episoden gespielt, aber du erfährst dann, dass da halt auch wieder eine Stimme ist, die so über Lautsprecher so ein bisschen Battle Royale-mäßig mit den Leuten reden kann. Mhm. Und das halt auch, das ist sehr Battle Royale, fällt mir gerade auf, dass sie halt auch halt die Dinger, die Armbänder halt explodieren lassen kann.
Oh.
Und das macht sie dann mit denen im Helikopter und deswegen stürzt halt ab.
Nett.
Mhm. Ich mir vielleicht, das kostet mittlerweile, glaube ich, auch wirklich gar nichts mehr gefühlt.
Also wenn du machst, dann habe ich dich, den ich für Kyo
definitiv festhalten kann. Ich habe eigentlich Bock, weil ich habe auch...
Ich habe ja auch, du kannst auch ganz zu mir kommen.
Ich habe eigentlich auch relativ... Als auch, also local und online?
Ich weiß gar nicht, ob es online geht. Ich kenne es nur local. Oh. Im Splitscreen.
Ich habe halt auch, also klar, wenn du jetzt Amazon oder so aufmachst, gibt es natürlich auch immer, wie immer, irgendwelche Leute, die dann was rumzumeckern haben. Aber ich habe das eigentlich... immer so ein bisschen interessant gefunden. Dachte, vielleicht.
Ja, so Metacritic ist so hoher, ich glaube so 78 oder so. Ja. Das ist halt ja,
voll
echt,
okay.
Ist, im Koop macht es echt Spaß. Hm. Dann ist es richtig so gut. Ansonsten ist es halt ein bisschen, ja, es ist halt, du läufst halt rum und machst halt deinen Job so nach Motto und schießt die ab und die Story ist halt ein bisschen, wirkt bisher ein bisschen cheesy alles.
Ja, ich habe halt Bock auf die alten Charaktere nochmal wieder, also Barry überhaupt zu spielen
ja,
und Claire.
Claire auch, ist auch grafisch wirklich hübsch, das Spiel. Ja, ja. Ich find's nett. Hm. Ich hab was gesagt.
Yay. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Punkt, wo nur Gaben was sagen kann. Resident Evil 7, Biohazard.
Andersrum, auf Japanisch ist es ja mindestens genauso witzig. Biohazard, Resident Evil.
Das ist wohl richtig. Erschien Januar 2017, nachdem im Sommer 2016 auf der E3 das angekündigt wurde und dann direkt mit einer Demo im PlayStation Store war und ich glaube auch im Xbox Store, ist so ja der quasi Capcom springt auf die
PT-Schiene
auf. Genau, darauf auf, dass PT halt einfach gecancelt wurde. Was machen wir Capcom? Ah, wir machen einfach mal das
Gleiche. Wir machen das selber jetzt.
Nur besser.
Oder zumindest überhaupt.
Ja. Und ja, Geniestreich von Capcom einfach, weil sie halt auch wirklich das Jahr drauf pünktlich delivered haben und auch genau umgesetzt haben, was ja, was die Prämisse war, so Creepy House, Creepy Rednecks. Ja.
Ja, du spielst einen Typen, der seine entführte Frau sucht irgendwie?
Du spielst einen Dude, der ein Video von seiner Frau bekommt, die vor 3 Jahren verschwunden ist.
Oh, krass.
Richtig. Und sagt, ey, hier, bitte such mich nicht, wenn du das Video, also super strange Video irgendwie. Und man machst natürlich das einzig Intelligente, fliegst los und suchst sie.
Natürlich.
So, klar.
Du landest dann irgendwie in so einer Südstaaten-Villa, in so einer alten, ne?
Ja, genau. Also irgendwie in einer Pampa und dann halt da ins Haus und da findest du sie auch relativ schnell.
Okay.
Befreist sie. Sie ist völlig irritiert, was du da überhaupt machst. Sie hat dir nämlich überhaupt gar kein Video geschickt und ist alles super strange und dann gehst du mit ihr hoch und sie hat tierisch die Panik, dass die Menschen wieder ankommen, die da wohnen und die sie gefangen gehalten haben, die Bakers. Und dann geht es halt relativ fix los. Ich habe das Spiel angefangen zu spielen mit Licht an und dachte, okay, so, machst du mal. Dann das Licht ausgemacht, weil ich dachte, hier, du willst jetzt richtig die volle Erfahrung haben. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat das mit VR gespielt und hat nur davon geschwärmt und dachte, das ist die schlimmste Höllenqual, die du dir Menschen möglich so antun kannst an Videospielen. Ich habe gedacht, der übertreibt maßlos so und habe dann halt, ne, genau nachdem ich sie gefunden habe, habe ich gesagt, okay, gut, machst du mal Licht aus so und spielst einfach mal weiter. Und sie dreht dann halt komplett durch. Sie kriegt immer solche Anfälle, dass sie irgendwie so super creepy auf dich losgeht, dich mit ihr mit der Axt die Hand abhackt und.
Deine Frau?
Deine Frau. Und springt dann aber wieder zurück und ist dann alles wieder okay und. Boah.
Sie hackt dir die scheiß Hand.
Ja, ja. Boah. Also, boah, super, super abgefahren, sehr, sehr grafisch und super, super, super creepy.
Diese Animation, wenn du erwischt wirst und der dir den Fuß abhackt, ist halt auch einfach so richtig garstig.
Ja, exakt. Es passieren viele merkwürdige Dinge, Hand ab, Fuß ab und du denkst dir, was ist los? Wirst dann von dem Baker-Vater, nachdem deine Frau wieder weg ist, wiederkommt und in so einer super besessenen Zombie-Manier musst du gegen sie kämpfen, du pumpst dein ganzes Pistolenmagazin in sie, ohne dass sie stirbt. Und wirst dann von den Bakern gefangen genommen und sitzt dann da am Küchentisch und hast dann diese Sequenz, die man kennt oder auch nicht. Musst dich dann befreien, musst dich dann von dem Vater verstecken und ja, dann so ein bisschen deine Frau wiederfinden, flüchten, hast noch irgendwie eine komische Alte, die dich am Telefon immer mal wieder anruft und die sich dann als Tochter der Bakers herausstellt.
Ja, genau, so war's. Ja. Ich habe ein bisschen Let's Plays geguckt, das war's tatsächlich, aber...
Genau, dann bist du danach bei der Mutter in ihrem Gartenhaus, die so Tiere, irgendwie Bienen und Spinnen und Stuff, kann die so kontrollieren. Bist dann als Drittes beim Sohn, der so ein Saw-ähnliches Fallenhaus hat, was mir super gut gefallen hat, vom Setting her. Bist dann irgendwie noch auf dem Schiff und in der allerletzten Sequenz, nachdem du den Boss besiegt hast und die ganze Zeit dich eigentlich schon gewundert hast, so, was hat das eigentlich alles mit Resident Evil zu tun? Welche Rechtfertigung hat das, dass das ein Hauptreihenspiel ist? Ja. Geschweige denn überhaupt ein Resident Evil so. Bist du durch? Dann kommt Verstärkung an, irgendwelche Dudes, die du schon mitbekommen hast, dass die ankommen wollen. Mhm. Der Hubschrauber landet, ein Typ kommt raus in seine Maske und sagt, I am Redfield.
Ah.
Nimmt dich mit in den Hubschrauber und wenn du genau hinguckst, dann siehst du aber, dass auf diesem Hubschrauber ein blaues Umbrella-Logo drauf klebt.
Oh.
Und dann endet das Spiel. Und denkst du, was? Redfield, ist das Chris Redfield? Lügt er nicht? Warum Umbrella? Warum blaues Umbrella und nicht rot?
War nicht, what aber the die fuck? Stars sind ja ursprünglich auch von Umbrella gewesen. Also vielleicht, ne, ist es
ja, eine Counter-Umbrella,
ja.
Ich habe keine Ahnung. Also es ist super creepy. Vor allem dieser erste Part mit dem Haus, mit dem Vater, ist wirklich on point. Ich hab beim ersten Mal spielen, habe mich selten so erschreckt, war so wirklich auf 100% Anspannung. Dieser Moment, wo du dich vor dem Vater verstecken musst, ich habe es eben schon gesagt, Stealth-Spiele sind nicht unbedingt meins und erst recht keine, wo ein unbesiegbarer Zombie-Dad durch die Wand kommen kann, um dich zu fangen.
Das ist übrigens total gut.
Oh.
Ist er bei dir durch die Wand gekommen?
Beim zweiten Mal, ja.
Okay, weil das ist eine Sache, in der E3-Demo ist er halt immer durch die Wand gekommen,
ja.
Beziehungsweise in der Preview, die es gab, auf den Capcom-Events und so. Und im fertigen Spiel ist er halt nicht jedes Mal durch die Wand gekommen.
Richtig. Wenn er halt nicht in dem Raum war, dann kommt er nicht durch die Wand.
Genau, das ist total gut, wie es mit der Erwartungshaltung spielt.
Ja.
Also ich habe das, wie gesagt, ich habe Let's Play geguckt, einen Stream, das ist halt bis zu dem Punkt, wo die Schrotflinte da, also wo das Waffenrätsel das ist. Und was ich gesehen habe, war halt einfach geil gruselig. Also das ganze Ding mit dem Polizisten, ohne da jetzt...
Der war gigantisch. War richtig, richtig gigantisch.
Ohne da jetzt weiter reinzugehen, auch wie flexibel der Kampf einfach ablaufen kann, ist halt schon cool.
Das war bei mir, dass ich beim ersten Mal gehe ich in dieses Auto und dann zieht er mich einfach raus.
Ja?
Ich sage, okay, muss ich jetzt nicht ins Auto? Aber ich kann sonst nichts machen. Ich muss anscheinend ins Auto. Es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Die haben auf die bestmögliche Art, wie man im Jahr 2017 die Tür zurückbringen könnte, haben sie die Tür zurückgebracht, indem du halt einfach die Tür durch die Türen ganz langsam durchgehst, die Tür geht ganz langsam auf.
Und so,
ja. Richtig, du hast unfassbar viele kleine Callbacks zu den älteren Spielen, die Aktion mit der Schrotflinte ist genau das gleiche, wie du in Resident Evil 1 hast. Du hast diesmal, kehren sie den Spieß mal komplett um, dadurch, dass du nicht durch feste Kamerapositionen nicht siehst, wo die Gegner sind, siehst du diesmal durch die First-Person-Optik nicht, wo die Gegner sind. So, das ist halt auch unfassbar nett. Du hast diese creepy Oma, die ganze Zeit irgendwo rumsitzt und keiner weiß genau, macht die jetzt was, macht die nicht was? Du hast keine Ahnung, wann die Gegner kommen, wo die Bosskämpfe sind. Also gerade beim ersten Mal absolut, absolut on point und wirklich... Ja. Wirklich empfehlenswert. Das ist so, wie ich mir Resident Evil 7 oder Resident Evil im Jahr 2017 durchaus auch vorstellen konnte.
Ja, ich denke, grundsätzlich könnte man halt noch mehr
Tank-Control
wahrscheinlich, klar, irgendwie, also klar. Klassische Zombies irgendwie, aber ansonsten.
Ja. Tank-Control kommt nicht wieder, feste Kamera erst recht nicht, aber wenn du es irgendwie machst, dann mach es so.
Das ist halt so, es ist halt zeitgleich beschränkt es dich und ist trotzdem zugänglich. So, es gibt ja halt eine sehr organische Einschränkung von deinen Möglichkeiten durch die First-Person-Perspektive, die du halt dann in anderen Situationen halt nur durch eine Clanky-Steuerung oder so halt irgendwie einbauen könntest. Und so fühlt es sich natürlich an. Ich finde, das ist halt echt viel wert. Richtig. Und du merkst halt auch, okay, Capcom hat sich da viel Gedanken gemacht und hat halt einfach mega den Erfolg damit gelandet. Ja. Die haben innerhalb der ersten 3 Tage haben die 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Das ist halt... Ja. Einfach. Und ich bin mir sehr sicher, dass es dieses Jahr ein guter Contender für Game of the Year wird. In vielen Magazinen und so. Also,
das ist ein hartes, schwieriges Jahr, aber möglich.
Ja, bei den AAA-Dingern so. Also,
ist einiges los dieses Jahr.
Ja, ist ja jedes Jahr.
Nö, aber wie gesagt, das ist zwar, also zumindest die erste Jahreshälfte war
schon. Ja, stimmt, Horizon ist ja auch dieses Jahr noch.
Ganz so. Ja, Horizon, Zelda. Stimmt. Das wird bei sehr vielen Leuten Game of the Year werden.
Wie gesagt, also storytechnisch, also wenn dann die Aufklärung kommt, was das alles auf sich hat, so gut, ist halt Horrorspiel, du erwartest jetzt kein Shakespeare, ist klar, aber muss es auch nicht. Die Nicht-Zombies, also die normalen Gegner, die es auch gibt.
Diese komischen Kalle.
Ja, genau, diese
Haufen Viecher.
Ja. Also klar, die sind halt, also storytechnisch ergibt das Sinn, was die da machen. Mhm. Und dass es auch keine Zombies sind, sondern halt sowas. Mir wären Zombies lieber gewesen und dafür keine Erklärung. Aber ist halt Hauptsache Zombie.
Ich freue mich drauf.
Ja, die Rätsel sind auch, sagen wir mal, ganz überschaubar, aber eigentlich ganz, ganz, ganz okay.
Haben sie auch überhaupt dann wieder, gibt es noch Zahnräder, Kurbeln und...
Ja, zum Beispiel Schrotflinte im Zeit.
Genau, die du mit einer kaputten Schrotflinte austauschen musst, damit du rankommst. Okay. Du hast dann diese ganzen Lichtpuzzle, ich glaube 3-4 Stück, wo du irgendwie ein Objekt hast, was du so drehen musst, bis es dann in einem gewissen Schatten gleich aussieht. Ich glaube, du musst auch irgendwie ein bisschen... Du musst irgendwas kombinieren. Nee, aber du.
Die Bilder, ne? Da sind auch kaputte Bilder irgendwie, die du in Teile einführen musst. Also es ist, wirkt sehr klassisch. Ja. So.
Genau, irgendwie du hast die klassischen Türen, die nur aufgehen, wenn du... Oder eine Tür, die nur aufgehen, wenn du irgendwie 3 Hundeköpfe einsetzt, die du dann suchen musst. Und das ist schon eine ganze Menge.
Und es sieht auch scheiße gut aus. Also wie gesagt, ich habe nur diesen ersten Teil mit dem Dad gesehen, plus halt in diese bis zur Eingangshalle des Haupthauses so. Und wenn du dann da unten durch diesen Keller dich wühlst, so, es sieht halt einfach, es sieht so fies gut aus. Und auch so der Baker, der sieht halt so, das ist richtig unangenehm.
Ja,
ist doch cool. Wirkt jetzt so richtig so, als hätte jetzt Capcom halt ein neues geiles Rezept gefunden für zukünftige Resident Evil.
Die Frage ist halt, das funktioniert halt auch wegen des, sagen wir mal, unerfahrenen Hauptcharakters. So, du kannst in dieser Situation mit dem Spielkonzept wird so ein Chris Redfield, das wird irgendwie nicht passen.
Nee, aber ich sag mal, das ist so ein
Call of Duty dann. Ja, das fiel mir eben gerade auf, so doof das klingt, aber da passt tatsächlich so ein Action-Ding irgendwie deutlich besser.
Inzwischen, ja, so wie sich die Serie entwickelt.
So doof das ist, aber es ist halt so ein super trainierter Special-Kämpfer so, der kann halt schon besser schießen als irgendwie random Dude 123, der seine Frau in der Pampa sucht.
Aber deswegen hoffe ich halt, dass sie jetzt versuchen, vielleicht echt diesen Action- und Co-op-Part über die Revelations, wenn es noch welche gibt.
Ja.
Irgendwie, und da kannst du auch mal die alten Charaktere wieder verbauen und die können dann ballern und.
Ja, wenn sie jetzt zweigleisig fahren würden, wäre das tatsächlich total interessant. Aber ich glaube tatsächlich nicht, jetzt so erfolgreich wie hier das halt jetzt war, dass sie da nochmal zurückgehen und nochmal wieder Third-Person-Ding machen.
Die Frage ist halt echt, was kommt jetzt? Also kannst du das nochmal wiederholen?
Ja, du kannst es ja, du musst es natürlich wahrscheinlich dann entsprechend ändern, aber das Gameplay-Prinzip oder das, was du sagst, wir machen wieder Horrorspiele,
also
weil
genau.
Horrorspiele ja auch krass beliebt sind. Ja.
Und weil es halt auch, es gibt einen Markt und es gibt halt vor allem saumäßig wenige wirklich teuer produzierte Horrorspiele. Es gibt viel Nische und viel Indie und so Stuff, aber halt ansonsten, wenn du durch die Regale gehst, so bei den großen Elektrohändlern,
da gibt es halt so Outlast halt, und da hört es halt auch schon mal wieder auf. Ja. Ne?
Genau.
Und halt dadurch, dass halt auch die PT-Nummer komplett abgesägt ist, hast du halt auch, hat Capcom da so perfekt die Nische getroffen.
Exakt das aufgenommen.
Weil das, was jetzt von Kojima kommt, sieht, klar, es wird irgendwie cool sein, aber es sieht halt nicht nach PT aus. So.
Ich habe die Demo damals nicht gespielt, aber habe nur.
Aber Mats hat sie gespielt und war sehr begeistert.
Mhm. Ja, nee, aber ich fände es cool, wenn sie tatsächlich jetzt sagen, dann machen wir jetzt noch, wir haben ein Team, das macht irgendwie Revelations 3. Das wird sehr oldschoolig, beziehungsweise nicht oldschoolig ja auch nicht, aber das wird sehr halt so, ne? Third-Person, Action mit den alten Figuren.
Charaktere, die wir da verbrauchen können. Die
und parallel dann halt so richtig geile Horrorspiele wieder.
Ja. Also so beides. Die Timeline kann halt auch einfach nicht tot sein, weil ja mit den Animationsfilmen dieses Jahr halt mit dem Vendetta halt quasi erst ein neuer rausgekommen ist oder rauskommen wird. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon draußen ist.
Irgendwie jetzt um den Dreh, Ende Juni oder so kommt der, glaube ich.
Der dann halt auch wieder mit Leon S. Kennedy spielt und so. Also das heißt also ja, dass die sich auf jeden Fall noch storymäßig mit dem Thema auseinandersetzen. So.
Und noch 6 neue Filme. Mal gucken.
Ja,
das sind ja das ganz
andere. Das ist dann einfach nur nochmal, da wird Mila Jovovich ausgetauscht gegen...
Können ja auch gut werden jetzt.
Glaube ich nicht. Also wäre schön, aber glaube ich nicht.
6?
Mhm. Ja, es waren doch jetzt vorher auch 6, dann müssen es doch wieder 6
werden. Selbstverständlich müssen es wieder 6 werden.
Wir werden dann, wenn ihr nicht noch was zu 7 sagen wollt, tatsächlich durch mit der Hauptreihe.
Sie müssen ein gutes Spiel. Ich werde irgendwann mir die GOTY kaufen. Das soll ja jetzt gerade für den Dude, der am Ende auftaucht, ich will es für Pascal nicht spoilern, soll jetzt ein DLC rauskommen, glaube ich, der irgendwie vielleicht ein bisschen was erklärt, was es damit auf sich hat. Ich bin gespannt.
Es bleibt auf jeden Fall, man hätte nicht gedacht, dass tatsächlich das jetzt in so einen frischen Wind und wieder auch so ein Interesse, so ein gewecktes Interesse in die Reihe bringen.
Ja.
Man wirklich sich fragt, okay, was kommt da jetzt so als nächstes?
Und es ist halt auch so losgelöst wie der vierte. Es ist halt dadurch auch wirklich für jeden, der diese Konsole hat und irgendwie sagt, so, ja, komm, ich habe jetzt richtig Bock auf irgendwie Horror. Mhm. Der hat überhaupt ja keine Hürde, weil du auch mit den, weil du mit den anderen Spielen auch eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hast. Jetzt einfach reinwerfen und gucken, wie weit du kommst.
Ja.
Und Sony wird sich auch gefreut haben für den ganzen VR-Scheiß. Ich wusste nicht, ob wir da eben schon drüber geschnackt
haben. Ja, das ist tatsächlich so genau das VR-Spiel. So.
Ja, funktioniert perfekt.
System Seller, so. Also wenn du jetzt sagst, ich will die volle Erfahrung haben.
Und in der Special Edition waren tatsächlich noch Duftkerzen bei, die so fies verrotten.
Das war doch dieser hässliche Finger, ne?
Nee, das waren einfach nur so runde. Der Finger war ein USB-Stick.
Der ja, Puppenfinger. Und der aussieht wie ein Penis.
Ja, das ist so ein Marionettenfinger.
Ach, der kommt im Spiel auch an einer Stelle, glaube ich.
Ah, okay. Ja, wird Sinn machen. Ja.
Einer ziemlich coolen Szene in dem Saw-Haus.
Wo wir jetzt durch sind mit den Teilen, was ist denn euer Lieblingsteil? Also mit der Kernreihe, wir reden jetzt natürlich noch mal ganz kurz über die Ableger, aber...
Ja, ich hab's schon gesagt, das ist Leon A. aus Resident Evil 2, Jill aus Resident Evil 1 und Resident Evil 7.
Ja, bei mir ist es generell Resident Evil 2.
Bei mir teilt sich das so zwischen 2 und 3. 2 halt wegen der Wirkung und dem Kultstatus und 3, weil ich es halt wirklich am meisten gespielt habe und das irgendwie allein deswegen irgendwie nah am Herzen steht. So. Okay, lasst uns kurz durch die Ableger hetzen. Ich habe hier die Namen und die Jahreszahl und ihr sagt mir dann was dazu, wenn ihr das denn mögt. Resident Evil Survivor von 2000, das ist ein Lightgun-Shooter. Das war der erste
Lightgun-Shooter.
Aus dem PlayStation-Dings, ja.
Nie gespielt. Ich habe es irgendwie immer mal wieder auf Flohmärkten gesehen, aber hat mich nie wirklich interessiert.
Kann ich nicht.
Okay. Resident Evil Survivor Code Veronica, Lightgun Shooter 2001.
Ist das dann die Fortsetzung gewissermaßen zu Dead A? Quatsch zu.
Dead A kam 2003 also, erst tatsächlich.
Okay.
Das habe ich bei Giga gesehen.
Das kam für die PS2 und für die Arcade raus. Das war der quasi die Code Veronica. Warte, der war 2.1, Veronica war 2000. Ja, das war, glaube ich, die einfach nur die aufgebohrte Veronica-Variante als Lightgun-Shooter für Arcade und PlayStation 2.
Okay.
Dann Gaiden, das ist für die Variante für den Game Boy Color von 2001.
Ich glaube, die habe ich mal als auf dem Rechner gespielt. Die war ziemlich cool. So, also überraschend gut für den Game Boy Color. Ich glaube, das Messer die beste Waffe war, weil das Messer, das hatte diesen Standard-Balken, wo du irgendwie an einem Punkt treffen musst, aktivieren musstest, damit du triffst. Und damit konntest du halt ohne Munition zu verbrauchen jeden Zombie töten. Das war eigentlich ganz cool, wenn man das drauf hatte.
Auch heute nichts bei dir,
Pascal? Nee, ich glaube, da kannst du nicht. Ich sag also, Bescheid, wenn es sich
verändert. Alles klar. Dann gab es 2003 Dead Aim. Auch wieder ein Lightgun-Shooter.
Ja.
Dann gab es die Umbrella Chronicles 2007.
Ach, das ist der dann für die Wii, ne? Umbrella Chronicles, der Lightgun-Shooter? Ich glaube schon, kann das sein?
Es gibt halt die Umbrella Chronicles und die Darkseid Chronicles. Ich bin
das sind die beiden für die Wii, meine ich.
Ich bin der Meinung, das war so Teil Retelling und Teil irgendwie neuer Scheiß, keine Ahnung.
Ich glaube, das sind die Lightgun-Remakes von den ersten Spielen.
Also ja,
das,
genau.
Da bist du dann Lightgun-mäßig durch 0, 1 und 2 und 3 und so. Und
irgendwie so, genau. Und
so durchgesteppt.
Genau,
Umbrella
Chronicles. Aber wer hat schon eine Wii?
Niemand auf der ganzen Welt hat eine Wii.
Das stimmt ja nun mal nicht. Dann, das Ding, das hatte mega Hype vorher und ist mega weggewartet.
Ja.
Operation Raccoon City von 2012.
Habe ich mitbekommen, dass es das gibt. Und das soll ja total gefloppt
sein. Dieser Koop-Shooter, mit wo du die Umbrella-Soldaten spielst, die halt in Raccoon City rumlaufen und Leute kennen tatsächlich, eine Bekannte von mir, Nike, hat das ewig viel gespielt und dazu auch Fanart gemacht und so, die sind sowieso mega Risi-Fan. Die hat auch, das ist der einzige Mensch, den ich kenne, der die Outbreak-Spiele gespielt hat.
Outbreak habe ich da stehen,
ja, aber du hast es doch nicht gespielt. Vor allem nicht online.
Irgendwo kommt es her. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt.
Ja, das wäre jetzt auch das nächste Outbreak für die PlayStation 2 2003. Und Outbreak File 2 für die PlayStation 2 2004. Das war, die PlayStation 2 hatte ja gerade in Japan eine Phase, wo sie das mit dem Online-Gaming schon mal ausprobiert haben. Dafür gab es ja ein Modem, was du an die PlayStation ranbacken konntest. Du kannst zum Beispiel Final Fantasy 11 den Online-Teil spielen und einen Monster Hunter-Teil gab es, glaube ich, auch, den man online spielen konnte, und einen Shooter oder so. Und dann kam halt auch Outbreak, was halt quasi Left 4 Dead war, nur halt in der Resident Evil Optik und Steuerung mit so einer Gruppe von Überlebenden, wo du halt dann irgendwie...
Stimmt, unterschiedliche Typen hattest, die du spielen konntest.
Genau.
Und die hatten unterschiedliche Eigenschaften.
Mit einer Krankenschwester und
genau, einem Polizisten.
Polizist und einem Lehrer und,
ja, genau,
und einem so. Busfahrer oder so.
Ja.
Und das war halt an sich genau das, was Left 4 Dead als Ego-Shooter ein paar Jahre später dann halt richtig gemacht hat. Ich erinnere mich daran, dass ich in irgendeiner PlayStation, in einem Spielemagazin einen sehr coolen Artikel darüber gelesen habe, damals vor Release, als es in Japan rauskam, glaube ich. Und das ist alles. Ich habe
das einmal reingeworfen, weil ich es besitze und habe dann aber auch, ich weiß gar nicht mehr, sehr schnell wieder ausgemacht, weil irgendwas mich überhaupt gar nicht abgeholt hat.
Wahrscheinlich, weil es keine Mitspieler waren. Also man konnte das, glaube ich, das die coole...
Du kannst, also du kannst es ja, also offline kannst du es ja auch irgendwie spielen, aber halt nicht, weil halt nicht so gut. So.
Was ich ganz cool fand, was hängen geblieben ist, dass das die Idee war, dass du halt internationale Server, das heißt, es ist völlig egal, weil du keine Texteingabe hast, sondern quasi nur feste Sachen, die du eingeben kannst, die halt drin sind und die das Spiel dir dann automatisch übersetzt, dann in je nachdem, welcher Version du spielst. So. Und dann musst du halt irgendwie kommunizieren. Die Idee war cool, aber ich glaube, die Welt war in dem Moment schlicht noch nicht bereit für das Prinzip des Spiels. So. Dann ist hier noch Umbrella Core von 2016. War das nicht auch so ein Shooter?
Ich glaube, das ist der, den ich meine.
Ja, stimmt, doch. Ist. Ja, genau. Lustigerweise sind auch ganz viele von diesen Spielen außerhalb von Japan, dürfen die nicht mit dem Resident Evil Tag davor genannt werden, weil die wohl so schlecht für die Marke sind oder so, keine Ahnung. Ja, Umbrella Core 2, genau, 2016 war dieser.
Ja, der ist
super getankt. Der war übel. Das ist dann halt auch nicht von Capcom, sondern von halt irgendeinem Substudio dann gebaut oder von B-Teams und C-Teams und Z-Teams. So.
Mal irgendwie nochmal wieder was für die Marke tun und sagen, Geld.
Und die Idee ist halt cool, ein Koop-Shooter gegen Zombies bietet sich halt immer an, aber muss halt dann auch gut gemacht sein. Das ist das halt.
Ja.
Dann gab es 2006 Deadly Silence, das ist das DS, der erste DS-Teil. War das nicht der auf dem Schiff? Naja, auf jeden Fall ist es ein DS-Teil, weil Resident Evil Deadly Silence DS.
Okay.
Und dann gab es 2011 The Mercenaries 3D, das war halt der Testballon für den ersten Revelations, für die Engine. Und das ist halt an sich der Mercenary-Modus, den man schon kennt.
Nur halt als
Standalone-Game für den 3DS halt. Und das wären die Ableger.
Ich habe noch eine Sache, die ich noch eben kurz. Wenn ich nochmal kurz zu Revelation 2 zurück darf.
Klar.
Weil das. Sascha fliegt mich in meiner Haut. Da gab es nämlich auch halt sehr viele DLCs, aber halt für Kostüme und so weiter. Und die sind dann komplett ausgerastet, weil du konntest das halt in diesen seltsamen Kostümen, die halt komplett die Stimmung zerstören, halt in Cowgirl-Uniformen. Ich habe hier jetzt nochmal, ich zeig das mal, ihr könnt das ja auch mal für euch googeln, einfach Revelations 2 Kostüme, das ist zum Beispiel eins.
Das passt schon sehr.
Das ist halt sehr Zombie.
Ja.
Survival.
Wow, ja.
Und du hast halt echt so das typische Cowgirl und alles mögliche, so richtig halt sehr auf sexy, also die haben da auch inzwischen was anhören müssen.
Es ist ja auch für FF15 gibt es ja auch so unendlich viele dämliche Kostüme irgendwie.
Ja, ich habe hier Cowgirl-Kostüm und ja.
Ja, das ist ein bisschen crazy, oder? Die Liste ist lang.
Ist das aber halt auch ein Ninja-Kostüm, ist das?
So ein bisschen typisch japanisch halt, ne? Für Barry gibt es halt nur andere coole Männeruniformen.
Ja, klar.
Was ist das machen? Hier für ein Sailor hier? Sind das auch echte Kostüme? Was hat er hier eigentlich für ein...
Das kann sein.
Ein unlockable Kostüm.
Das ist schon nicht schlecht, ne? Da ist einiges los, naja. Ja. Das wollte ich noch kurz der Komplexitäts- Vollständigkeit halber erwähnt haben.
Dann lass uns jetzt, bevor wir in den gruseligen Filmbereich gehen, nochmal ganz kurz über unsere Lieblingsendgegner reden.
Ach, Lieblingsendgegner.
Ich weiß schon Nemesis. Ne? Nemesis ist irgendwie cool.
Der war auf meine Weiche tatsächlich.
Ich sag Nemesis.
Lieblingsendgegner.
I second that.
Die Spinne aus Resident Evil 1, weil du nicht gegen sie kämpfen musst. Du kannst einfach ignorieren und durchlaufen. Und der erste Encounter mit der Schlange, weil du auch nicht gegen die kämpfen musst.
Die Animationsfilme. Es gibt, wie gesagt, zwei Animationskurzfilme, die irgendwie als Bonusbeilage bei irgendwelchen japanischen Special Editions dabei waren. Und dann gibt es drei Filme, die gerendert sind. Das ist einmal Degeneration von 2008, Damnation von 2012 und Vendetta jetzt von 2017. Degeneration habe ich gesehen, der spielt mit...
Ist das der auf dem Flughafen?
Genau. Der spielt zum Teil im Flughafen und ich glaube zum Teil im Krankenhaus oder so. Mhm. Und ja, wenn ich glaube, man kann das ganz gut gleichsetzen mit diesen ganzen japanischen Renderfilmen, so wie auch Final Fantasy Advent Children oder so. Wenn man das mag, dann ist der ganz gut. Und wenn man Hardcore Resident Evil Fan ist auch. Ansonsten, wenn man nichts anfangen kann mit japanischen Filmen, dann sollte man das Ding weiträumig umgehen.
Ich habe die beide gesehen. Mhm. Ich fand beide gut. Mir hat es halt auch gerade gefallen, die Gegner und die Kämpfe wirklich mal in so einer kompletten Cutscene, so ist es ist dann in dem Moment dann einfach zu genießen und
keine Buttons drücken zu müssen. So.
Richtig. Du hast die bekannten Charaktere, du hast die bekannten Gegner, du hast jetzt storytechnisch, ist alles nach Code Veronica, das sehe ich ähnlich wie Pascal, ist mir eigentlich egal.
Es wird vor allem immer nur seltsamer.
Es passiert irgendwie, versucht man irgendwas zusammenzustricken und sollen sich andere Leute drum scheren, ob das Sinn ergibt oder nicht. Aber wie gesagt, ich fand die definitiv unterhaltsam. Wollte sie eigentlich beide auch nochmal gucken als Vorbereitung, habe es nicht gemacht. Werde aber definitiv Vendetta gucken, wenn er rauskommt.
Ja, also ich glaube auch, ich werde die nochmal nachholen. Wie gesagt, den ersten habe ich irgendwann mal geguckt mit Daniel.
Der zweite hat mir, glaube ich, sogar noch besser gefallen.
Aber die haben wir in den Kino-Release bekommen, oder?
Nee. Die sind die Deutschland Direct-to-DVD. Mhm. Also in Japan liefen die, glaube ich, tatsächlich im Kino.
Wahrscheinlich.
Aber da läuft ja alles im Kino.
Ja.
Werde ich wahrscheinlich nicht mehr gucken.
Ich gucke gerade. Was war denn eure Lieblingskonsole für Resident Evil?
PS1.
Bei mir definitiv der GameCube. Weil ich auch finde, dass ich habe bei dem Controller vom GameCube immer lange irgendwie gehadert, wobei man eigentlich hätte wissen müssen, dass Nintendo definitiv weiß, was sie tun. Mhm. Aber er sieht halt optisch echt so ein bisschen strange aus, wenn du ihn nie in der Hand hattest.
Ja, wenn man erstmal spielt, ist das halt einfach mega.
Aber er ist einfach super gut. Er passt perfekt für Resident Evil. Dieser C-Knopf zum Drehen, diese Taste oben links, die Z-Taste ist das, glaube ich, von der R-Taste für die Karte. Also es hat wirklich, der war so ergonomisch wunderbar für Resident Evil, dass das meine Wahl wäre, wenn ich wirklich nochmal die Spiele spielen würde. Und zudem gibt es halt auch alle guten oder alle wirklich relevanten für GameCube.
Sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde, dass die GameCube-Ära tatsächlich die Spiele am hübschesten hatte, dadurch, dass halt die Kombination aus den wirklich schönen Polygonmodellen plus die enorm geilen Renderhintergründe halt einfach alles weggerockt haben. So.
Ja. Es gibt leider Gottes, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, 0 und 1 auf GameCube zu spielen, jetzt nach dem Remake auf PS4, weil es dann einfach dann noch ein Stück besser aussieht.
Ja, klar.
Und es ist ansonsten das exakt gleiche Spiel ist. Aber es gibt die anderen halt noch nicht. Deshalb kann man auch einfach auf dem GameCube bleiben.
Das ist korrekt. Kommen wir zum ungeliebten Stiefkind des Franchises, nämlich den Spielfilm, den Realfilm. In Form von, ich rate die jetzt einmal kurz runter, dann reden wir im Gesamten, denke ich drüber, das reicht. 2002 Resident Evil von Paul W.S. Anderson. Dann Apocalypse in 2004 von Alexander Witt. Immer noch produziert natürlich von Anderson. Dann Extinction 2007 von
das ist Russell. Kein generisch, Mann. Ich kriege schon schlechte Laune.
Von Russell Mulcahy oder so. Afterlife 2010 wieder von Anderson. Retribution 2012 von Anderson. Und der eigentlich für 2014 angekündigte, dann aber wegen Schwangerschaft verschobenen Final Chapter von 2016, ebenfalls von Anderson. Alle mit Mila Jovovich als Alice oder so, glaube ich.
Ja.
Wie oder viele habt ihr von denen denn geguckt?
Keinen.
Echt gar keinen? Oh, ich bin echt hart neidisch.
Oder? Den hatte ich mal, den ersten?
Ich glaube doch. Ich glaube, den habe ich sogar im Kino gesehen.
Oh, ich, na gut.
Okay, jetzt bin ich nicht mehr in Eilig.
Aber dann erinnere ich mich. Ich erinnere mich sehr dunkel an den Film.
Ich habe tatsächlich die ersten beiden...
Entschuldigung, was kam denn aus der ersten?
2-2.
Nee, habe ich den zweiten oder irgendeinen habe ich im Kino gesehen, das weiß ich
nicht. Wow.
Aber ich erinnere mich nur,
dass die ersten beiden habe ich definitiv gesehen. Und den dritten habe ich mir, glaube ich, Jahre später irgendwann mal... Ich wusste, dass er schlecht ist. Da habe ich schon lange mit der ganzen Reihe abgeschlossen. Den aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich den nochmal angefangen zu versuchen zu gucken. Und ich glaube, ich habe den sogar durchgeguckt. Also ich habe also wirklich die halbe Reihe sogar gesehen.
Der dritte meine ist Schande. Wüste, Kirche, ja, Basis.
Und ganz am Ende vom dritten blinkt in mir im Auge irgendwie das Umbrella-Logo, glaube ich, auf. Deshalb meine ich, dass ich ihn ganz gesehen habe. Ansonsten hätte ich ihn vielleicht vorher auch gehört.
Ich habe tatsächlich nur die ersten beiden gesehen auch.
Ich habe halt, höre ja noch einen anderen Podcast, hast schon ein paar Mal gesagt, den Podquisition, und die haben noch die Movie Boys als Ableger. Und da besprechen sie halt nur Videospielverfilmung.
Mm.
Und da habe ich jetzt, glaube ich, die letzten haben sie noch nicht, aber 5 haben sie besprochen, immer jeweils 2 Stunden. Und daher weiß ich auch, weil sie da wirklich Szene für Szene nacherzählen. Und dann halt immer nur unterbrechen, um zu sagen, wie dumm das ist. Oder sich halt drüber lustig machen, aber die besprechen den kompletten Film nach. Deswegen geht er immer länger als der Film.
Ja.
Und daher kenne ich die Filme irgendwie schon.
Ja, ich habe Shameful Sequels, heißt der, glaube ich, auf YouTube, der auch die Resident Evil Filme, glaube ich, vollständig auseinander nimmt.
Also der erste, der versucht halt noch relativ eigenständig was zu machen mit diesem unterirdischen Umbrella-Labor und Mila Jovovich als irgendwelche Supersoldatin, die da oder Strange Lady, die da halt irgendwie aus irgendeinem. Mila Jovovich muss in jedem Film nackt in einer Röhre schwimmen. Ja. Muss. Es gibt.
Das steht im Vertrag.
Ja, es ist 99% ihrer Filme ist sie irgendwo nackt in der Röhre.
Die ist mit dem Regisseur zusammen, ne?
Die verheiratet sind die, genau. Haben sich auch bei den Dreharbeiten kennengelernt, so viel ich weiß. Der erste ist, wie gesagt, noch relativ innovativ und macht dafür aber auch nicht so viel mit dem originalen Stoff so. Es gibt im Vierer eine Anspielung in Form der KI.
Ja, gerade der Zweier ist ja quasi das ist so genau das rote Tuch nämlich.
Ja, der erste, wie gesagt, filmt so ein bisschen vor sich hin, hat natürlich die Vasquez als, oder wie sie heißt, wie heißt die, Michelle Rodriguez als die taffe, leicht angelesbete Soldatenfrau, dann Heike Makatsch ist ein Zombie kurz, also erst eine Vorsprung, dann ein Zombie, und die Hunde waren cool. Das ist so das Einzige. Und
das Lasergitter ist natürlich cool.
Das Lasergitter ist ganz, ganz cool, ja.
Das haben die, glaube ich, sogar in irgendeinem Spiel. Irgendwann haben die das, glaube ich,
jetzt auch adaptiert. Ja,
genau.
Das,
genau,
irgendwie so. Gibt es diesen Not dahin, weil das der danach war.
Ja, wenn das hier.
Und dann geht es halt krass bergab. Also der Film ist so schon generisch as can be. So. Es gibt halt auch die Zombies. Es ist kein Zombie-Film, es ist ein Action-Film. Ja. Also es ist halt, das ist halt schon das Problem, dass Anderson halt quasi 10 Jahre bevor die Spiele soweit waren, hat er das Ding quasi einfach auf diesen Action-Podest, dieses Action-Podest gestellt, und dann war gut und dann war vorbei. Und der feiert halt nur Klischees ab so, und der Zweier, der wirkt dann der Apocalypse wirkte auf mich wie ein paar Cosplayer, und ein paar schlechte Cosplayer vor allen Dingen, versuchen motiviert, aber unfähig, die Story vom zweiten, von Nemesis irgendwie nachzuerzählen. Mit alleine, wie schlimm Nemesis taucht ja am Ende des Films auf, und er sieht halt einfach schlecht aus, weil es ein Wrestler in einem Kostüm ist, der halt auf riesigen Plateauschuhen steht, um halbwegs groß auszusehen, und halt diese fiese Gummimaske aufhat, die halt wirklich aussieht, als wäre es irgendein Cosplayer. Mhm. Wow. Und dann ist der Film halt auch einfach so dumm, wie sie da in der... Also jeder, der da irgendeine Form von Interesse hat, soll sich wirklich einfach die CinemaSins und die Honest Trailers dazu angucken. Weil das ist es wirklich. Also das trifft es einfach ganz gut. Wie gesagt, beim dritten weiß ich, dass er irgendwie in der Wüste in der Kirche spielt und es diese dumme Szene gibt, wo sie das Motor mit dem Motorrad in die Kirche fährt und den Licker irgendwie da aus der Luft fischt mit dem Motorrad.
Ich weiß, dass sie irgendwie so ein Raben... Haufen am Himmel irgendwie mit Flammenwerfern, glaube ich, abbrennen. Also
wie den Zombie-Vögel, ne? Ich weiß tatsächlich nicht, was
ich glaube, Afterlife war der erste, der in 3D dann kam, kann das sein? Und ich weiß, dass der ganz, ganz viele fiese, wir müssen jetzt 3D-Effekte drin haben musste. Und dass Wesker da, glaube ich, das erste Mal auftaucht, richtig, also auch Black Wesker mit dem Ledermantel und so. Und danach hört es auf. Ich weiß noch, dass sie in Retribution diese geilen Hubschraubflugzeuge, weißt du, diese mit den Propellern an den Flügeln. Und das ist halt so, das ist so alles.
Ich habe lange mal gesehen im Trailer.
Ja, genau. Und im Final Chapter, dass sie da irgendwie als Hausfrau anfängt. Oder im Retribution fängt sie als Hausfrau an. Es ist komplett ist weg. Ich weiß nicht. Ich habe halt, das ist so, wow.
Für mich waren die Filme lange Zeit ein sehr rotes Tuch. Ich hab mich echt schwer damit getan, das zu trennen. Das war immer, das ist nicht das Spiel, das ist sowieso scheiße. Mittlerweile habe ich einfach gesagt, okay, es muss nicht das Spiel sein, wenn es trotzdem gut wäre, wäre ja okay, aber die Filme sind halt einfach nicht gut.
Es ist halt
so, die Filme retconnen sich im nächsten Film alles raus, was im vorherigen irgendwie aufgebaut wurde, also nicht alles, aber tatsächlich erheblich viel, irgendwelche Superkräfte, die sie am Ende hat, hat sie dann nicht mehr, muss sie wieder verlieren und kriegt neue Gegner tauschen und es ist einfach so eine Masse an Unfug und an nicht vorhandener, nicht geradliniger Story. Dazu prügelst du oder versuchst du krampfhaft die bekannten Gesichter aus dem Videospiel reinzubringen, die aber neben der vorhandenen Hauptfigur vollständig untergehen und überhaupt gar nicht notwendig sind.
Und sie sehen halt auch einfach so krampfhaft, also im ersten gibt es ja einfach gar keine Figur aus den Originalteilen. Und ab dem zweiten
Jill hat immerhin im zweiten das Outfit von
das ist halt
Nemesis. Das ist das Einzige, was irgendwie so.
Sie versuchen ja immer anhand der Kostüme die Figuren, also auch der Chris Redfield und so, der sieht dann ja aus wie der Chris Redfield im Fünfer so ein bisschen, der später auftaucht. Also es ist halt wirklich, sie sehen aus wie Kostüme, also wie Cosplayer. Es ist halt wirklich, die Leute, die diese Figuren darstellen, sehen aus wie fucking Cosplayer.
Ja.
Und nicht, wie, als würden sie in den Film gehören. Es ist halt einfach so, ja, nee.
Und das Ding ist, ich verstehe schon nicht, wie man noch in den fünften Transformers-Film gehen kann, aber ich verstehe halt erst recht nicht, wie man immer noch in Resident Evil gehen konnte.
Das ist halt.
Also Popcorn-Kino hin oder her, aber es ist ja, wie gesagt,
das ist
halt nicht mal gut.
Dass die Resis, die werden ja tatsächlich in Deutschland gedreht, die werden in den Bavaria Filmstudios da gedreht und du musst es so sehen, die werden halt im Verhältnis für ein Witzniveau von Geld produziert, lassen die 50 Millionen Dollar kosten pro Film und er macht mit jedem Film 250 Millionen Umsatz.
Ja, weil da irgendeiner reingeht.
Also 312 hat Final App Chat, aber auch überwiegend tatsächlich nur worldwide, also in den USA. Nö, ja natürlich, die Filme machen ja alle lokal nicht mehr das Geld wie früher.
Ja klar, aber auch beeindruckend wenig. 26 Millionen in den Staaten steht da und 300
vielleicht. Ja, vielleicht war jetzt auch
5,6
falsch gelesen.
5,6 bei IMDb, das ist schon eine Ansage.
Ist doch hier worldwide, aber ich verstehe nicht, was das heißen soll. 312?
312 Millionen? Genau, und Domestic ist das, was er in den USA gemacht hat.
Ja, genau. Das ist. Ach so.
40 Millionen Budget. Ja, das ist ja tatsächlich ein Apfel und ein Ei.
Das heißt, selbst wenn das doppelt, also wenn er nochmal 40 Millionen in Marketing
draus tut, Produktion,
dann bist du halt immer noch bei 80 Millionen, bei 300 Millionen weltweiten Umsatz plus was da noch an DVD-Verkäufen draufkommt. Die machen halt einfach immer Gewinn.
Ja.
Und das ist halt selbst Michael Bay. Ne, Michael Bay macht dann halt einfach nochmal, macht dann seine 600 Millionen Umsatz und hat halt seine 100 Millionen Kosten, aber deswegen, da die Filme im Verhältnis halt immer noch so viel weniger kosten, als sie einspielen und der Aufwand halt so gering ist, weil du hast halt den Typ, der dreht mit seiner Frau halt irgendwie lustige Filme, es ist wie mit den Underworld-Filmen, weil das ist auch der Mann von Kate Beckinsale ist, der die Filme mitgedreht, so.
Ja.
Das ist halt dann.
Das ist eine solide Geldmaschine und solange würden, deswegen verstehe ich auch, dass sie sagen, wir machen 6 weitere
Filme. Kapitalismus so.
Ja, so das halt
so funktioniert.
Aber die werden ja dann vermutlich. Wahrscheinlich werden sie nicht cool und wahrscheinlich werden das wieder irgendwelche komischen Action-Bla-Streifen, die dann irgendwie scheiße sind, aber halt genau das gleiche Prinzip, 50-200 so, ne?
Ja. Wenn sie die weit. Also das Ding ist halt, ich glaube, es könnte jetzt sein, dass die jetzt sagen, okay, wir, ne, da Resident Evil 7 so gut funktioniert, dass sie sich jetzt nochmal sagen, okay, wir machen das jetzt nochmal ordentlich. Aber es kann auch sein, dass sie jetzt dem nächsten Michael Bay das Ding geben oder dem nächsten Anderson so, weil der ist ja auf jeden Fall raus, der hat ja seine 6 Filme gemacht, der hat seine Story erzählt so und
seine Story kann ja auch schreiben.
Und ich glaube, seine Frau ist halt jetzt auch zu alt und die hat jetzt auch ein Kind. Ich glaube, die haben halt einfach, die sind durch mit dem Thema einfach so. Mhm. Die könnten das halt jetzt auch Uwe Boll geben, der macht das dann wahrscheinlich genauso.
Also das würde ich vielleicht eher noch sehen wollen.
Ja, der hat jetzt ein Restaurant und dreht nicht
mehr. Ach, irgendwie ist der junge Mensch auch was verloren.
Ja, der hat aufgehört, erstmal zumindest und hinten muss ein Restaurant.
Na, ich starte mal eine Online-Petition. Holt Uwe Boll zurück.
Er meint, wenn ihm jemand einen Film finanziert, dreht er ihn auch, aber er hat keinen Bock mehr auf den Hessen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, also ich weiß nicht, wollt ihr noch über die Filme reden oder sind wir einhellig der Meinung, dass sie scheiße sind?
Da ich mich an den. Ich weiß, dass ich einmal einen gesehen habe, das muss dann. Ich darf nochmal die Jahre sehen.
Wann ist Resident Evil 4 rausgekommen?
Das Spiel?
Das Spiel?
4, glaube ich. Das ist auch der Leute davor. Hast du? Mhm.
Ja, 2007.
2005.
Ja. 2002
war der erste. Wo kommen denn die ganzen Leute her, die in diese Filme gegangen sind, bevor Resident Evil 4 rausgekommen ist? Ja, also die haben doch mit den Spielen schon gar nichts zu tun.
Der erste hat halt ganz gute Kritiken bekommen. Der erste Film.
Ja.
Und das hat dann gereicht. Und das ist halt, das ist das gleiche Prinzip wie mit den Fast and Furious Filmen.
Ja.
Das sind auch dumme, unterhaltsame Actionfilme.
Ja. Die sind nicht gut, aber die nehmen dich halt für 2 Stunden aus der Welt und.
Genau, und der Unterschied halt mit den Resident Evil Filmen ist halt, dass es auf
der. Die sind noch ab 18, die sind auch noch mit Zombies. Nee,
sind
ab 16?
Die sind ab 16, ja.
Scheiße.
Der einzige Unterschied ist halt. Dass du halt eine IP hast, das heißt Leute, also eine Marke, das heißt es gibt Leute, die das aktiv hassen, einfach weil es ja noch mit der Marke verbunden ist. Und es gibt aber auch Leute, die aufgrund dieser IP dann halt nochmal reingehen. Oh, ist ja Resident Evil. Spiele haben mir gefallen. Der Sechser, da kannst du T-Rex abschießen, voll geil.
Du bist das Problem.
So ist das nämlich. So, ich habe noch 2 Lieblingsdinger. Ich würde die jetzt kurz beide abhandeln.
Okay, cool.
Das eine wäre Location.
Ja, die Polizeistation.
Wäre auch meins.
Ja.
Das Haus, die erste Stunde in Resident Evil 7, so bis du mit dem Vater durch bist. Also die erste Stunde ist ein bisschen hochgegriffen. Das ist beim zweiten Durchgang, habe ich euch eine Stunde gebraucht, beim ersten deutlich länger. Dann Haus A im Remake, also bis du wieder reingehst.
Mhm.
Und der Zug in Resident Evil 0, der erste, der hat auch echt gut gefallen. Den fand ich von den Puzzles, von der Location, vom ganzen Reinkommen, war der halt auch noch nicht so völlig unübersichtlich, wie es dann gerne mal wird, dass du überhaupt gar nicht mehr weißt, wo muss ich denn jetzt erstes hin.
Und das letzte, das ist jetzt.
Das ist mein Lieblingspunkt, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf.
Was?
Auf deinen letzten Lieblings.
Ja, Film.
Film? Ich dachte, du hast Rätsel.
Ach ja, stimmt, Rätsel habe ich auch nicht. Lass uns erstmal einen Film machen, weil wir gerade bei dem Film waren.
Okay.
Und zwar möchte ich von euch wissen. Wenn ihr jetzt einen Lieblings-Resident-Evil-Film habt, könnt ihr den nennen, aber was ist denn für euch das beste Substitut für einen Resident-Evil-Film? Ich fange jetzt mal mit meinem an, damit ihr eine Idee habt. Und zwar REC. Habt ihr REC mal gesehen?
Nee.
REC ist großartig, das ist eine spanische Produktion, ist ein Zombie-Film und der ist Found-Footage-mäßig gemacht und da geht eine Kameracrew in ein Wohnhaus in Spanien mit einer Feuerwehreinheit. Weil da halt irgendwas, da ist ein Todesfall gemeldet oder ein Notfall und die gehen da rein und das filmen das halt alles mit. Und dann stellt sich halt raus, dass dieser medizinische Notfall halt Zombies sind und dann fangen halt so nach und nach die Mitbewohner des Hauses an, die Feuerwehrleute aufzufressen und zeitgleich hat halt die Seuchenschutzbehörde das Haus aber zugemacht. Das heißt, die Kameracrew ist halt in diesem Haus gefangen und die versuchen sich halt durch die verschiedenen Stockwerke zu kämpfen. Und finden dann halt Hinweise darauf, wo das Ganze herkommt und finden auch eine Wohnung, wo halt mehr Infos drin ist. Und am Ende ist halt so ein richtig fieses Mutantenvieh auf dem Dachboden, wo sie halt dann nur mit der Schwarzlichtkamera, also mit der Nachtsichtkamera sind. Und das Ding ist garstig gruselig, hat ein paar knackige Action-Zombie-Momente so und ist einer der besten Found-Footage-Filme, die ich je gesehen habe.
Mhm.
Und gibt halt auch genau diesen Survival-Horror-Vibe, finde ich, filmmäßig ab.
Aus welchem Jahr nochmal?
REC? Oh, der müsste 2005 sein ungefähr.
Oh, stimmt.
Da gab es auch ein ganz schlimmes amerikanisches Frame-by-Frame-Remake, das nennt sich Quarantine. Ganz grässliches Ding. Aber REC hat noch zwei Fortsetzungen oder drei Fortsetzungen, auch alles spanische Dinge. Mega gut, kann man sich super, super gut angucken.
Okay, ist interessant, merke ich mir mal. So ein Film meinst du, also sowas quasi wie das, da könnte man ein bisschen was im Drehbuch ändern, Resident Evil draufschreiben und dann wird das auch sowas wie ein akzeptabler.
Ja.
Oder was man, ja, okay.
Ja, oder sowas wie Dawn of the Dead halt für, weil es halt
Zombies sind.
Der geilere Zombie-Film ist so, oder?
Ich überlege gerade. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Du brauchst auch diese Geheimorganisation, du brauchst den Virus, du brauchst die Zombies. Das ist alles irgendwie wichtig. Ja, ist nicht. Keine Ahnung.
Ich muss leider auch passen. Also,
mir fällt gerade nichts ein.
Die Idee ist gut, aber so komplett ohne Vorbereitung. Ja, so ein bisschen.
Okay, dann gehen wir jetzt zu Gabens Liebling. Was war denn euer Lieblingsrätsel?
Lieblingsrätsel. Ich habe das erste, habe ich eben schon angesprochen. Eben am Anfang, das ist die Mondscheinsonate gewesen. Mhm. Im ersten Teil einfach auch wegen dieser Szene mit Rebecca, wo ich einfach jedes Mal wieder mich totlachen könnte. Der zweite ist auch schon angesprochen worden. Das ist die obligatorische kaputte Schrotflinte, die du brauchst, um die heile Schrotflinte zu holen. Und der dritte ist der erste, der mir eingefallen ist bei der Liste und das Beste, was dieses Spiel, diese Serie meiner Meinung nach überhaupt rausgebracht hat. Du findest im ersten Teil eine Hundepfeife.
Mhm.
Neben dieser Hundepfeife ist ein Foto von einem Gebiet. Du gehst in dieses Gebiet, pustest in die Hundepfeife. Es kommen zwei Hunde. Du erschießt die Hunde, du bekommst ein Halsband. Du öffnest das Halsband, im Halsband ist eine Münze. Du aktivierst die Münze wird zu einem Schlüssel. Du gehst mit diesem Schlüssel, das ist ein Schlüsselimitat, gehst du an eine Stelle, wo ein Schlüssel im Boden liegt. Du hebst den Schlüssel auf, daraufhin gehen die Wände zusammen und eine Todesfalle aktiviert sich, die du wieder deaktivierst, indem du den Fake-Schlüssel reinlegst. Glasklar.
Das ist mal eine richtig gute Kausalitätskette.
So. Das ist so geil. Das ist Resident Evil in a nutshell. Das ist einfach.
Das musst du dir aber auch erstmal ausdenken.
Das ist so geil doof, Mann.
So, wow. Vor allem frage ich mich ja, an welchem Punkt haben die angefangen? Haben sie
haben die Todesfalle.
Oh, okay, fuck. Okay, wir müssen jetzt irgendwo einen Schlüssel herkriegen.
Was anderes, was
wir
da reinstecken können.
Ein Schlüsselimitat, irgendwas, was wir da reinstecken. Okay. Und den schieben wir in eine Münze. Und die Münze, was machen wir mit der?
Die Hundehalsband.
Genau, die wird von einem Hund bewacht. Okay. Und den Hund, wie sorgen wir denn dafür, dass der Gegner, der Spieler, definitiv gegen diesen Hund kämpfen muss? Indem er ihn ruft. Mit einer Pfeife. Klar. Die einzig logische Möglichkeit.
Easy. Ja. Im anderen Spiel wäre einfach die Pfeife das Item gewesen, dass du in diesem...
Oder du würdest einfach den Schlüssel aufheben ohne Todesfalle.
Ja.
Oh, neuer Schlüssel, cool.
Es ist ja auch einfach... heutzutage in einem Spiel, also so in Skyrim oder so, wäre halt der Schlüssel... Oder Schlüsselloch im selben Raum so. Ja. Und dann müsstest du nicht durch das halbe Level rennen, um das irgendwo alles zu sammeln und zusammenzutragen.
Was mir jetzt spontan einfällt, ich mag halt gerne so, die verbauen ja auch öfter mal so ganz klassische Logikrätsel, die du auch irgendwo anders
findest. Ich mag immer irgendwelche Zahlendinger, also du hast hier irgendwelche Stromgeneratoren, 30 und 20 und musst dann am Ende bei 90 landen.
Gibt in Nemesis das Ding im Glockenturm, wo, glaube ich, die Melodie identisch klingen muss wie oben wie unten.
Oh Gott, ja.
Das fand ich okay. Und ich mochte aber auch das bei Veronica, dieses mit den Füllständen. Ich mag immer diese Wasserfüllstände.
Ja.
Füll das nach da, füll das nach da. Ja. Und dann weil du immer diesen einen extra einmal um die Ecke denken. Und dann, okay, wenn ich die überfülle, dann bleibt dir was über. Ja. Und dann habe ich nämlich diese Einheit, die ich sonst nämlich nicht generiert bekomme.
Richtig.
Das hatte ich...
Das ist ein bisschen wie bei Die Hard 3.
Ja.
Da haben sie doch auch dieses Wasserrätsel.
Genau. Das ist... Ich habe... da haben wir jetzt nicht drüber groß geredet, aber es gibt ja eine ganze Reihe Ableger, zum Beispiel Dino Crisis oder Onimusha. Und Onimusha hat halt auch so ein paar nervige, also extrem komplexe Teile, also so Schiebe und Dreh und Rätsel und dann sitzt du da und der Raum läuft voll mit Sand oder Wasser und wenn der voll ist, bist du tot und ist dein Timer durch. Und du hast genau diese Zeit, dann das Rätsel zu machen.
Oh Gott.
Kann ich gar nicht. Ja. Nee, also ich habe entsprechend auch kein Rätsel. Das ist da nichts hängen geblieben.
Okay.
Gut. Okay. Dann lass uns als Abschluss über Romane und Comics reden.
Ach ja, da war ja auch noch was.
Es gibt 11 Romane. Das ist, ich reite die jetzt einmal runter, der Vorstelligkeit halber. Die sind fast alle von der Stephanie D. Perry. Das ist einmal die Umbrella-Verschwörung, das ist der Roman zum ersten Spiel. Mhm. Dann gibt es Caliban Cove, die Todeszone. Das verbindet Resident Evil 1 und 2. Dann gibt es Stadt der Verdammten, das ist das zu 2. Dann Tor zur Unterwelt, das verbindet 2 und 3. Dann gibt es Nemesis, obviously Teil 3. Code Veronica ist auch klar. Dann gibt es die Stunde 0, das ist zu Resident Evil 0. Und dann gibt's, das sind die alle von der Perry, dann gibt's von Tadashi Aizawa Rose Blank, das ist irgendwie eigenständig, und von der Dame gibt's dann auch noch, oder den Herrn, Tödliche Freiheit, das ist ebenfalls eigenständig, und dann gibt's von Osamu Makino die Umbrella Chronicles Teil 1 und 2, jeweils zu dem Spiel. Hat die einer von euch gelesen?
Ich habe die irgendwann mal im Laden rumstehen sehen und fand die eigentlich ganz spannend, aber habe sie nie gelesen.
Ich wollte die tatsächlich immer lesen, weil die sind bei Panini rausgekommen, mhm, und die hatte ja auch die Halo- und die Warcraft-Bücher und so. Mhm. Die Halo-Bücher waren halt richtig gut.
Oh, Warcraft-Bücher waren auch nicht schlecht. Mhm. Teilweise. Also es gibt da, wie ist der noch? Naja, es gab einen Autor, der hat sehr viel geschrieben. Ja. Vor den World of Warcraft-Büchern, die kannte ich nicht mehr, aber die waren echt solide. Und auch die Diablo-Bücher waren spannend und kurzweilig. Mhm. Also ich kann schon vorstellen, dass das nicht so schlecht ist.
Ja. Und auch hier wieder, wie schon mehrfach gesagt, abgeschlossen nach Code Veronica. Weil, warum auch nicht? Ja. Ist ja dann gewissermaßen durch.
Genau. Comics. Du hast hier die amerikanischen.
Ja, genau. Ich habe hier dieses fancy rote Buch, was irgendwie vor Jahren den Großteil der, ich glaube, in Deutschland erschienenen Comics irgendwie in so einer Hardcover-limitierten Version beinhaltet hat, und die waren eigentlich ganz cool. Also die geben halt auch zum einen die Geschichte der Spiele, glaube ich, großteils wieder, ein bisschen eigenständiges Zeug. Kann man so lesen. Sind ganz gut. Also, wenn man jetzt Bock auf das Franchise hat und sagt, okay, mal eben so in Comicform mal die Geschichte nochmal rekapitulieren lassen, gibt das Schlimmeres.
Ich habe das Gabenfurt schon erzählt. Ein Kumpel von mir hatte tatsächlich damals ein Heft davon. Muss Grundschule gewesen sein. Und ich fand das tatsächlich so gruselig und von der Gewalt so fies, gerade diese Szene am Anfang mit dem Professor, der halt da sich langsam verwandelt und dabei sein Tagebuch schreibt, dass ich das Ding, ich konnte nicht schlafen mit dem Ding in meinem Zimmer. Ich habe das tatsächlich zu meinem Kumpel zurückgebracht, in den Briefkasten geschmissen und bin dann nach Hause ins Bett.
Hast du dabei geschrien und geweint?
Nein. Alter, ich hatte Schiss, ich war kein Weichei.
Warte.
Also, ich war...
Du konntest nicht mit einem Buch in deinem Zimmer schlafen und erzählen, du bist ein Weichei.
Natürlich war ich ein Weichei, ich war empfindlich damals.
Ja.
Aber ich habe nicht geschrien und geweint. Also,
weiß ich nicht. Ich dachte, das macht die Geschichte vielleicht witziger.
Ja, aber nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas für mich Peinliches erzähle, musst du es noch peinlicher machen, wenn du irgendwas dazu ausdenkst.
Nö, aber deswegen frage ich noch.
Aber ich denke mir gerne was dazu aus.
Ja. Ist ganz cool. Ja. Finde ich gut. Und das sind aber die Hefte sind da drin, oder?
Nee, die sind dann danach, glaube ich, irgendwie
rausgekommen. Ja, das Ding von Feuer und Eis, davon habe ich schon gehört.
Genau. Das ist gar nicht schlecht. Das ist so eine Kurzfassung davon in 4 Comics. Ja, klar, genau. Auf die richtigen Dinge beschränkt. Jetzt kommen die Eiszombies und töten alle. Pech gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich die 4 gelesen habe. Wahrscheinlich, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern, was da eigentlich ganz genau passiert.
Ach, Pascal, kannst du uns noch was zu den Manga erzählen, die bei Kase rausgekommen sind?
Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin's einmal Pascal aus der Post-Production nur für euch, denn der liebe Sascha, der mich da gerade nochmal auf die Mangas bezüglich Resident Evil angesprochen hat, hat mich da etwas kalt erwischt, denn habe ich die zwar mal gelesen, war das jetzt aber auch schon etwas länger her und auch aufgrund der generellen Verstrahltheit am Tag der Aufnahme, konnte ich die jetzt, sag ich mal, nur unzureichend nacherzählen, so dass ich da selber nicht ganz zufrieden war mit dem, was ich noch wusste. Und ja, jetzt möchte ich das hier deswegen einmal der Qualität halber nachholen, da noch einmal anständig drüber zu reden. Ihr wollt ja auch ein Resident Evil Podcast, der quasi einmal alles abgedeckt hat und der euch mit allen nötigen Informationen versorgt, die ihr so braucht. Ja, so. Und zwar gibt es zwei Manga-Reihen, die in Deutschland jeweils bei Kase erscheinen, beziehungsweise erschienen sind. Und zwar heißen diese Mahava Desire und Heavenly Island. Die erste kam 2012 zuerst in Japan raus. Das ist dann Mahava Desire, geschrieben von Naoki Serizawa. Und zwar ist das ein Prequel zu Resident Evil 6 und handelt von einer Schule, die Mahava School, die irgendwo im subtropischen Asien angelegt ist. So ein Internat, wo halt nur ganz, ganz hochintelligente Menschen quasi ihr komplettes Leben in diesen Schulmauern verbringen. Und an dieser Schule, man glaubt es kaum, bricht der T-Virus aus, der auch schon Raccoon City auf dem Gewissen hatte. Und da wird sich dann von der Schulleiterin, der sogenannten Gracia, die wendet sich dann an Doug White. Und das ist ein Biologe, der Bennett University, der halt super Spezialist für solche Sachen ist. Und der nimmt dann nämlich seinen Neffen mit, den Ricky, und fliegt dann sofort zur Schule und untersucht die Vorfälle und die da noch lebenden Zombies. Was ich ehrlich gesagt schon damals sehr lustig fand, weil es ist halt irgendwie, der Onkel, der einfach so, oh, da sind Zombies, los mein Neffe, komm mit, wir gehen dahin. Das hat mich halt so unfreiwillig an Dagobert Duck erinnert, der sonst auch mal seine Neffen zu irgendwelchen komplett wahnsinnigen Expeditionen mitnimmt. Nun ja, sei es drum. Auf jeden Fall dort angekommen, entdecken sie schnell, dass sie der Lage nicht alleine Herr werden und auch nicht die Manpower haben, um da quasi dem Ursprung auf die Schliche zu kommen. Und deswegen möchte er sich dann an die BSAA wenden, die Bioterrorism Security Assessment Alliance, wo nämlich auch, und jetzt kommt ein bekannter Charakter, Chris Redfield, ein Teil dieser Organisation ist, der dann auch im Manga auftaucht und sich auf den Weg macht, dem Professor zu helfen. So, was auch noch interessant ist, ich habe ja selbst Resident Evil 6 noch nie gespielt, aber der Pierre Nivans, der hat auch in diesem Manga tatsächlich sein Debüt und wird dann quasi hier eingeführt, bevor man ihn dann in Resident Evil 6 das nächste Mal sieht. Das ist so im Groben beschrieben, worum es da geht. Das sind 5 Bände, die sind auch schon komplett, das ist dann abgeschlossen, die sind alle schon erhältlich und das dazu. Achso, ich muss sagen, ich finde den, vielleicht so eine Meinung war noch ganz gut, ne? Ich finde die tatsächlich ziemlich cool, also den Manga im Speziellen. Der Zeichenstil ist auch wirklich hervorragend. Der ist sehr, sehr detailliert, natürlich auch sehr japanisch und hier und da wird man auch mal den ein oder anderen Fanservice bekommen. Also wer da komplett gegen ist, der wird damit weniger Spaß haben. Wiederum, Resident Evil ist ja schon, auch wenn man sich jetzt die späteren Teile anguckt und so weiter, da auch grundsätzlich nicht abgeneigt, da mal ein bisschen was zu zeigen. Also kann man auf jeden Fall machen. Ich finde das, macht schon Spaß, sich da mal die Geschichte zu geben. Und vermutlich bringt es einem halt auch wirklich viel, wenn man danach, oder beziehungsweise wenn man schon Resident Evil 6 gespielt hat. So, dann haben wir noch Heavenly Island. Da habe ich nur den ersten Band gelesen. Ist 2015 in Japan rausgekommen, auch in Deutschland bei Kase. Ebenso geschrieben von Naoki Serizawa. Und den kann man quasi so als Tie-In zu Revelations 2 verstehen. Und deswegen halt auch wie bei Revelations 2 hier Claire Redfield als, Resident Evil Protagonistin innerhalb dieses Mangas. Im Endeffekt geht es um eine Insel, auf der einerseits eine Reality-TV-Crew landet, ohne zu wissen, dass parallel nämlich auch ein Team um Chris Redfield von der von TerraSafe gerade diese Insel untersucht, um dort nämlich, wie kann man es anders erwarten, eine Zombie-Plage zu untersuchen, die dort vorherrscht. Zusammen, beziehungsweise beide Teams, einerseits das Team um Claire Redfield und andererseits das Team um diese Reality-Show, müssen halt irgendwie jetzt mit diesen Zombies klarkommen und irgendwie von dieser Insel wieder fliehen. Und ja, der, also ich habe den ersten Mal gelesen und man merkt hier schon krass, dass hier, also die Reality-TV-Show, das sind halt auch überwiegend Idols, die dann dort halt ja, schöne Strandfotos machen und so weiter und so fort. Und ja, da wird dann halt mit Fanservice überhaupt nicht mehr gegeizt. Ja, das ist okay für jeden, der es mag. Ich finde es ja auch per se nicht verkehrt. Mich spricht das durchaus an, aber na, wenn man das nicht so mag, muss man hier vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ist schon sehr viel nackte Haut zu sehen. Andererseits ist die Geschichte okay. Es ist halt sehr Horror-Trope, ne? Also ja, auf wegen der Insel mit Monstern gefangen, man weiß nicht, wie man entkommt, ist jetzt nicht unbedingt neu, passt aber eigentlich ganz gut zum Franchise und macht tatsächlich auch Spaß. Also es ist gut umgesetzt, zumindest in dem ersten Band, den ich jetzt gelesen habe. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mir da, wenn Zeit und Geld da ist, mir nochmal die anderen vier zu holen. Der fünfte erscheint jetzt im November in Deutschland tatsächlich. Das heißt, die ist hier noch nicht abgeschlossen. Ich weiß auch gar nicht, ob der fünfte dann der letzte sein wird, aber wird ja irgendwie passen. Wenn wir schon bei der ersten Serie genauso hatten. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Ist jetzt auch schon wieder viel länger und viel schwubbeliger geworden, als ich mir vorgestellt habe. Aber sei es drum. Ja, es geht ja auch eigentlich um die Videospiele. Und naja, wer Freund von Mangas bzw. Comics ist und Fan der Resident Evil-Reihe, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Und sich die vielleicht mal jeweils den ersten von der Serie mitnehmen. Ist auch das Tolle, so teuer sind die ja zum Glück nicht. Das kann man gut mal machen, sag ich einfach mal so. Jo, und dann jetzt noch viel Spaß mit dem ganz kurzen Rest des Podcasts und bis zum nächsten Mal. Bye!
Dann wären wir tatsächlich durch.
Irre. Was sagt, Garmin, läuft die Aufnahme noch?
Nee. Nach zweieinhalb Stunden habe ich ausgemacht.
Sehr gut. Das war Resident Evil. Wir müssen es noch einmal, damit ich es auch ans Intro. Ich möchte nämlich noch mal das davor noch mal. Also, ja. Wir wissen es, ne? 3, 2, 1.
Resident Evil!
Sehr schön.
Das war gut.
Perfekt. Ja. Das war irgendwie schön.
Ja.
Ja, ja, das schnell ich nochmal anfangen.
Okay, meine Lieben. Erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart, obwohl ihr gestern lange unterwegs wart und heute Morgen nicht so fit gewirkt habt, als ihr aufgeschlagen seid, dass ihr habt euch gut geschlagen. Vielen Dank dafür.
Bin selber nicht so ganz zufrieden, aber es war gestern.
Kannst ja alles nochmal neu synchronisieren, was
ein du bisschen hast. Übertrieben, aber vielen Dank für die ganze Vorbereitung. Das hast du sehr, sehr gut gemacht, lieber Sacharbär.
Danke, danke.
Sehr gut.
Ja. Warum macht's überhaupt gar nicht? Der hört sowieso nicht die Podcasts sein.
Voll doof. Der hört die doch ständig.
Stimmt, er hört die.
Freut sich dann, wenn wir ihn beleidigen am Ende.
Ja.
Wir haben dich lieb, Matze. Okay, meine Lieben, schreibt uns Kommentare, twittert uns an, was sind eure Lieblingsresis? Haben wir totale Scheiße erzählt? Seid ihr unserer Meinung? Dafür ist das Internet da. Diskussion. Schreibt Gaben garstige Kommentare auf sein Instagram und Snapchat, was er doch überhaupt für keine Ahnung hat und Geschmack und uns alles. Schreibt uns Kommentare auf die Website. Sterne auf iTunes, ihr kennt das Spiel, ihr wisst, was Sache ist. Das war die Welle Nerdpool, das waren Sascha, Gaben und Pascal.
Der Dritte.
Wir sagen danke und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bye, bye.